Und dann wird das Ganze durchbrochen mit so absoluten japanischen Blödsinn, dass du halt Nebenaufgaben hast, wo du dann halt natürlich einen Höschendieb suchen musst und hinters Licht führen musst und so Sachen. Also es ist so eine Schere zwischen seriöser Story und absoluten Schwachsinn, so dass ich einfach nur Spaß haben kann damit.
Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei der Tax.
Servus Leute, hi, schönen Abend oder schönen Tag.
Und der Philipp.
Hallo, guten Abend.
Und der Christian.
Ja, servus euch.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Halli, hallo zur Geekzone Nummer 49. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet?
Oh mein Gott.
Eigentlich unsere 50. Da wir eine Folge 0 hatten. Wir hatten eine Folge 0.
Ja, mit der wir dick angegeben haben. Die haben wir nicht nur für uns gemacht, die haben wir für euch gemacht.
Ja, die war gut. Das waren die Adventures damals vor über 3 Jahren oder 4 Jahren.
Es ist lange her. Na, 4 noch nicht, oder?
4 noch nicht, 3 Jahre.
Da waren wir noch jung.
Aber wir feiern die heute nicht, die 49. Die 50, da werden wir das nächste Mal dann wahrscheinlich gleich ein Gläschen drauf trinken, aber die 49, die feiern wir jetzt nicht. Auch wenn es eigentlich die 50. ist. Lassen wir es lieber bleiben und sprechen heute lieber wieder über viel coolen Content. Und wenn ich auf unsere Liste hier schaue, bin ich echt ein bisschen überrascht. Mir fällt nämlich auf, dass der Philipp genau ein Spiel gespielt hat. Der Tax gar nichts. Okay, beim Tax wissen wir, das hat andere Gründe, warum der Tax nichts gespielt hat.
Ja.
Bei mir ist es auch nur ein Game, über das ich rede. Der Christian hat es auch auf der Liste. Christian, du bist der Spitzenreiter, du hast 3 Spiele auf der Liste.
Ja, aber keins, also eins davon durch nur.
Und hast du wirklich sonst nichts gespielt oder hast du einfach wirklich nur die wichtigen drauf?
Lass mich überlegen.
Vielleicht ich habe angespielt, oder? Ein bisschen.
Ja, doch, ich habe ein bisschen was angespielt. Ich habe hier, wie heißt es, Dead War, Zombie Army 4 habe ich mal angespielt, weil ich mir gedacht habe, da hätte ich mal Lust drauf, aber. Und Blasphemous auf der PS4 habe ich angespielt, aber.
Aber auch wenig. Aber nicht, dass ich jetzt Angst habe, dass wir keinen Content haben. Mir ist nämlich dann aufgefallen, dass doch relativ viel Filme und Serien konsumiert wurden. Das heißt, heute werden wir mit einem kurzen Gaming-Teil starten. Natürlich mit den obligatorischen Punkten vorneweg. Und danach geht es um Filme und Serien. Und ihr habt sogar einiges, also ihr drei zumindest, habt einiges geschaut und da werdet ihr euch austauschen. Und ich führe euch da ein bisschen durch, weil ich habe davon ehrlich gesagt nichts geschaut. Aber ihr habt ein paar Sachen. Tax, der Philipp und der Christian.
Genau,
aber
und kannst du mal so die Handlung hinterfragen oder so Logiklöcher.
Ich werde die typischen Fragen stellen auch. Wegen dem Pacing, ist es sehr schnell oder ist es eher ruhig und langsam?
Oder ist es eher Blade Runner?
Nimmt man sich Zeit, genau. Aber erstmal, damit die Kehlen auch geölt sind, haben wir Getränke am Start. Und da frage ich doch erstmal den Tax, welche Ingwer-Sorte denn heute auf seinem Schreibtisch
ja, tatsächlich, ist. Ich bin vorhin noch losgezogen und dachte, oh, ich hole mir jetzt echt einen selbstgebrautes, naturtrübes Summer, Ginger, Ingwer Brew, sonst irgendwas Bier. War schon ganz freudig. Ich hatte letztens schon ein tolles Ingwer Bier ausprobiert, aber es gab nichts. Es gab echt nur dieses Industrie-flavored Ingwer Bier und jetzt habe ich echt so ein Schweppes Ingwer in Anführungszeichen Bier. Also es ist irgendein
Ginger
Ale. Nee, es ist kein Ginger Ale. Schon ein Ingwer-Bier steht drauf, aber ich glaube, das ist nicht eines Ingwer-Biers würdig. Ja. Also heute nichts Naturidentisches. Immerhin Ingwer, ja, genau.
Es gibt dich im Cast nicht ohne Ingwer. Das ist einfach.
Erstmal nicht, ja.
So wie es normalerweise den. Und sonst nichts? Hast du sonst nichts?
Der Tax ist unser Ginger Spice.
Genau, Ginger Spice, lässt grüßen. Nee, tatsächlich, ich habe sogar noch ein Ginger Ale im Kühlschrank liegen. Ja, vielleicht hole ich mir das später noch.
Okay.
Ja, bisher.
Sonst da kein Wasser oder so?
Nein, heute doch nicht.
Aber du bist, was ich sagen wollte, du bist bei Ingwer ja die Konstante und normalerweise ist der Philipp ja bei Weißbier die Konstante und deswegen fragen wir den Philipp direkt, was er da hat, um seine Kehle feucht und gesprächig zu halten.
Redselig, ja. Ich hab natürlich ein Wasser hier, das brauchen wir ja immer so, ne? Rein fürs Anfeuchten. Und dann habe ich heute natürlich wieder das gute Bergfeldbräu-Weißbier hier, ne? Das ist ja der Klassiker. Und für hinterher habe ich heute tatsächlich mal was ganz Neues, was ich noch nie hatte. Und zwar ein alkoholfreies Weißbier von Störtebeker.
Aha.
Das ist eine kleine Braumanufaktur in der Hansestadt Stralsund. Und die machen tatsächlich, da hat mich der Slatko drauf gebracht, der hier auch immer gerne mal mithört, ab und zu auch mal live, heute nicht. Die machen tatsächlich ein ganz, ganz feines alkoholfreies Bier. Nach hohem Qualitätsstandard gibt es bei uns hier eigentlich nur in den Reformhäusern und Biomärkten. Und da habe ich heute eben das Bernsteinweizen, das getragen von Weizen, Pilsener und dunklen Braumalzen, die eine kräftige Bernsteinfarbe und eine malzige Süße verleihen. Kurze, warme Gärung sorgt für feine, süß-saure Fruchtaromen. Dezente nicht Hopfung schlecht. Mit den Sorten Kaskade und Mandarina Bavaria betont die Fruchtnoten. Das heißt, das werde ich nachher mal probieren. Ich habe das Weißbier von denen, das Alkohol vorher noch nie getrunken. Aber es klingt zumindest so, als wissen sie, was sie tun, und beim Hellen haben sie das recht gut hingekriegt.
Also, das klingt ja nicht schlecht. Wenn man das Etikett so hört, könnte man auch meinen, du würdest das vielleicht vergleichen mit dem Blade Runner unter den Bieren. Also der Etikett.
Nein, da ist mehr drin. Da ist aber deutlich mehr drin.
In dem Bier passiert deutlich mehr.
Ja. Ja. Aber ich müsste das auch, jetzt kein alkoholfreies, aber ich müsste mal so einen Kristallweizen mal wieder probieren, weil ich glaube, also mit dem Hefeweizen habe ich ja echt, also schon seit vielen Jahren ein Problem mit meinem Magen, aufgrund arger Überfüllung in der Jugend. Aber so ein Kristallweizen kann ich mich noch erinnern, aber das kriegst du ja so häufig gar nicht, gell?
In Niederbayern trinkt man das ziemlich ausgiebig, glaube ich, ne?
Die Schwaben haben das auch sehr viel,
ja. Ah, die Schwaben, ja, in Schwaben, Niederbayern.
Oh, ja, da könnt ihr mich ja mal gerne beraten.
Wollt Schwaber, die haben sich häufig gespart.
Hallo. Spare.
Na, haben wir es ausgelassen. Tun wir keine Hefe rein.
Jetzt dürft ihr es nicht so in die Länge ziehen. Jetzt will ich nämlich drankommen, weil ich will den ersten Schluck trinken. Ich habe nämlich Durst. Ich habe auch Bier heute. Ich habe sogar zwei Biere heute. Heute ist richtig heftig. Heute eskaliert es. Ich habe nämlich wieder dieses Doldenhell. Das hatte ich ja schon mal. Die auch den Doldensud haben. Ein wunderbares IPA, will ich nochmal sagen. Doldenhell. Für den leichten Suri, wie er auf dem Etikett steht. Und dann was Neues gefunden, auch im Biomarkt, und zwar von Wunderbräu. Das ist anscheinend das nächste Craft-Beer-Dingsy. Da steht einfach nur drauf Helles auf dem Etikett. Das war mir sehr sympathisch. Einfach nur groß, weiß auf blau steht da Helles. Genau, ich trinke zwei Helle und dann habe ich noch Wasser. Ja, wenn es heute sein muss, dass man mal Wasser trinkt. Ich schicke mal direkt jetzt hier in unseren Chat
das Bild Helles.
Von meinen Bierlis.
Sehr schön.
Und mache natürlich wieder obligatorisch direkt im Cast das Flascherl auf und werde es jetzt testen. Und der Christian sagt uns noch, was er zu trinken am Start hat.
Ja, ganz schnell. Ich habe ein Wasser natürlich auch, weil das muss immer. Ich habe nämlich vor zu reden heute, mal ausnahmsweise. Und dann habe ich wieder mein Hardaner Hell. Nachdem ich ja vorhin schon beim Essen kochen meinen Radler versoffen habe, das ich eigentlich heute trinken wollte, habe ich jetzt zwei Hardaner Hell. Mit der Anmerkung, dass ich das echt gut finde. Ich weiß nicht, ob ihr den Games-Podcast kennt hier, Auf ein Bier.
Ja.
Genau, und die machen ja auch immer dann mit ihrer Bierverkostung, die sie von Hörern geschickt bekommen.
Warte mal ganz kurz, Christian.
Ja.
Die bekommen Bier von den Hörern geschickt.
Ja, ich habe das extra so beiläufig mal erwähnt, damit sich der ein oder andere mal ertappt fühlt.
Also nur falls jemand jetzt auf die Idee käme, wenn er eh schon ein Paket gerade für diesen anderen Podcast bereitgestellt hat und uns auch
was schicken
möchte, findet man natürlich auf unserer Webseite auch eine Adresse und da schickt ihr es dann einfach hin.
Damit ihr nicht immer nur hören müsst, oh, schon wieder ein Hardaner Hell, schon wieder so ein Bergfeldbräu. Damit wieder man irgendwann reinkommt. Nein, genau, und da hat der Sebastian letztens ein leichtes Hardaner Hell getrunken, weil das probieren musste, und da hat er nämlich gesagt, dass er das Hardaner Hell schon probiert hat und das schmeckt ihm nicht, das schmeckt, hat er gesagt, muffig, so kellerig, und das kann ich überhaupt nicht zustimmen. Auf mein Hardaner Hell, Prost.
Der muffige Christian heute am Start.
Ich meine, ich bin ja auch alt und riech so ein bisschen wie Sarg und so Grab. Vielleicht liegt es daran.
Ach ja. Ich muss noch mal kurz sagen, das Doldenhell, das habe ich jetzt als erstes aufgemacht. Das ist ja schon spannend. Die sind ja bekannt für ihr IPA. Und dieses Helle hat so einen ganz leichten IPA-Geschmack, aber es ist halt nicht bitter. Das heißt, wer IPA mag, aber das Bittere am IPA nicht so gerne mag, für den ist das Dolton Hell ja der Hammer. Ich mag es gerade sehr gern.
Schaut auf jeden Fall toll aus. Würde ich gerne mal probieren.
Ah, und wenn da draufsteht für den leichten Suri, also für den leichten beschwipsten Zustand, dann gefällt uns das doch. So, dann kommen wir leider zum Drama in dieser Geschichte. Tax, mach's kurz. Wie schaut's aus mit der PS5?
Da ist doch so ein Meme jetzt letztens durchs Netz gegangen. Der Laschet hat irgendwas gesagt, oder? Dass das von der EU jetzt auch irgendwann mal entschieden werden muss. Ja, aber Spaß beiseite. Ich glaube jetzt noch weniger mit Regen- und Flutkatastrophe und Corona und allem. Keine Ahnung, vielleicht Ende 2023 oder die abgespeckte PlayStation 5 mit dem, 300 Gramm weniger Content.
Ach ja, interessante Geschichte, das sollte man vielleicht auch
PlayStation 5 geben soll.
Tax, das hast du jetzt angesprochen, das sollte man dann vielleicht auch kurz erklären. Wie war das, die Digital Edition, also die neueren, die es jetzt gibt, also die hin und wieder jetzt in die Läden kommen, die sind wohl 300 Gramm leichter als die Ausgangsversion.
Ja, stimmt, das war eine sehr suspekte Sache.
Ja. Und ich dachte auch schon, das Laufwerk ist weggelassen oder ist dann die Kühlleistung vom Netzteil anders oder...
Also da haben wir ja schon spekuliert, diverse spekuliert, dass sie ja vielleicht wirklich da noch irgendwie Anhalterungen und Zeug drin hatten oder sonstige Chips oder sonstiges drin hatten fürs Laufwerk in der Digital. Und jetzt haben sie
eine... halt erstmal schaffen, ne?
Jetzt haben sie die extra, aber 300 Gramm ist enorm
viel. Bei einer Konsole, was wiegt die? 4 Kilo, oder? Wiegt sie so viel überhaupt? Ich weiß es gar nicht.
Oh, gute Frage.
10% vom Gewicht.
Jetzt wenn wir einen Chat, jetzt wenn wir einen mobilen
Chat hätten. Genau. Und das sind ja also auf jeden Fall, also um die 10% hätte, könnte man schon sagen fast, oder? Nicht ganz vielleicht, aber.
Ja, 3,6 Kilo hat sie,
glaube ich. Ja, siehst du mal. Jetzt, ja.
Also sehr spannend.
Schon Hammer.
Aber das ist doch, die haben das ja irgendwie so verargumentiert wegen Halbleiter- und Chipmangel. Ich glaube, das hat komplett andere Gründe, warum da weniger Backstein.
Aber da muss man wieder aufpassen. Halbleiter ausgetauscht.
Nee, man muss da aufpassen. Vorsicht.
Event Horizon deshalb im Suezkanal stecken.
Das war wieder ein typisches, der Philipp könnte jetzt ein Lied von singen, von Medien und Presse an der Stelle. Da gab es eine Aussage, dass sie sich was überlegen wegen der Chipknappheit. Und dann kam irgendwann einer und sagt, die wiegt 300 Gramm weniger und daraus hat jemand einen Zusammenhang gebildet und gesagt, daher kommt das. Das war nicht 1:1 die Aussage zu den 300 Gramm.
Auch überhaupt keinen Sinn machen. Ich meine, wie viele Chips
müssen wir alle sparen? Die machen natürlich das Hauptgewicht aus, so ein Chip, so die ganzen Halbleiter.
Deswegen, vielleicht ist auch einfach wirklich, weiß nicht, andere Platine, dünnere Platine, die können auf die Fläche was ausmachen.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass das an den Halterungen, dass sie halt einfach an dem Grundgerüst, ich meine, die hat zwar schon eine andere Form, weil das Laufwerk ja ausgespart ist, das Laufwerk ist auf jeden Fall nicht dabei, aber dass ansonsten halt einfach, um auch Fertigungskosten zu sparen, halt einfach sehr viele Sachen gleich gehabt haben zwischen der Laufwerksmodell und dem digitalen Modell. Und wie das halt so ist, die erste Charge, da wird zum Werkzeug in der Fertigung, das wird dann auch ausgetauscht, weil das hat ja auch nur bedingte Stückzahl, was so ein Werkzeug dann fertigen kann. Und da kannst du das optimieren und das wird dann natürlich auch immer wieder nachoptimiert. Und Bauweisen und dann auch neue Bauteile und sowas, das kommt ja auch schon. Ich meine, das Ding ist ja schon über ein Jahr in der Fertigung. Da ist es schon normal, dass man daran optimiert. Und wahrscheinlich halt nur an dem Digitalmodell, weil sie an dem anderen wahrscheinlich noch weniger irgendwie produzieren gerade. Deswegen, sonst würden sie das wahrscheinlich auch optimieren, ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, Christian, weil du das gerade sagst, das ist ja schon über ein Jahr ab und zu mal zwischendrin in Einzelstücken in der Produktion. Vielleicht haben die das richtige Werkzeug dafür einfach verlegt und haben ein neues machen lassen. Jetzt haben wir so lange keine neuen mehr gemacht. Wo ist das scheiß Werkzeug hin?
Der Hupsi mit dem Sechskant, wo ist denn der? Oh, der hat Urlaub. Ach, scheiße.
Scheiße, was machen wir jetzt? Nee, also ich finde aber schon irgendwie, also ja, ich meine, es war abzusehen, es ist jetzt auch kein Weltuntergang, aber es ist irgendwie schon eine seltsame Generation, wenn du, bevor die erste Generation so richtig in den Läden steht, schon die erste doch größere Hardware-Edition hast.
Die Slim-Variante kriegst du, ja.
Die Light-Variante. Nee, also ich bin gespannt, was iFixit sagt. Die werden es ja garantiert zerlegen, wenn sie irgendwann mal in 10 Jahren eine kriegen.
Ja, ja. Und dann, ob das überhaupt am Ende auch noch stimmt, das Ganze. Ne? Ob das, ja, hat jemand falsch gewogen. Keine Ahnung, wie sowas entsteht.
Ja, wahrscheinlich sind es 30 Gramm oder
wahrscheinlich.
So.
Wahrscheinlich. Umrechnung, Umrechnung verbockt.
Verrutscht.
Ja. Ja gut, aber zurück zum Kern, Tax. Wir drücken die Daumen, dass es dieses Jahr noch was wird. Langsam habe ich das Gefühl, dass wir schon sagen müssen, Tax.
Das ist ja traurig.
Wird's eng. Ja, eng. Genau. Es gibt ja Schlimmes. Aber was viel interessanter ist, es gibt ja auch von Sony gar keine Aussagen. Ja, also dann wird ja
keiner
gar nicht,
mehr.
Ich glaube, weil sie einfach alle keinen Planungshorizont gerade haben. Die warten auch wahrscheinlich nur auf irgendwelche Lieferungen von irgendwelchen anderen Chips und Bauteilen, damit sie weitermachen können.
Ja.
Ja.
Und der schlägt ja wirklich Kreise, auch wenn es jetzt wenig damit zu tun hat. Mein Vater, der ist ja ehemaliger Mitarbeiter von einem so eben Mercedes-Benz-Konzern-Anhang, also Luftfahrt, aber Mercedes-Benz halt, ne? Also ja. Daimler. Und der darf natürlich jedes Jahr auch noch als Rentner sich einen Daimler leasen. Und der ist jetzt angeschrieben worden, dass sie aufgrund der
Chip-Knappheit gibt's nicht mehr.
Preset dass sie, nicht nee, mehr. Dass sie alle ehemaligen Mitarbeiter, die ein Anrecht auf diese Jahreswägen haben, bitten, ob sie den Wagen noch ein Jahr länger behalten, weil sie so Knappheit haben, Neuwägen ranzuschaffen. Und natürlich die Neuwägen lieber halt verkaufen, anstatt an die Mitarbeiter zu leasen. Und er kriegt dann auch eine Prämie dafür, wenn er den jetzt noch ein Jahr behält. Und dann sagt, das ist schon Wahnsinn, was das für Kreise zieht. Ne?
Ja, merkst du überall. Und Tax, wir drücken dir einfach die Daumen. Natürlich gibt es Schlimmeres, aber...
Ganz ehrlich, diese ich bin Rubrik, super happy mit diesem M1 Mac. Ich will ja gar nicht wissen, wann Apple auch die anderen Geräte liefern kann.
Apple war bis jetzt ja relativ unbeeindruckt.
Weiß ich nicht. Ich glaube, sonst hätten wir vielleicht auch diesen M1X oder M2 vielleicht schon mindestens announced gesehen. Ja, also sonst hätten
vielleicht
sie gesagt,
machen sie
so, ja.
Sie halten Sachen eher lange zurück, bis sie wirklich sicher sind, dass sie es liefern können. So mit den iPhones
letztes Jahr. Der M1 ist ja jetzt in den Notebooks noch nicht so alt. Die haben noch nicht mal die 15 oder 16 Zoll MacBooks damit ausgestattet. Da werden sie jetzt noch nicht den Nachfolger ankündigen.
Außerdem hat der Tax jetzt einen weiten Bogen geschlagen. Er ist mit seinem M1 zufrieden, aber zum Zocken ist er jetzt auch nicht unbedingt das Gerät. Ne? Deswegen ist deine Zockliste
weiterhin leer. Ist nur ein weiteres Spielzeug, um die Zeit zu überbrücken, sozusagen. Ach, also ja. Sony, strengt euch an, sonst muss ich so eine Alternativkonsole, das ist doch, wie heißt denn das? Xbox und
Mame
und Pitfall. Achso, die Xbox gibt es auch.
Xbox kriegst du auch nur die F. Die steht ab und zu mal rum, die kriegt man gut.
Die S kriegt ganz gut, ja. X ist auch
Mangelware. Da musst du Glück haben. Es geht anscheinend,
also du musst nicht kriminell werden wie bei der PS5, aber du musst schon Glück haben, ja.
Du musst auch Glück haben, also die sind auch, wenn sie mal da sind, in Rekorden
ausverkauft.
Immer. Wenn ich eine Push-Notification kriege von spielekauf.de, gehe ich drauf.
Egal wo. Egal was, genau, das ist schon hart.
Ja, aber ich würde diese Kategorie oder diese Rubrik gerne sehr bald nicht mehr in unserem Cast haben, aber leider müssen wir es aktuell weiter durchziehen. Ich hoffe beim nächsten Mal schon nicht mehr. Tax, streng dich an.
Ja.
In diesem Sinne kommt meine Rubrik, die ist jetzt dieses Mal sehr kurz. Ich kann euch nur sagen, Peters Grading Game, meine Spiele sind bei VGA angekommen in den USA. Habe mich erstmal gefreut. Anfang Juli sind sie angekommen, haben wir gedacht, puh, jetzt geht es ja richtig voran. Und ich glaube, eine Woche später oder so kam, es gibt jetzt neue Grading-Zeiten bei VGA, weil sie einfach so viel zu tun haben. Ist es jetzt so, dass in der normalen Range, also wenn man einen normalen Preis zahlt, es gibt ja dann nochmal so einen gepimpten Preis, da geht es ein bisschen schneller. Aber beim normalen Preis ist aktuell die Durchschnittszeit für ein Grading 5 Monate. Deswegen, Tax, jetzt ist die Frage, ob ich meine Games wieder habe oder du vorher schon eine PS5 hast.
Wir werden sehen. Ja, ich würde auch die Games jetzt dauert länger, ja, genau.
Aber wie gesagt, sie sind angekommen und werden irgendwann in den nächsten Monaten ins Grading gehen, irgendwann fertig werden und dann kommen sie zurück. Also der Versand ist anscheinend echt noch die kürzeste Zeit aktuell. Aber das Grading ist heftig. Also 5 Monate ist schon echt heftig. Weil es ist ja schon bei denen. Also da steht ja schon rum. Jetzt kannst du euch vorstellen, was da gerade rumsteht.
Ja, das klingt ja fast, als würden die richtig Zeit in das Grading investieren und es nicht nur einmal angucken.
Das wird sogar heißen, die verdienen richtig viel Asche gerade mit dem Grading.
Ja,
wäre jetzt mein Ansatz.
Das sowieso.
Ich glaube auch.
Ich meine, jetzt ohne
Ja, aber der, urteilen. Die sprießen jetzt gerade aus dem Boden, diese ganzen Grade. Da gibt es jetzt zwei neue, glaube ich.
Es gibt jetzt ein Grading in Deutschland. Ich habe da bisher noch nicht allzu viel dazu gelesen. Ich weiß noch nicht, wie vertrauenswürdig das ist. Aber wenn ich da mehr Infos habe, werde ich da mal was zu erzählen. Es gibt jetzt die ersten, die in Deutschland graden, ja, mit einem eigenen Label und so. Ist halt erstmal wahrscheinlich auch im Sammlerbereich noch nicht so viel wert, weil sie noch keinen Namen haben. Ja. Deswegen VGA oder Vata sind einfach gerade die Hauptgrader und da steht man bei beiden in der Schlange jetzt. Und mal abwarten. Genau. Das war es auch schon für den Standardrubriken. Dann sagen wir doch, gehen wir gleich in die Games rein. Christoph, was hältst du davon? Wir sprechen gleich mal über Ratchet & Clank, weil ich glaube, das haben wir letztes Mal
was. Wir haben beim letzten Mal ja doch, da haben wir sogar, wir waren so drinnen, so ein paar Stunden. Ja.
Ja. Wir erzählen, glaube ich, nur noch, was wir noch so erlebt haben und was wir noch so getrieben haben mit dem Game. Und genau, willst du da mal?
Na, mach du mal. Ich glaube, ich habe noch mehr Redeanteil heute als du.
Bei den Filmen. Dann machen wir das doch so. Ja, Ratchet & Clank, Rift Apart, PS5. Letztes Mal waren wir ein paar Stunden drin. War eine coole Sache. Wir hatten Spaß. Wir haben, glaube ich, da eh schon so, Christian, beides eigentlich abgefeiert als ein Game, das einfach alles in der Konsole gerade nutzt, was man sich gerade zumindest so vorstellen kann oder was gerade so State of the Art ist, inklusive Controller-Support, geiler Sound, geile Characters, super geile Grafik, Inszenierung top, technisch top, 60 Frames, alles genial.
Gameplay top.
Gameplay sowieso top. Einfach ein typisches Ratchet & Clank. Ich muss auch sagen, ich war super schnell, habe ich damals schon gesagt, einfach drin. Das war das typische Feeling und trotzdem so viel Neues reingebracht. Ja. Das ist halt einfach geil und man entdeckt die Grundmechaniken alles wieder und es kommen immer wieder neue Sachen rein. Dann, wenn man es über die längere Laufzeit spielt, also wir haben es beide jetzt durchgespielt und wir haben es beide platiniert auf der PS5. Weil man auch sagen muss, dass die Platin-Trophy machbar ist, in normaler Zeit. Es gibt eigentlich nur eine Trophy, die man verpassen kann, aber die kann man auch relativ einfach nachholen. Sonst kann man keine Trophy wirklich verpassen. Es ist ein bisschen ein Grind dann zwischendrin. Man muss halt bestimmte Sammelaufgaben halt neu erledigen, die aber dann einfach alle Spaß machen. Also mir haben es zumindest bis zum Ende Spaß gemacht, weil man sagen muss, diese verschiedenen Planeten, die alle wirklich sehr verschieden sind, wo die Einwohner verschieden sind, diese Biome alle total verschieden sind, das macht total viel Spaß. Einen nach dem anderen abzugrasen und dann auf die letzten Geheimnisse noch zu durchsuchen und langsam zu komplettieren. Es gab eine Trophy, die hast du auch schon angesprochen. Da muss man irgendwie mit einer speziellen Waffe muss man halt so und so viel Gegner killen. Das funktioniert aber nur, wenn man die Waffe entsprechend schon aufgerüstet hat und so. Also ich sag mal, ohne Trophy Guide wird es ein bisschen schwierig, auch die ganzen Locations zu finden. Du hast sicher auch mit Guide gespielt am Ende, oder?
Also es gab ein paar Trophies, die ich dann mit Guide noch nachgeschaut habe, aber es waren echt wenige. Und so im Vergleich zu vielen anderen, wenn du mal so platinierst, das musst du schon mehr machen. Also da hast du schon viel. Weil von den ganz vielen, es gibt sehr viele Sammelsachen, die du aber nicht mal alle brauchst. Also es gibt sehr viel optionales Sammelzeug, wo ich mehr gemacht habe, als ich hätte machen müssen für Platin, weil es einfach Spaß gemacht hat.
Aber es macht so Spaß, ne? Genau. Es macht so Spaß. Also ich war in dem Spiel insgesamt, also inklusive Platinieren waren es bei mir genau 18 Stunden. Ich glaube, bei dir auch, ne?
Ja, genau, so eine Drehung. Ja, wir haben es ungefähr gleich lang gebraucht.
Also PS5 sagt bei mir 18 Stunden, also um den Dreh. Wir waren also relativ gleich lang unterwegs. Obwohl ich immer noch glaube, dass wir wahrscheinlich relativ unterschiedlich spielen und trotzdem die gleiche Zeit. Beide mega viel Spaß gehabt. Und es hat sich am Ende bei dem Platinieren eben nicht wie Arbeit angefühlt, sondern man hat dann wirklich auch noch so einen sehr langsamen Progress gehabt. Noch eine Trophy und noch eine und noch eine. Und dann wurde es immer ein bisschen zäher und dann kam die Platin. Mega cool. Wirklich mega cool und es ist der absolute Must-Have-Titel, wenn man eine PS5 hat.
Also wirklich auch der mainstreamigste Must-Have-Titel natürlich.
Ja. Ja. Genau, der mainstreamigste, aber das ist einfach so ein Game, das müsste eigentlich so schnell wie möglich, wenn es dann überhaupt PS5s gäbe, auch ein Bundle geben, weil das ist die Einstiegsdroge auch für welche, die sich eine PS5 holen, ja, die jetzt irgendwie da neu einsteigen.
Und also angeblich gibt es die ja immer. Also es gab jetzt schon die ersten Ratchet & Clank Bundles, die so angeblich verkauft worden sind, aber keine davon an den Tax. weil das wäre nämlich schon optimal gewesen. Ja. Genau, weil im Vergleich zu Demon's Souls oder Returnal ist es halt echt massentauglich und ist auch echt spielbar und durchspielbar und platinierbar.
Der Philipp wollte was sagen, ist so leise gerade, der Philipp.
Ich bin leise? Nö,
kann ich nicht. Jetzt bist du besser da.
Wollte gerade sagen, wenn du so ein Bundle tatsächlich erwischt und du kriegst so eins, das darfst du doch nicht aufmachen, oder?
Muss man graden lassen.
Jetzt mal ernsthaft, bis die PS5 in großen Stückzahlen voraus verfügbar ist, ist doch das Ratchet & Clank Bundle quasi selten. Da haben die doch 20 davon verkauft.
Wenn du das ja, aber es sind aber keine Bundles, auch mit einem geprinteten Karton und so, glaube ich. Ich glaube, da liegt nur das Spiel bei.
Das ist erfahrt.
Ja, so, ich also weiß so es nicht. Special Edition gibt's noch nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Also, also glaube, manchmal ist ja wenigstens die Verpackung, also dieser Karton, und das, glaube ich, traue ich Sony schon zu. Also diesen lapprigen Karton drumherum, den kriegen sie ja wohl auch noch mit Ratchet & Clank bedruckt.
Aber lustigerweise, ich habe 20 auch,
Cent mehr.
Ich habe es auch nur mal ein Bild gesehen, da war halt eine PS5 abgebildet und das Ratchet & Clank dann mit so einem Pluszeichen dazwischen. So. Hier ist das mit dem
Game. Andererseits, böse gesagt, wahrscheinlich lohnt sich bei den Stückzahlen jetzt ein Custom Print für einen Karton nicht.
In Kartons bedrucken, ne, ist irgendwie dann auch...
Naja, es sind ja angeblich ja doch immer ein paar Hunderte und Tausende in der Stückzahl und nicht mal einen Karton bedrucken in der Stückzahl, das geht schon. Vor allem, das ist ja kein Karton, aber, das ist Papier.
Aber jetzt schweifen wir schon wieder zurück zum armen Tax, der immer noch keine PS5 hat. Jetzt sprechen wir mal die Leute an, die eine haben. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, holt euch das. Holt euch
unbedingt
dieses Spiel. Unbedingt. Das ist das Next-Gen-Game, das ihr auf der PS5 spielen wollt. Und es ist einfach, es war so locker auch zu zocken. Es war einfach so ein Game, wo du gerne reingehst, ein bisschen zockst, wieder rausgehst. Ladezeiten sind ja eh der Hammer. Da brauchen wir gar nichts zu sagen. Das ist eh richtig genial. Einfach gut. Ich finde es faszinierend, dass sie diese Qualität jetzt über die Spiele doch so halten. Also ich habe gemeint, zum letzten... Also auf der PS4, dieses Ratchet & Clank, das hatte ja gar keinen Beinamen, oder? Das war eher so ein Reboot. Mhm. Hätte ich eher gedacht, wird schwierig, das zu toppen, weil ich das wirklich auch super, super geil fand. Und ich war da auch so im Flow. Und das haben sie in meinen Augen aber getoppt, weil alles sich noch mal besser anfühlt. Und die Waffen sich noch mal besser anfühlen. Ja. Es gibt keinen nervigen Endboss übrigens. Der Endboss vom Einser ist ja wirklich berühmt-berüchtigt, wenn man so das Web ein bisschen durchforstet danach.
Gar nicht schlimm fand.
Den Boss
genervt haben.
Ehrlich? Der Boss doch, genervt war ich schon, tödlich. Aber es war nicht so schlimm.
Ich war genervt, weil ich drei Versuche gebraucht bei dem. Also das war jetzt echt nicht irgendwie schlimm.
Ja, genau. Du brauchst halt beim Neuen brauchst du halt einen. Und das ist, passt halt zum Rest des Spiels, weil ich sagen muss, das Spiel ist ja allgemein, ich habe es jetzt nicht auf so einem Hardcore-Modus, ich glaube, ich habe es auf Mittel gespielt. Also normal, aber da ist es in meinen Augen nicht wirklich fordernd. Also du spielst es halt locker durch, du könntest es dir härter einstellen, wenn du es natürlich möchtest. Aber so war es genau für mich die richtige Experience.
Doch, das war genau. Da wollte ich aber auch durch. Ich wollte mich da nicht durchbeißen. Ich bin, glaube ich, im ganzen Spiel zweimal gestorben oder sowas. Ja. Auch auf normal gespielt hier mittel und aber schwerer wollte ich dann deswegen auch nicht haben. Ja. Und ich habe den ersten auch nie gespielt, deswegen weiß ich nicht. Also nein, den allerersten halt für die was PS2 damals, glaube ich.
Ne? Ach so, ja, ich auch nicht.
Deswegen, aber das war ja so ein Reboot und weil du es gesagt hast, und das kam ja auch, da haben sie so ein Cross-Media-Vermarktung auch gemacht, da kam ja auch ein Film, Ratchet & Clank richtig. Film dazu. Und der läuft nämlich jetzt gerade bei Prime. Mm. Nur nochmal als Erwähnung, weil, also ich habe ihn mir schon mal eingeschaltet, aber das war nachts und ich war im Bett und habe ihn auf dem iPad laufen lassen und da bin ich dann sehr schnell weggedudelt, aber es schaut halt aus wie das Spiel und das war sehr nett und deswegen muss ich mir den nochmal irgendwann fertig anschauen. Also, wobei ich noch nicht weiß, ob ich da ein großer Fan davon bin, weil ich fand es als Spiel toll. Ich weiß nicht, ob ich es als Film gut finde, weil der Humor
funktioniert. Ich dass als Film so gut funktioniert.
Ich weiß auch nicht genau. Aber ich wollte es trotzdem erwähnen.
Vielleicht wäre für die entsprechende Zielgruppe, die etwas jünger ist, vielleicht schon.
Ja. Wäre jetzt auf jeden Fall für mich der erste Grund, tatsächlich eine PS5 zu kaufen, ist eindeutig Ratchet & Clank.
Geil.
Einfach, weil mir das letzte vom Gameplay so wahnsinnig gut gefallen hat und das ist so, da ich will jetzt keinen zu weiten Bogen spannen, aber was sie da geschafft haben bei dem Ratchet & Clank ist halt, sie haben wirklich richtiges Gameplay in diesem Spiel, was ich teilweise bei diesen ganzen Open World, was weiß ich, was Games einfach vermisse.
Ja, es ist halt wirklich sehr gamey, genau. Und,
es ist ein Game, nicht irgendein Lauf
rum. Genau, es ist jetzt nicht
die Experience.
Ja, aber alle, es ist halt sprechen ja nur noch von Experience und das ist halt einfach ein Game.
Und ja. Es ist so dicht und es hat so tolle Charaktere und jetzt eben, es gibt ja eben hier so den Counterpart vom Ratchet, die, ich habe schon wieder den Namen vergessen, also die weibliche Lombax.
Weibliche Lombax halt.
Ja, genau.
Und Reeve, oh verdammt, das ist jetzt peinlich.
Das ist jetzt echt blöd.
Aber ich schaue
und vom Clank halt auch, diese Roboterin, also das ist echt toll. Also es ist super cool gemacht.
Super cool. Was mir halt gefallen hat, dass ich das letzte hat sich, auch wenn es natürlich immer ein Jump und Shoot und Run war, ja, es hat sich nie repetitiv angefühlt.
Nee. Du hast dann einfach gespielt und jede Welt war anders, jede Gegend war anders. Genau. Alles hatte ein eigenes Feeling. Und das ist halt das, was ich bei Spielen so viel vermisse heute, weil du spielst eigentlich 11 Stunden lang oder 20 oder 30, wenn es blöd läuft, immer das Gleiche.
Genau. Nee, und hier gar nicht. Und es fühlt sich auch nicht wiederholt im Vergleich zum ersten an, weil ich habe ja oftmals das Problem, wenn ich eine Fortsetzung spiele, wo ich beim ersten so begeistert war, dass es beim ersten Mal nur so ein Glückshit war, dass es mich genau gekitzelt hat. Und das zweite ist halt so das genau dasselbe und das mag ich nicht. Aber hier, es ist zwar mehr oder weniger genau dasselbe, fügt ein bisschen was hinzu, aber auch nicht so viel mehr, weil da komme ich nachher auch dazu, also sowas wie zum Beispiel Arkham City. Da war ich ja, hat sich bei mir nie gezündet, weil ich war Arkham Asylum, habe ich geliebt, Arkham City, das war mir zu viel. Du fängst mit einem voll ausgestatteten Batman an und dann kriegt er nochmal so eine Shitload voll Fähigkeiten und das war mir einfach zu viel. Obwohl in der Welt viel los war, das hat jetzt Gott sei Dank nicht diese typischen Open-World-Probleme, wo es langweilig war, aber es hat halt irgendwie für mich persönlich andere Probleme. Und da habe ich halt,
das ist bei Ratchet & Clank. Die checken, was ihre Stärken sind und bauen da immer nur ein bisschen was drumherum, aber der Kern ist eigentlich dasselbe Spiel und somit wurde ich da genauso abgeholt. Deswegen würde es dir auch taugen, Philipp, da kann ich meine Hand für ins Feuer legen.
Ich bin auch ziemlich sicher.
Also da die Dame heißt übrigens Rivet.
Rivet, danke.
Genau. Ja, und platiniert. Christian, wie vielte Platin war es bei dir? Willst du das sagen, öffentlich? Oder ist es?
Die 30.
Die 30. Ja, bei mir war es die 9. Ist auch nicht so schlecht.
Für das, dass manche Leute ja
ihr Leben lang keine Platin haben, ist eine 9. gar nicht so schlecht.
Ja, und vor allem, ich mache es ja oftmals nicht mit dem Ziel dahinter. Es ist ja echt schon, muss schon was Besonderes sein.
Stimmt, bei mir ist auch nicht so. Bei mir ist, glaube ich, kein Game dabei, das ich nur gespielt habe, weil es da gibt, das habe ich ja dann irgendwie auch dir mal vor kurzem nochmal geschickt. Du kanntest das ja sicher auch schon. Da gibt es ja einige Games, die so die einfachsten Platin-Trophies, wo du wirklich wenig investieren musst an Zeit und kriegst eine Platin. Sowas hat dann keinen Reiz für mich. Ich finde Platin dann für Spiele cool, wenn ich merke, okay, das Spiel will ich jetzt platinieren, weil es was Besonderes ist. Genau. Und weil die Platin auch machbar ist. Ich bin nämlich keiner, der dann bestimmte Hürden wie das Spiel 5-mal durchspielen, das ist einfach gerade nicht mehr meins, dass ich das versuche. Hast du aber auch, ne? Du hast auch ein paar, wo du das Spiel mehrfach durchgespielt hast.
Ja, aber halt bei manchen Sachen, auch so gern ich sie hätte, so zum Beispiel bei manchen From-Software-Titeln, ist es mir einfach zu viel Arbeit, die Platin zu erreichen.
Ja.
Und da muss ich halt ein bisschen auch mit der Zeit haushalten.
Eben, so, und wir müssen auch mit der Zeit, perfekte Überleitung, und dann machen wir doch weiter mit dem Philipp, weil der hat auch was gespielt und dann kannst du bei den Games sogar schon den Abschluss machen für uns.
Genau.
Philipp.
Kann du das hast auch dich rangetraut. Weil ich glaube, ich habe das, ich habe mal wieder gespielt, ja.
Wahnsinn.
Ich glaube, ich habe das sogar schon mal erwähnt. Ich habe beschlossen, bevor ich Gears of War 5 doch mal spiele, jetzt mit dem Xbox Series X Update, spiele ich erst nochmal Gears of War 4 mit dem Xbox Series X Update. Weil mir das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, ja schon wahnsinnig gut gefallen hat. Und hat ein paar richtig coole Sequenzen, gerade später, auch wenn es wieder so ein bisschen dröger anfing. Und ja, und das spiele ich jetzt wieder und das sieht richtig schön aus auf der Xbox One X, Series X und hat nochmal ordentlich zugelegt in der Grafik, läuft schön mit 60 Frames und sieht wirklich super aus. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es kein Next-Gen-Titel ist.
Das ist doch geil.
An der Optik.
Also haben sie Texturen auch gepimpt oder einfach wirklich nur Frames?
Ich meine, das Update war irgendwas um die 30 Gigabyte. Also ich würde tippen, dass sie auch an den Texturen und an den Models und so weiter dran waren.
Mhm.
Krass. Also es war richtig, richtig gute Arbeit. Und das Spiel, ich würde jetzt behaupten, ich muss unbedingt der Story folgen, aber das ist eine dreiste Lüge bei Gears of War. Die passt auf den Gierdeckel. Aber es ist einfach schön. Also gerade wenn du diese Deckungsshooter magst, ich meine, Gears of War war ja auch so ein Wegbereiter des Deckungsshooter-Genres.
Ja, ja.
Wenn du die magst, dann ist das immer noch ein super geiles Game.
Und du spielst es aber jetzt primär, damit du dich dann so richtig ins Fünfer reinlegen kannst, oder?
Weil genau, damit ich ins Fünfer wieder so richtig rein, weil die Story schließt an tatsächlich, und auch wenn die Story auf den Bierdeckel passt, ich habe keine Ahnung mehr, was im vierten Teil passiert ist.
Ja.
Und ja, es gab diesen Remaster, also dieses Upgrade, und dann dachte ich mir, das kann man mal machen und ist tatsächlich immer noch, ich finde es immer noch eine Empfehlung, also wer es nicht gespielt hat, kann das auch heute, gerade mit dem Update, ich glaube auch die PC-Version profitiert davon nochmal, ist umsonst im Game Pass wie alles.
Hattest du schon mal durchgespielt?
Ich hatte es schon mal durchgespielt, ja.
Ah, okay.
Und ich weiß, dass es hinten raus gab so ein paar mega coole Sequenzen mit Transformer-Mech-Style-Roboter und was weiß cool. ich was.
Das hat jetzt nicht mehr so Low-Cast-Gegner, oder? Das ist das, doch, war das das Vier?
Ach, schon noch.
Danach sind immer die Low-Cast, die kommen immer die Körner zu.
Okay.
Die Ach, kommen nur die Low-Cast, nicht die Helgas. Helgas war es bei Killzone, genau.
Genau, die Low-Cast, die sind so ein bisschen austauschbar, ja. Die Low-Cast sind diese ganz seltsamen Insektenwesen, weil man es nicht so genau weiß, den ekligen Larven und wirklich, wirklich schön. Und du spielst ja jetzt in dem neuen Teil den Sohn von Marcus Fenix, der immer da die Hauptrolle früher hatte. Aber Marcus Fenix ist ja in Rente, der kommt auch noch vor, aber natürlich ballert er auch nachher dann wieder mit, aber erstmal ist er
nicht mehr mein letzter Auftrag.
Ich musste schon auch mal spielen. Ich fand ja Gears of War immer geil. Also diese stupide und diese vollmuskelbepackten Männer, Fleischberge, die da alles wegballern, das ist schon geil.
Teil 4 müsste eigentlich Gears Innen of War heißen, weil da ist ja auch eine weibliche
Person. Ja, genau. Das am 5er ja dann auch. Also ich finde das ja auch okay. Die schauen auch bei weitem nicht so übertrieben aus wie die Männer. Aber das war halt dieser typische, auch also so bezeichnend für die, was man damals unter Unreal Engine Optik so verstanden hat, so von den Charakteren auch.
Ja, da freue ich mich auch schon, da wird ja in absehbarer Zeit auch ein 6. Teil kommen. Und die haben auch, was die Lichteffekte angeht, die haben einfach so ein, das sieht schon sehr, sehr geil aus alles. Also die Lichteffekte, die Umwelteffekte und alles, die sie jetzt da nochmal verbessert haben, das macht schon Laune zum
Anschauen. Ja.
Cool.
Wenn du es noch nicht gespielt hast, Christian, müsstest du eigentlich.
Ja, eigentlich ist, ich finde, Christian, das ist doch voll dein Style, das Game, oder? Dass du das mal
zwischendurch. Mega, ja, ich habe ja 1-3 auch gespielt. Und ich habe auch vom 1er die Remaster noch da, bevor ich den Game Pass hatte. Jetzt habe ich im Game Pass ja eh alles. Aber ich komme halt nicht wirklich zum Spielen gerade momentan. Ich meine, siehst du ja, ich habe zwar 3 Spiele auf der Liste, aber nur 3 halt so ungefähr, weil ich ja nicht mal was durch habe. Auf der Switch auch so wenig gespielt und so.
Das ist schon traurig. Das 4er mal und dann können wir das 5er im Koop spielen.
Das haben wir ja schon immer vorgehabt.
Wird sicher funktionieren, aber ich
genau, du musst halt schauen, wann du mit dem Peter Away Out spielst, dann im.
Dass wir uns da tagemäßig nicht überschneiden.
Ja, genau. Das muss irgendwie timen, das ist richtig, ja.
Ja, you're right. Okay, Philipp, das war's dann schon. Also eigentlich nur Empfehlung. Wer eh Game Pass hat oder wer damit liebäugelt, kann man es 4 auf jeden Fall
zocken. Das
sieht auch gerade im Update sehr zeitgemäß aus, habe ich verstanden.
Ja, das kann man immer spielen.
Nice.
Es geht immer.
Ja, dann Christian, hast du auch noch 2 Sachen, die du uns näher bringen möchtest?
Ja, genau. Ich versuche auch nicht zu viel zu verlieren, weil ich bei beiden noch sehr am Anfang bin. Aber ich möchte auch, ohne dass es schlecht ankommt, der Ori and the Will of the Wisp erwähnen, weil ich, das hat ja hier auch ein lieber Hörer schon empfohlen und im Urlaub gespielt und hat vom Schwärmen nicht aufgehört. Und ich habe den ersten Teil Blind Forest auch sehr gemocht, auch trotz der knackigen Sprungpassagen, wo manche sagen, die waren gar nicht knackig, aber ich fand die schon knackig. Für so
ein nichts getroffen, ich muss 1000-mal springen und bin immer wieder runtergekommen.
Joypad-Legastheniker wie mich war das schon hart. Und jetzt habe ich es mir für die Switch, war es auch irgendwann mal im Angebot, habe ich natürlich blind zugegriffen und auch gespielt. Und was soll ich sagen, ich habe wenig gespielt. Also ich habe angefangen, bin aus dem Schwärmen nicht rausgekommen, wie toll dieses Spiel ausschaut. Und oft auf der Switch, also nachdem ich sie am Day One auf der Xbox One X gespielt habe und da hat es geruckelt, es hat mittlerweile ja wohl nicht mehr, dass wir es nachgepatcht haben und sowas. Und natürlich ist die Switch grafisch und vom Detailreichtum reduziert. Aber es haben sie super hingekriegt. Also es läuft super flüssig auf der Switch und es schaut atemberaubend aus. Also es ist so ein schönes Spiel und auch so toll erzählt, so mit den Zooms rein zum Ori und zu der Eule, die sein Freund ist, mit der er da rumfliegt und die geht er dann verloren und dann muss er sie suchen. Also es ist echt super, super, super toll. Ja, und warum habe ich nicht weitergespielt? Es ist echt schwer zu sagen. Ich habe Probleme, mich zu motivieren, das zu spielen. Es hat genau eines der Probleme, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, es überfordert mich als Nachfolger mit Du kriegst halt alle Nase lang neue Fähigkeiten, jetzt schon den Doppelsprung und dann sonst irgendwas. Und neben den Fähigkeiten, die du quasi so passiv immer hast, gibt es jetzt Fähigkeiten, die du ausrüsten kannst. Und davon kannst du 3 Stück gleichzeitig ausrüsten. Da sind also Sachen dabei wie, du kannst schneller mit deinen Seelenpfeil schießen oder du kannst an der Wand kleben bleiben und die Wand hoch und runter klettern dann, wenn du da drauf springst. Und andere Sachen, wo ich schon gemerkt habe, die brauchst du, um teilweise Sequenzen zu schaffen. Und wie gesagt, du hast nur 3, die du gleichzeitig aktiv haben kannst und du hast aber irgendwie 15 von diesen Skills, wie du dann unten siehst, die du da kaufen und freischalten kannst. Und das überfordert mich jetzt schon, dass ich dann dastehen werde und mir die richtigen Skills an- und abwählen muss, um irgendwelche Sequenzen zu schaffen. Also so stelle ich mir das gerade vor. Vielleicht ist es ja gar nicht so, aber ich weiß es nicht. Und das schreckt mich so ab, dass ich jetzt schon seit einer Woche nicht mehr weitergespielt habe. Schade eigentlich.
Du hast eine Blockade.
Ich habe eine Ori-Blockade, ja.
Aber genau der Effekt. Ja. Der Effekt, den du vorhin beschrieben hast, da kommt dann, du feierst den Titel und dann kommt der Nachfolger und du bist eher erschlagen vom Nachfolger, weil der was draufsetzt oder zu viel will dann oder eigentlich dir nicht mehr das Feeling gibt vom ersten, weil du, verstehe ich das richtig, du hast schon viele Skills und kriegst dann einfach weitere obendrauf.
Genau. Also du hast am Anfang noch nicht so viele Skills. Das ist das Gute daran. Deswegen habe ich gedacht, ah, das ist ja toll, du fängst nicht hier so an, wie du Ori aufgehört hast, den ersten, sondern fängst schon mehr so an als ein kleiner, dummer Ori, der nichts kann. Aber das geht viel schneller, bis du dann die vielen Fähigkeiten schon wieder hast und dann kommen ganz viele neue dazu. Und das hat mich einfach bisher überfordert. Ich bin schon noch versucht, es weiterzuspielen, aber ich muss mich zwingen gerade im Moment. Schade. Was aber jetzt nicht heißen soll, dass ich es nicht empfehlen kann, sondern es ist halt leider meine persönliche. Ich bin da manchmal, bin halt ein komischer alter Mann, was anbelangt. Wie man ja sieht, die andere Stimme, kann man ja nachlesen hier auch im Chat, die ist deutlich, deutlich positiver, 100% gemacht, was eine Reifeleistung ist. Also wenn ich bin ja da auch schon an manchen Stellen, wo man da hüpfen muss. Also ich glaube, es ist nicht ganz so haarig wie beim ersten, aber es ist auch durchaus fordernd schon wieder gewesen, manche Sachen. Es hat ein besseres Schnellspeichersystem. Dadurch ist es schon mal deutlich fairer als der erste Teil.
Da kann man auf jeden Fall dem Wise aus unserem Chat
nur yes.
geben, dass er das so...
Genau, und vielen Dank fürs im Urlaub zocken.
Und fürs nochmal wirklich empfehlen mit Nachdruck, weil ich glaube, es taugt dir ja schon, nur wie gesagt, dir fehlt gerade ein bisschen die Motivation oder du bist
überfahren. Ja.
Vielleicht kommt es ja nochmal, dass du sagst.
Also ich würde es trotzdem jedem empfehlen, der da so ein bisschen was dafür übrig hat, auf jeden Fall. Und vielleicht,
wenn es jetzt optisch so ein Highlight ist, würde es nicht auch doch Sinn machen, das mal auf dem Big Screen auf der Xbox zu zocken? Weil da glaube ich, da hat man ja dann den vollen Effekt, oder?
Ja, das stimmt, vielleicht sollte ich das mal machen. Also weil normalerweise ist diese Art von Spiel ist mehr was ich halt auf dem Handheld gern spiele.
Ich glaube auch bei Ori war es, also beim ersten Teil fand ich zumindest jetzt die Grafik schon schön, aber im Prinzip war es eher der Artstyle, der einem angesprochen hat, als die Grafik an sich jetzt.
Diese Effekte, oder? Die vielen Effekte mit Nebel, Lichteffekten.
Ja, und ich weiß nicht, ob sich der Artstyle jetzt so viel...
Nein, der Artstyle hat sich null geändert. Also der deutlich, also noch detailverliebter und intensiver und mehr Details, aber der Artstyle ist gleich geblieben. Und das ist schon so. Ich meine, natürlich kannst du sagen, keine Ahnung, das nächste Gears of War 6 hat bestimmt bessere Grafik, ja. Weil halt irgendwie alles anders und besser und detaillierter ausschaut oder halt ein Last of Us, aber das kannst du halt schwer vergleichen.
Am Ende ist es halt der Artstyle,
ja. Und ich mag dann, also ich bevorzuge dann lieber sowas wie Ori mit einem individuellen Artstyle. Und ich habe ja da auch mal, also der Chef von diesem Moon Studios ist ein Österreicher, der hat dann auch öfters mal Interviews und Podcasts und so gegeben. Und hat da so ein bisschen erzählt, was das eigentlich auch für ein Aufwand dahinter steckt mit diesem 2D beziehungsweise 2,5D und handgemalt. Das ist ja alles handgemalt. Das ist nicht irgendwie modelliert in 3D-Engine und sowas, sondern das sind handgemalte Sachen, die sie da haben. Und das musst du dann auch wirklich halt in unterschiedlichen Perspektiven, weil das schaut eigentlich aus, als ob das eine 3D-Engine wäre. Natürlich tricksen sie was, aber es ist technisch top. Es ist wirklich gigantisch. Und sowas gefällt mir dann schon deutlich besser als wie keine Ahnung, der nächste super realistische Shooter, der halt dann auch zwar gut ausschaut, aber halt so wenig Liebe.
Ich finde die Abwechslung
macht. Der Artstyle reißt viel, finde ich. Der Artstyle ist das eigentlich, was mir auch wichtiger ist als die Grafik tatsächlich. Am Ende, klar, freue ich mich über eine gute Grafik, aber auch bei Ratchet & Clank, zumindest der letzte Teil, würde ich jetzt sagen, dass eben dieser Artstyle, dieser Comic-Style, wie das Ganze umgesetzt war, schon wesentlich dazu beigetragen hat, dass halt die Stimmung passte und das Spiel stimmig war.
Ja, mega, genau. Und halt eben so viel Polygone und Objekte und Partikel wiederum verschwirren, das muss sich hinter keinem Last of Us verstecken von der Engine her.
Ja.
Ja. Genau.
Cool. Und dann hast du noch was gespielt. Da geht es da auch um Artstyle, oder?
Nee, also das hat weder einen ausgeprägten Artstyle, noch hat das eine besonders gute Grafik. Ich habe Judgment gespielt von Sega, den Yakuza-Ableger, also von den Ryo Ga Gotoku Studios, die halt die ganze Yakuza-Reihe gemacht haben. Die haben einen Ableger der Yakuza-Reihe ja vor 2 Jahren, glaube ich, rausgebracht, Judgment, in dem man einen ehemaligen Anwalt spielt, der sein Anwaltsdasein an den Haken gehängt hat, weil er nämlich einen Mörder verteidigt hat, also jemand unter Mordverdacht verteidigt hat und den auch rausgeboxt hat, einen Freispruch erwirkt hat, was ein Riesen-Story war, weil in Japan wohl, wenn es mal zur Anklage kommt, ist eine Gerichtsverhandlung zu 99,5% eine Verknackung des Angeklagten, also ein Durchspruch durchsetzen des Staatsanwalts, dass die Anklage durchgeht und kein Freispruch. Und gerade bei sowas wie Mord oder sowas nicht. Und da hat er den Freispruch erwirkt. Und in der Nacht darauf hat der aber seine Freundin ermordet, weil es doch ein Mörder ist und doch ein Serienmörder. Und der hat dann seine Freundin ermordet und irgendwie die Wohnung abgebrannt. Und er konnte dann damit nicht klarkommen, dass er sagt, als Anwalt kann er nicht Recht von Unrecht unterscheiden, weil er wirklich gedacht hätte, der wäre unschuldig, und hat dann gesagt, er ist kein Anwalt mehr, sondern wechselt zum Privatdetektiv. Also wirklich eigentlich eine coole Hintergrundstory, die auch typisch Yakuza immer extrem cool und ernst hinterlegt wird mit, und da ist die Grafik schon gut, also mit super Charakteren, also die Gesichter von den Charakteren, die sind immer wahnsinnig gut und die Zwischensequenzen und die Stimmen, die sind alles geil. Ich spiele natürlich auf japanische Sprachausgabe, das gehört dazu. Und das ist hammermäßig. Und dann wird das Ganze durchbrochen mit so absoluten japanischen Blödsinn, dass du halt Nebenaufgaben hast, wo du dann halt natürlich einen Höschendieb suchen musst und hinters Licht führen musst und so Sachen. Also es ist so eine Schere zwischen seriöser Story und absoluten Schwachsinn, so dass ich einfach nur Spaß haben kann damit. Und wie sich herausgestellt hat ja Sega jetzt halt große Pläne. Die Yakuza-Reihe haben sie ja mit 7 quasi neu eingeläutet, mit einem neuen Charakter und einem rundenbasierten Kampfsystem. Mhm. Und die Judgment-Reihe wird ja auch fortgeführt, kam ja auch in den letzten Wochen, gab es ja auch einen Trailer mit Final Judgment, glaube ich, oder Last Judgment heißt es, glaube ich, wo man ja wirklich, also schon beeindruckende Zwischensequenzen wieder sieht, die jetzt nochmal besser wirken und nochmal bessere Gesichter und Gesichtsanimationen und so. Und eine ähnlich tiefgründige Story, aber wahrscheinlich mit genauso vielen schwachsinnigen Nebenaufgaben, aber egal. Und die behalten ihr Echtzeitkampfsystem bei. Also das Judgment hat dasselbe Kampfsystem wie die alten Yakuza-Teile. Also man läuft durch die Stadt, dann kommen irgendwann mal so 3 Straßenräuber, die dann sagen, oh, gib mir dein Geld. Und du sagst, hey, nee, ich hau dir aufs Maul. Und dann haust du den halt aufs Maul, nimmst halt auch zum Beispiel ein Mofa, das an der Seite steht und kannst es nehmen und denen um die Ohren hauen. Und dann gibt's dann so tolle Finisher, wo du die dann in die Luft schmeißen kannst, das Mofa hinterher und dann machst du einen super Kick mit beiden zu Boden. Also extrem fulminant inszeniert, schaut echt super aus. Das macht auch echt irre viel Spaß. Das Kampfsystem mochte ich ja schon immer gern. Auch sehr ausbaufähig mit weiteren Skills und so weiter. Also wer die alten Yakuzas mochte und meint, oh, ich muss jetzt rundenbasiert in Zukunft kämpfen, der steigt jetzt einfach auf Judgment um. Wobei ich jetzt auch Yakuza 7 definitiv noch eine Chance geben werde, weil ich hab's ja noch nicht gespielt, will ich aber noch. Aber ja, also.
Was ich immer wieder lese, ist, für Leute, die Yakuza noch nie gespielt haben, aber mal in diesen Bereich rein wollen, die sollen doch mal Judgment spielen. Stimmst du dem zu? Da muss man schon eine Prise an Japano Liebe mitbringen, um das ja. zu spielen.
Also würde ich schon empfehlen, weil also auch das hier, es fühlt sich eigentlich auch von vorn bis hinten an wie ein Yakuza-Spiel, weil du bist nämlich als Anwalt ein Zögling von einem Yakuza-Patriarch, von einer bekannten Familie, also so einem Clan in Tokio, in Kawaguchi, wo das halt spielt. Und der hat dich eben, hat dich unter seine Fittiche genommen und hat dir das Anwalt, das Jurastudium finanziert und hat dich auch halt als Anwalt ausgebildet, in der Hoffnung halt natürlich, dass sie einen super Anwalt an der Hand haben, wenn die Yakuza mal wieder was Sachen macht, die vielleicht nicht ganz legal sind. Und das hat sich halt natürlich nicht bezahlt gemacht, weil er seinen Anwalt hier an den Haken gehängt hat. Aber als Privatdetektiv, sein Kumpel und sein Mit, der ist quasi der Peter Shaw, der zweite Detektiv von der Butze, ist ein ehemaliger Yakuza, der rausgeschmissen wurde von der Familie. Und die beiden sind halt dicke Kumpels und lösen zusammen die Fälle da. Und es, also man muss schon sehr japanophil, glaube ich, auch sein, ein bisschen. Also weil du kannst ja essen gehen und dann kannst du dort halt durch die diversesten Speisen dich durchfuttern. Und es gibt Boni, wenn du schön besoffen bist. Und die Japaner, die spinnen ja auch so auf alle möglichen Whisky-Sorten und so. Und es gibt dann auch Preise und Skillpunkte, wenn du alle Whisky-Sorten durchprobiert hast und solche Geschichten. Also extrem merkwürdig, aber halt lustig.
Okay, und du spielst es weiter. Also ja, da sagst du jetzt, da bist du dran.
Ja, ich glaube, das ziehe ich durch, ja.
Gab es das gerade irgendwie, ich habe nur gesehen, im PlayStation Now gibt es das aktuell.
Ja.
Alle, ne? Inzwischen.
Also Judgment glaube ich mittlerweile nicht. Ich glaube, Judgment ist Sony-exklusiv, kann das sein?
Also, nee, Judgment ist auch Series
Xbox. Ah, okay. Und nicht, dass ich dann was, genau, hier, Halbwahrheiten. Ach, Stadia, okay, ja klar. Ja, dann. Sorry, ja, also genau, im Game Pass sind alle Yakuzas, das stimmt. Ob Judgment drin ist, weiß ich nicht. Ja, also wenn, dann zuschlagen, dann ausprobieren. Genau.
Unbedingt. Wenn ihr vielleicht sogar
Sashimi ja. da mal ausprobiert, dieses, ja, das Kimchi, Yakashimi, irgendwas. Also dieses Remaster vom ersten
Teil. Ach so, Kiwami.
Kiwami, nicht Kimchi, genau, Kiwami.
Ja, genau, Kiwami, Yakuza Kiwami. Ja, doch, der ist ja schon sehr, sehr leicht spielbar. Der dauert ja auch nur 15 Stunden. Die Dinger sind ja schon mal sehr umfangreich. Ja.
Aber gestern so sehr schwer durchgehalten. Also die
Ich glaube auch, dass für mich nichts ist. Ich spiele lieber GTA, ganz ehrlich. Da weiß ich, was ich habe.
Ja, ich nicht. Also da musst du auch nicht Auto fahren, Fips.
Ja, es kann, ich weiß auch nicht, ob das Kimchi jetzt für wirklich der richtige Teil war zum Anfangen, weil.
Ja, doch, das ist der erste. Das ist der erste Teil.
Es sieht optisch gut aus, aber es ist so von, der ganze Rest fühlt sich halt wirklich irgendwie 15 Jahre alt an.
Also es ist ja auch der erste Teil, der für die PS2 erschienen ist. Er wurde halt grafisch aufgemotzt mit dem Kiwami als Remake, aber es ist dasselbe Spiel wie damals für die
PS2. Deswegen sage ich ja vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt heutzutage von Neueinsteiger, der jetzt nicht so dieser japanophile Typ ist wie du, ein geeigneter Einstieg ist.
Ist Judgment wirklich ein guter Einstieg?
Genau, das sowieso, weil das hat auch gar keine Verbindung. Also wer da meint, ich würde ja ganz gerne, dann würde ich ja lieber gerne Yakuza 6 oder so spielen, aber ich habe ja Yakuza 1 bis 5 und Zero nicht gespielt. Ja, das kannst du alles vergessen, weil die Charaktere in meinem Judgment nichts mit denen zu tun. Auch Yakuza 7 ist ja eine sehr starke Empfehlung, weil dort haben auch die Charaktere nichts mit den Charakteren von Yakuza 0 bis 6 zu tun. Deswegen, das geht ja auch. Bei den anderen sind es, also die anderen Yakuza-Teile, die haben schon immer, drehen sich alle um denselben Protagonisten.
Okay.
Und da macht es schon Spaß, wenn man alle Teile kennt und die Geschichten kennt.
Vermutlich, ja.
Übrigens, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, ich habe das jetzt extra nochmal nachgeschaut, dass wir da nichts Falsches erzählen. Also es war so, Judgment, es gibt da auch eine Remastered-Version, ne?
Ja, das wollte ich nämlich noch sagen, dass es eigentlich ein ganz großer Beschiss ist und das finde ich furchtbar scheiße von Sega, aber erzähl ruhig, was mache ich du ja?
Die kam nämlich im April diesen Jahres raus. Vorher, die normale Version, gab es nur auf PlayStation 4.
Genau.
Und jetzt die Remastered-Version gibt es auf PS5, Stadia und Xbox Series X und S.
Ach doch, also die Remastered ist nur auf. Ja, und was sie nämlich machen, es ist nämlich kein, eigentlich ist es nur ein Next-Gen-Update. Ne? Also eigentlich ist es nur ein PS5-Update mit ein bisschen besseren Texturen und halt anderer Framerate und sowas alles. Und ich glaube, ein paar DLCs sind halt mit dabei. Aber es ist nicht for free, sondern du musst es extra kaufen. Und es gibt auch nicht irgendwie eine Update-Fähigkeit, so wie es jetzt dann bald hier für Ghost of Tsushima sein wird, sondern du musst dir die Version extra kaufen. Und das finde ich echt, finde ich schon bescheiden.
Vollpreis wahrscheinlich.
Oder? Ich glaube, das war Vollpreis mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich spiele die PS4-Version. Also ich weigere mich da die Remaster PS5-Version.
Sauber.
Weil ich glaube nicht, dass die so viel besser, also sie kann nicht so viel besser schon. Ja, mal von der Framerate läuft stabil, Auflösung ist hoch genug, alles gut. Ich weiß nicht, warum ich das machen sollte.
Okay. Okay, aber genau, es war also lange Zeit auf PS4 wohl exklusiv und jetzt kam eben diese Remastered raus, auch worldwide, wenn ich das richtig interpretiere, eben auch auf Xbox. Das könnte dann schon sein, im April ist es vielleicht zusammengefallen, als dann auch die ganzen Yakuzas in Game Pass kamen, dass es vielleicht sogar dabei ist. Das wäre jetzt mal, das wäre herauszufinden, aber
das ist ja mal schauen, heraus.
Wenn ihr den Pass habt. Ja, super. Das war mein Bierdeckel, mein Bier ist nämlich auch leer. Wir sind fertig mit den Games. Das war Rekordzeit.
Ich muss auch noch ein Getränk holen, dachte ich mir gerade eben.
Tax, ganz ehrlich, du bist jetzt gleich dran. Ne?
Ja, ich weiß.
Nachdem du jetzt eine Stunde pausieren konntest, weil du ja wieder
mal. Wobei die Kehle ist auch schon geölt.
You're going nowhere, Mister.
Wärst du eigentlich jetzt dran? Da kann man natürlich noch ein bisschen drüber quatschen, wenn du dir noch schnell was holen möchtest. Machst du das noch schnell jetzt? Oder machst
nee, alles gut.
Machst du es nicht? Dann hole ich mir nämlich gleich was, wenn du mit dem ersten Titel anfängst. Wir gehen mal rüber zu den Filmen, Serien. Du solltest vielleicht erstmal was wählen, was nur du gesehen hast und die anderen nicht, beziehungsweise nicht direkt. So viel ist nämlich gar nicht drauf, was die anderen nicht, was wir nicht gesehen haben. Ne?
Ja, ich glaube, ihr habt schon alles gesehen. Also spoilern kann ich eh nichts
mehr. Den Prime-Titel, glaube ich, haben wir nicht gesehen. Den hast nur du gesehen.
Das klingt nicht wie etwas, was ich anschauen würde, ja.
Ja, fang doch mit dem ruhig mal an, mit dem Prime-Titel.
Meint ihr Papillon vielleicht?
Ja. Genau, der würde mich irgendwie interessieren, wie der ist, aber ich hole mir trotzdem kurz ein Bierchen, bis gleich und du fängst
an. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Tax aus dem Französischunterricht, ist das L stimmlos. Das ist ein Papillon.
Wenn ich mich recht erinnere, ist es auch nur ein profanes Remake, oder? Und ja, es gab doch schon mal so ein, war das mit Steve McQueen oder so? Keine Ahnung, irgend so einen alten Schinken gibt es doch hier. So ein Gefängnisausbruch-Quatsch.
Tatsächlich, also das ist, denke ich, ein Remake von einem früheren Film, aber was mich eher bewegt hat, dass das mal wieder auf einer wahren Begebenheit sozusagen basiert, dass sozusagen Leute in Frankreich so ich weiß gar nicht, 1930, 1960, die Leute dann bei Verbrechen nicht in Frankreich ins Gefängnis gekommen sind, sondern auf Zwangsarbeit in dieses französische Guyana verteilt worden sind. Ja? Also die Leute wurden quasi wie zu Kolonialzeiten verfrachtet. Und ich hatte den Film gar nicht von Anfang an angeschaut, sondern es ist mal wieder so ein Drive-by-Film-Watching. Und zuerst dachte ich, oh, das wird jetzt so ein Indiana Jones Uncharted-Action-Film. Aber so hat sich der Film dann doch gar nicht angefühlt. Ja, und ich muss sagen, man kann den Film anschauen, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie fehlt es mir an der Substanz oder an dem authentischen Wiedergeben. Also ich wusste nicht, ist das jetzt ein Film, den ich auf Ebene des Popcorn-Kinos mir anschaue? Oder ist es ein Film, der eher so dokumentarische Züge hat? Ja? Also ich habe mich dann immer wieder ertappt, das ist aber jetzt sehr, sehr unrealistisch. Also ja, schaut ihn an, aber es ist nicht die Mega-Empfehlung. Hat von
euch doch schon Drama, mal den, es ist ja ein Dramatax. Ja. Ich glaube, der war nie auf Popcorn-Kino, aber der weiß es dann oft nicht so genau selbst, oder? Manchmal ist er dann zu Popcorn-Kino-mäßig oder was stört dich da dran? Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Ja, schwer zu sagen. Irgendwie hat mir dann, wenn Spannung zu sehen war, fand ich es irgendwie nicht spannend. Also ich habe schon den Eindruck gehabt, ja, jetzt will der Regisseur uns vermitteln, jetzt wird es brenzlig und spannend. Also filmtechnisch wieder super gemacht. Die Schauspieler waren auch gar nicht verkehrt. Aber irgendwas im Drehbuch war dann, ja, ich weiß nicht, unrealistisch, ja. Also, dass man dann von einer, ich weiß nicht, 50 oder 100 Meter hohe Klippe runterspringt, um dann den Sprung ins Wasser zu überleben, solche Sachen. Ja, ich
hat dann nicht gepasst, wenn der Film eigentlich so realistisch sein
ja, will. Ja, genau, also es war dann zu überzogen, ja, also
passiert der denn Fall auf einer wahren Begebenheit oder ist das
definitiv nur... Und zum Schluss wird dann auch von dem, ich müsste das jetzt auch mal ergoogeln, von dem Originalbuchautor, der das sozusagen selber durchlebt hat, werden dann die Bilder eingeblendet, wie dann sozusagen eigentlich französische Gefangene, mehr oder weniger, das war mein Eindruck, noch bis, ich glaube, in die 1969er Jahre irgendwie oder 1950er, 60er, 70er Jahre mehr oder weniger versklavt worden, ja, als Arbeiter missbraucht worden. Und ich dachte, das wäre eher so ein Thema um 1800 oder Anfang 1905, 1910, aber das hat sich noch recht spät weiter erstreckt. Und viele, viele dieser Leute sind eben halt nie zurückgekommen und waren dann eben in dieser, ich nenne es mal, ja, Zwangsarbeit in diesem französischen Guyana. Ich müsste mal schauen, Strafkolonie Saint-Laurent steht hier.
Laurent?
Ja, Lorient. Genau,
Lorient.
Im Atlantischen.
Sie haben Ozean. Da eine Nudel.
Ich wollte gerade sagen, die Straße war, sie mussten den ganzen Tag mit der Nudel an der Backe
rum. Über Brasilien, genau, war das, ja.
Aber da müsstest du jetzt was nochmal auch das Original mal geben, Tax, um da wirklich dann sagen zu können, wie das so ist.
Ich glaube fast, dass das Original dann nicht so.
Ja, aber Steve McQueen.
Beschönigend ist und Steve McQueen eh, genau, habe ich schon gesehen. Hm. Müsste man sich echt mal anschauen, ja.
Mit Tor ja, wahrscheinlich ja wirklich besser als das Remake, das du geguckt hast.
Ja, vielleicht auch authentischer wirklich, weil der halt, wenn man das überlegt, der ist ja von 75, ne? Der
73, der
genau. Oder 73 sogar, bei uns später.
Also ich schreibe gerade, ich glaube, ich habe ihn nie gesehen, aber es kann sein, dass er mal irgendwann hier im Fernsehen, weil ich weiß, meine Mutter oder mein Vater mochte den so gern und der lief dann mal im Fernsehen, haben die den abgefeiert und da habe ich so ein bisschen mitgeguckt und habe damals mich auch schon gelangweilt abgewendet, glaube ich, aber ich weiß eh nichts zu schätzen.
Aber deswegen. Moment, vom Remake oder von dem?
Nein, das Original.
L'Original. Und L'Original. Kann man dich vielleicht ködern. Der hat nämlich für die Filmmusik die Kategorie den Oscar gewonnen. Original Dramatic Score. Das könnte auch was für dich sein.
Dann. Ja, das war ist dann wahrscheinlich so ein Stummfilm-Piano, oder? Action.
Ich glaube, ich gab schon Ton. Da waren die Filme vielleicht sogar schon in Farbe.
Nicht 1873, kein Scherenschnitt.
Hinter so einer Laterne.
Kamera Obscura.
Ja, ja, genau. Also um es vielleicht einzudampfen, ja, man kann den Film angucken, aber er fesselt mich überhaupt nicht.
Weil er vielleicht auch da so manches drin hat, wo du dann immer sagst, irgendwie, das bricht jetzt gerade diese dramatische Authentizität auf, wenn er dann so unlogisch ist, oder?
Ja, also ganz am Anfang dachte ich, ist das jetzt eine Kopie von Catch Me If You Can, so ungefähr? Oh, und dann biegt es auf einmal ganz komisch ab. Und
das klingt schräg.
Ja, also sind ein paar Schauder-Szenen drin. Spoilern darf ich ja nicht, aber ja.
Naja, also, ist eh nicht die Top-Empfehlung. Nee, hast dann noch eine Empfehlung auch auf der Liste? Ich würde sagen, du sprichst nur über den Joker, weil die anderen Sachen sind so top aktuell, dass du da ja auf jeden Fall mit unseren Kollegen hier in Diskussion treten wirst und musst.
Ja, und ich kann endlich über den Film sprechen, der mir schon dauernd die Genitalien aufrollt.
Ja.
Der Joker-Film.
Na, bitte. Der Joker also, hat mit meinen Genitalien nichts zu tun.
Dann sag mal kurz, Dax, du hast jetzt nach langer Zeit, nachdem wir ja alle, glaube ich, schon da durch waren, hast du dir jetzt auch mal den Joker gegeben? Wahrscheinlich, weil auch auf Prime oder wo gibt es den? Oder
ja, Netflix? Genau. Also Joker angeschaut. Und ich bin hin und weg. Und das ist ein Film, der mich absolut gefesselt hat. Also sei es von den Visuals, sei es vom Sound, aber natürlich auch von der schauspielerischen Leistung. Also wie dieser Joaquin Phoenix da sozusagen durchs Bild tanzt, würde ich fast sagen. Also der hat auch so immer so Tanzmoves, ja. Also irgendwie er tanzt viel, finde ich. Also die Körpersprache ist super interessant.
Ja.
Frage?
Also du bist auch... Frage, frag doch.
Nee, ich dachte, ihr habt eine Frage.
Ja, wir haben ihn, glaube ich, schon mehrfach hier abgefeiert und durchgekaut. Und es war jetzt nur wichtig, dass du sozusagen als Vierter auch sagst, ja, ist ein guter Film.
Abgefeiert ist...
Wir fanden ihn schon alle gut.
Es war ein guter Film, aber abgefeiert...
Abfeiern.
Die Aussage war echt im Sinne...
Wir fanden ihn alle gut, ich zumindest.
Genau. Nee, ihr fandet ihn auch gut.
Ich fand ihn auch gut. Robert De Niro da drin so gut gefallen.
Ich fand ihn alle gut, ich zumindest.
Natürlich kann man ihn nicht so abfeiern wie manche andere Titel auf eurer Liste, das verstehe ich schon.
Was ich krass fand, ich wollte mich nicht erinnern,
ein bisschen den Captain Obvious spielst, unsere gut positiven Bewertungen unterstützt. Mehr musst du jetzt nicht mehr tun.
Nein. Was ich interessant fand, den Joaquin Phoenix. Krass, wie sein Körper da teilweise krank ausschaut oder krank dürr. Also habe ich selten so eine Performance gesehen, so würde ich sagen.
Er ist halt noch ein Method Actor, der Joaquin.
Ah, weißt du was?
Und dann wurde mir von der Seite auf der Couch wurde ich angepiekst. Erkennst du die Person nicht? Ich so, nee.
Nicht nur von uns wurdest du auch angepiekst und sogar vielleicht ein bisschen auch verarscht, dass du Joaquin Phoenix nicht kennst. Oder
nein, ich habe ihn nicht wiedererkannt. Ich hätte nie gedacht, dass es der Typ von Her ist, wo er so ein Pseudo-Hipster und hallo, ja, mein Betriebssystem, oh, ich bin so alleine. Es sind zwei komplett unterschiedliche Personen.
Also ja, der ist schon, glaube ich, als Schauspieler grundsätzlich ganz okay.
Ja, ich glaube, der hat schon so ein oder zwei Rollen hat er gemacht, wo er ein bisschen rausgestochen hat, aber nicht so viel.
Aber den Oscar hat er auf jeden Fall, glaube ich, in dem Jahr sowieso, in dem Jahr hat er dann da, als er ihn bekommen hat, hat er dann recht relativ
verdient. Ich hätte ihn jetzt auch nicht für Her gekannt, muss ich ehrlich sagen.
Also deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln. Das ist so der letzte Film, den ich da herangezogen hätte. Ich meine, wenn du jetzt gesagt hättest, oh, ich habe nicht gedacht, dass das der Imperator aus Gladiator ist.
Den Gladiator hast du nicht gesehen, oder Tags? War das nicht so
eine Story? Ich habe auch noch immer 300 nicht angeschaut. Also
da spielt er auch nicht mit.
Das
ist ein anderer.
Ich weiß, dass das erkannt.
Also Tags mag diese Art Film ja nicht.
Sandalenfilme.
Hätten jetzt sagen müssen, er muss bis nächstes Mal 300 gucken und uns sagen, wer Joaquin Phoenix ist.
Genau.
Apropos, was mir da einfach so gefallen hat an diesem ganzen Joker-Film, ist auch so, ist ein Blödsinn. Natürlich ist der Connect zu Batman halt, diese ganze Storyline und ich mag solche Erzählungen lieber als irgendwelchen Comic-Schmarren. Ach, aber das ist nur meine Perspektive.
Ja. Sag's doch, wie es ist.
Also ich fand es ganz schlimm, so damals auch Batman mit dem Pinguin und so. Oh, furchtbar.
Deswegen habt ihr aber zum Beispiel sowas wie Dark Knight oder Batman Begins auch besser gefallen, oder? Wahrscheinlich.
Absolut, ja.
Obwohl die ja auch...
Du vergleichst jetzt gerade die Filme von heute mit Batman und der Pinguin von 1995.
Das ist einfach scheiße. Ich habe mich schon früher dafür geschämt. Also dachte ich auch.
Dazu gebe ich noch keine. Ja, aber die feiern ja manche Leute schon ab. Also ich kann ja mit denen nur bedingt was anfangen. Mir gefallen ja die hier vom Nolan auch besser. Obwohl die ja weniger mit den
Comics. Die Älteren haben halt teilweise ein bisschen einen Kultfaktor. Ne?
Also die haben halt das ist der Punkt.
Ja, genau. Also ich meine, die sind genauso trashy wie halt die Adam West Batmans. Also
furchtbare Müll mit George Clooney und Arnold Schwarzenegger. Ja.
Aber okay, also den kann man wirklich nicht gut heißen.
Alter, was ein Schrott, aber irgendwo Kult.
Batman und Robin war das, oder? Ist das
ja. Kult?
Der ist kein Kult.
Zeit, also der ist richtig.
Richtig. Das Kult ist schon noch der hier mit Jack Nicholson als Joker oder halt der Pinguin hier, Danny DeVito als Pinguin.
Die haben aber nicht mal in die Zeit gepasst, weil Peter das gerade behauptet hat.
Ja, aber doch, die waren so, wenn ich diese an die Filme denke, weiß ich sofort, die haben irgendwie total, die waren definierend, die kannst du nur in dieser Zeit rausbringen.
Gerade hier, aber Batman und Robin war schon damals schlecht, als er
rauskam. Ja, aber nein, das ging ja um die davor, hier mit Keaton als Batman. Ja, das muss ihm Peter schon recht geben.
Das ist aber wieder eine ganz andere Liga. Also Keaton, Batman, der eine, ja, das war eine ganz andere Liga. Das war eher so der Nolan von damals.
Aber diese Batman und Robin Serie war doch auch eine Serie, oder? Wo sie immer diese Pow, Bang und so eingeblendet haben, habe ich ja als Kind geliebt. Ne? Habe ich ja schon immer geschaut.
Ja, dir, heiliger Strohsack.
Jetzt habe
ich heiliges Kanonenrohr.
Also Joker, ich sehe ja gewisse Parallelen oder Elemente vielleicht von Fight Club und Co. Habt ihr gesagt, wow, jemand saß da im Kino und jemand hat das Kino verlassen? Also ich fand den Film gut, aber der hätte mich jetzt nicht dazu bewegt, dass ich das Kino verlasse.
Also ich fand ihn sehr deprimierend, das habe ich ja damals auch
erzählt. Ja, genau.
Aber ihn, Kino verlassen kann ich mich gerade nicht erinnern.
Ja, oder so, genau, oder mega Depri. Ich fand es echt gut gemacht.
Ja, aber Depri finde ich, also wenn man kann ihn, glaube ich, in den falschen Hals kriegen, dann kann er einen wahrscheinlich ein bisschen mitnehmen, aber wenn man das nicht macht.
Ich habe mich echt gut amüsiert, muss ich fast sagen. Also ja. Ich habe jetzt nicht so gelacht wie der Joker. absoluter Sehbefehl. Also es ist einer der Filme, die man gesehen haben muss. Wahrscheinlich wie 300.
Ja, also 300 habe ich, glaube ich, schon 10-mal gesehen und den Joker einmal und ich weiß nicht, ob es noch für zweites Mal lange
wird. Wie geil ist auch, also 300, ja genau, hat halt einfach mal nichts damit zu tun, tags auch, muss man auch sagen.
Okay. Ja. Also das ist... vom Genre, dass man sowas einfach angeschaut haben muss. Also vom Genre.
Na gut, beides Comic-Verfilmung, vielleicht meinst du das, aber der Joker ist keine Comic-Verfilmung, sondern ja nur spielt in dieser Welt, Anlehnung und so. Naja.
Und ich weiß gar nicht mehr, was es war. Der Sound war auch verdammt gut.
Meistens halt eine teure Hollywood-Produktion, da ist ja, das schon da gut alles.
Ja. Ja, tight und super produziert. Und
ja, dann lassen wir doch jetzt den Joker hinten und jetzt kommen wir zu den echt guten Sachen, die ihr ja alle geschaut habt und ihr massiv abfeiert, weil Netflix macht ja nur gutes Zeug. Deswegen,
Netflix ist so geil.
Eben, die richtig guten Sachen jetzt, die man richtig abfeiern.
Jetzt Philipp, dein Einsatz.
Mein Einsatz, Blood Red Sky.
Ja, genau, es ist wichtig, ganz kurz, genau, fangt mit was an, wo ihr alle drei drüber sprechen, auch der Tax. Blood
Red Sky. Ja, Moment, also da hole ich mir noch ein Getränk, bitte startet mal.
Wir fangen schon mal an und bevor mir der
Blood
Red Sky, vor lauter Sprachdruck.
Die ersten 5 Minuten, ich dachte, ich muss umschalten, denken mir, ist das schon wieder so eine Schweighöfer-Produktion.
Die ersten 5 Minuten bin ich jetzt mit Schimpfen beschäftigt. Ich habe selten so eine Scheiße gesehen in meinem ganzen Leben.
Erzähl doch mal,
was geht's denn? Es geht eigentlich nur darum, dass eine Frau, die unter einer mysteriösen Krankheit leidet, die einem quasi so ein bisschen als Krebs oder sowas verkauft wird, unterschwellig, nie direkt gesagt, mit ihrem Sohn in ein Flugzeug steigt. Dieses Flugzeug wird herzloserweise von ein paar Terroristen entführt, die, wie sich dann später herausstellt, vermutlich damit den Aktienmarkt manipulieren wollen, dass dieses Flugzeug nach London crasht und die versuchen, das irgendwelchen arabischen Studenten in die Schuhe zu schieben. Und dummerweise ist die Frau aber nicht auf dem Weg zu einer Krebstherapie, sondern die möchte ihren Vampirismus mit einer Knochenmarkspende oder irgendeinem Scheiß in den USA heilen lassen. Ja. Und gibt sich dann quasi ihrem vampirischen Selbst hin, um die Typen, die das Flugzeug entführt haben, eben zu erlegen und ihren Sohn zu beschützen. Leider gibt es...
Ganz kurz, Philipp, hier mal kurz Stopp. Wenn ich das so höre, hört sich es eigentlich nach einer total innovativen und ganz geilen Idee an.
Habe ich auch
eigentlich
gedacht. Auch. Eigentlich wirklich cool. Ja.
Genau, so also ein bisschen Passagier 57 mit Vampiren und könnte total geil sein.
Es fängt auch bis auf die schauspielerische Leistung nicht völlig beschissen an. Ja, sie haben hier, ich meine, es sind, glaube ich, kaum bekannte Gesichter drin. Sie haben den, wie heißt der, Dominic Purcell aus Prison Break und Legends of Tomorrow, der spielt den Chef von den Entführern. Sonst kenne ich tatsächlich auch keinen davon. Es fing ganz okay an. Die Schauspielerin
Henning Baum mitspielen würde hier.
Die schauspielerische Leistung war einfach komplett unterirdisch. Ich glaube, das kann ich einfach mal so in den Raum sagen. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Das Kind spielt noch mit am besten.
Ja? Nein, was hasse ich dieses Kind?
Vom Schauspielerischen ist es besser als die meisten Erwachsenen in diesem Film.
Das stimmt allerdings. Deswegen, vielleicht macht seine Rolle ja genau richtig. Aber wie bescheuert muss ich sein, dass ich die Rolle von einem Kind so schreibe, dass der ganze Film wäre harmlos abgegangen, wenn dieses Kind nicht einfach blöd wäre.
Ja, das ist natürlich Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, dass dann dieser Schlauberger vom Terrorist der guten Vampirdame ein Spritzerchen Blut klaut und sich selbst.
Dieser Psychopath. Also wenn wir schon von schauspielerischer Leistung reden, also es gibt einen von den Terroristen, der ist getarnt als Steward, als Oberschwuler
dem Blonden,
Steward.
Dem Blonden,
der dann,
wie der Deepish Mode-Sänger.
Genau, der danach sich als Oberpsychopath, der gerne auch mal, ich hörte auch mal gerne Kinder und ich kenne kein Tabu. Und der ist natürlich den anderen allen zu krass. Weißt du, was dieser Psychopath damals in Blablabla bla, bla gemacht hat? Also, das ist so eine beschissene Rolle und so eine beschissene Stereotype und der spielt auch noch so unglaublich scheiße, weil wir gerade vorhin einen anderen guten Psychopathen gesehen haben, hier mit Joker. Also so spielt man Psychopathen und nicht so wie diesen einen Deppen im Flugzeug.
Schlimm, ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall klaut er der Vampir-Tussi, als die gerade K.O. ist, statt sie umzubringen, was jetzt vielleicht ein cleverer Mensch tun würde, klaute ihr lieber eine Spritze voll Blut. Ich weiß gar nicht mehr, wo er die Spritze her hat. Ich glaube, das war eine von ihren, mit denen sie sich Knoblauchextrakt spritzt oder sowas, damit sie nicht
wandert. Warum fragst du dich sowas?
Und sperrt sich dann in eine gepanzerte Limousine ein, um sich, während sie versucht, die Scheibe einzuschlagen, vorne selber dieses Vampirblut zu spritzen. Sie versucht ihn dann auch, indem sie Schnaps in ein Loch in der gepanzerten Scheibe gibt, das sie praktischerweise erst mit einer Pistole und dann mit einem Metallstab gemacht hat. Versucht sie ihn zu verbrennen, das klappt aber nicht so gut, weil er wird ja dann Vampir und ist ja quasi auch fast unverwundbar. Seine Terroristenkollegen nach und befreien ihn und er vervampiriert die dann auch und irgendwann sind alle Vampire und es ist nur noch ein Geschlachte und die Helden wollen dann das Flugzeug sprengen, damit die Vampire nicht rauskommen. Und also die Prämisse war so gut und es fing echt so an, dass ich gesagt habe, okay, es könnte wenigstens unterhaltsam werden.
Also es ist wirklich, vor allem, ich meine, die Prämisse war gut und ich habe ja auch nichts gegen Trash. Und ich habe auch so mal gelesen, ja, Trashy Entertainment. Nee, ist es nicht. Also es ist Trash, der aber meint, er ist kein Trash. Und im Grunde schaut es aus wie eine fünftklassige Tatort-Produktion. Ja. Also es ist ja auch ein deutscher Film. Bei mir war der Film vorbei, wo ich gelesen habe, der ist von Peter Thorwart. Da war es vorbei. Der Mann hat der letzte Bulle gemacht, ja. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Warum glaubt jemand, dass der einen Vampir im Flugzeugfilm gut machen kann? Für Netflix, die bekannt sind für ihre Super-Duper-Produktionen.
Man muss ja wirklich sagen, der hat ja Bang Boom Bang gemacht, was ja der ein großartiger Film ist und was nicht passt, was passend gemacht, ein großartiger Film, aber die passen ja null zu diesem Genre, das ihr gerade hier beschreibt.
Ja.
Nee, der Film nimmt sich auch noch selbst irgendwie ernst.
Viel zu ernst.
Das ist wirklich total schlimm.
Das finde ich genau das Problem.
Also, wie gesagt, es gab so einen Moment, wo sich echt, es war genau da, als dieser Typ anfing, sich dieses Vampirblut zu spritzen, wo dieser Film so einen kompletten Nosedive gemacht hat.
Genau. Es gibt so Filme, wo du dir dann denkst, so, da fängst du an zu lachen, wenn jemand sowas macht. Also, jetzt wird's lustig. Aber nein, in diesem Film leider nicht, weil das nicht auf trashige Unterhaltung ausgelegt ist, sondern als ich bin ein echtes Mutter-Vampir-Drama mit Terroristen entführen und deeper Story und
das, ne, das passt überhaupt nicht zu dem seinem Werdegang und zu seinen anderen Filmen.
Biggest Bullshit of the Century, ja, möchte
Wahnsinn.
Ich einfach so behaupte ich einfach mal so und ich glaube,
The Biggest Bullshits of the Century hat schon deinen Platz dort verdient.
Der kommt auch nicht so gut weg jetzt im Web. Es gibt dann doch welche, also der hat eine 6,1 bei IMDb, da gibt es wohl doch
viel zu gut.
Aber dann gibt es ganz viele Einsterne, die sagen, also wer den irgendwie besser als ein Stern bewertet, der hat ganz ein komisches.
Ich wollte gerade sagen, 1,6 Sterne könnte ich eher nachvollziehen. Ja.
Also hat auch 2,7 auf Letterboxd, was ich auch irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber
vielleicht ist er tatsächlich in der englischen Synchro trashiger.
Wahrscheinlich.
Das glaube ich. Ehrlich gesagt, kann ich mir das nicht vorstellen.
Ich auch nicht. Aber es kann, du weißt, dass die Übersetzung macht viel aus. Also vielleicht haben sie dem Ganzen wirklich eine trashigere Synchro verpackt im Englischen und dann kann es schon sein, dass der ein bisschen anders
stimmt, wird. Vielleicht gibt es ja dort so einen englischen Rainer Brandt, der dann auch so geile Comedy-Synchros draufsetzt oder sowas.
Ja, also auf jeden Fall schrecklich. Also auf jeden Fall.
Aber habe ich richtig interpretiert, Tax, du fandst den auch eher schrecklich oder nicht so gut?
Die ersten 5 Minuten dachte ich schon, ich habe auch gehört, deutsche Produktion.
Ja, magst du ja eigentlich.
Und dann war es so, Computeranimation, das Flugzeug sah komisch aus. Ich achte ja auf so Details, zum Beispiel, als das Flugzeug gelandet ist, dann haben die Bremsen geglüht in Orange, aber das sah auch schon wieder so unrealistisch aus, ja. Also ich war schon wieder abgelenkt durch den schlechten Computerrauch, in Anführungszeichen. Und dann dachte ich halt, dass die Mutter sich halt, es war ja auch so drauf angelegt, Morphine mitnimmt, weil sie wahrscheinlich einen unheilbaren Krebs hat. Und dann wird er halt echt hier zum Vampir. Und es war echt.
Ja, du wusstest, er hat das vorher nicht gewusst, oder?
Ach so. Du wusstest gar nicht, um was es geht, Tax. Also, als du
angefangen hast. Nein, ich habe nur so einen
Anfang angeschaut. Ja, wenn du natürlich immer so Drive-by-Viewing machst, dann verstehe ich das.
Dass du dich nicht mal hinsetzt und einfach mal einen Film dir so anschaust, so mit richtig, den nehme ich mir jetzt mal vor.
Ja, das war dann eher, würde ich sagen, bei Joker und sowas, ja.
Okay.
Aber wenn ich dann schon höre,
ja, also auf jeden Fall, also nicht der Grund, warum man ein Netflix-Abo verlängert. Deswegen, wir sollten es jetzt gut lassen hier
mit. Dann macht man mit einem Grund für ein Netflix-Abo weiter.
Jetzt wird es ruhig. Jetzt wird es schwierig, ja.
Na, wenigstens ein Grund für ein Netflix-Probe-Abo. Machen wir so.
Test-Abo. Ich hätte einen Grund für ein Prime-Abo.
Ja, gut, dann machen wir einen Grund für ein Prime-Abo.
Ich habe mir nämlich auf Prime eine Serie angeschaut, die jetzt hat, also die ist im, glaube ich, im Juni schon erschienen auf Prime, allerdings nur in der Originalversion, die ich aber auch sehr, sehr, sehr jedem wärmstens ans Herz legen würde, dass er die Originalversion schaut und nicht die deutsche Synchro, die jetzt, glaube ich, im Juli nachgeliefert wurde. Es geht um Them. Also Them, Englisch, Them, sie, so die da. Und es ist eine... Es ist die da, genau. Es ist ein ziemlich guter Mix aus Horror und Drama. Und zwar also Rassismus-Drama. Es spielt in den, oh, jetzt muss ich mich, nicht, dass ich mich vertue, ob es schon in den 60ern oder noch in den 50ern ist.
Mach weiter, ich mach dir den Souffle.
Danke, mach mal du den Google-Check, Fakten-Check. Also es geht auf jeden Fall... Also ich glaube, es ist in den 50ern, weil es relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist, weil der auch thematisiert wird, weil ja auch der Zweite Weltkrieg eine ruhmreiche Geschichte ist der schwarzen Soldaten, amerikanischen Soldaten, die ja dort als sehr starkes Kanonenfutter sehr gerne missbraucht worden sind, also mit rein schwarzen Einheiten, die auch bei weitem nicht so hoch gehandelt worden sind wie weiße Soldaten und sowas alles. Also die wunderbare Geschichte Amerikas zeigt sich dort auch. Und es geht um eine schwarze Familie mit zwei Kindern, die nach Los Angeles zielt, und zwar nach Compton. Und dort die erste schwarze Familie in dieser Vorortsiedlung ist. Wer weiß, was heute in Compton ist, der weiß. Straight da gibt es nicht mehr so viele Weiße. Und das war halt eben damals, das war diese sogenannte Great Migration, wo viele aus den Südstaaten, viele Schwarze aus den Südstaaten halt eben auch sich, es wurde auch gefördert, dass die sich in anderen Teilen des Landes bald machen. Der Typ ist Ingenieur, ich glaube, es basiert auf einer Buchvorlage. In der Buchvorlage ist er ein Arzt. Er ist Ingenieur und nimmt dort eine Stelle an als Ingenieur. Und ja, die ziehen dorthin und erleben halt dann ja wunderschöne Willkommenspartys von ihren weißen Nachbarn in Form von aufgehängten schwarzen Puppen, einem brennenden Nigger-Heaven auf dem Rasen vorm Haus, bis hin zu tätlichen Übergriffen und so weiter. Und das Ganze entspannt sich halt dann über, glaube ich, 8, 9 Folgen. Und zieht dann langsam so eine dunkle Story, die sich in diesem Haus und in diesem Ort zieht, wo dann die Familie anfängt, Visionen zu bekommen und dann so Wahrheit und Realität so ein bisschen verschmilzt. Wobei man immer sagen muss, der Horroranteil ist sehr gut gemacht, aber bei weitem nicht so beängstigend und bedrückend wie der Realismus, also der echte Rassismus, der halt im Alltag dargelegt wird. Und der ist bei weitem nicht übertrieben, sondern das sind ganz normale Rassismus-Situationen, die Schwarze zu der Zeit in Amerika durchlebt haben. Und das ist es ist wirklich Trigger Warning, muss ich fast sagen, weil da ist auch Content dabei mit Gewalt gegen Kinder und alles, der echt harter Tobak ist,
also wirklich harter Tobak. Und deswegen auch Hut ab, dass die Serie so auch gibt und finde es auch wichtig, aber es ist schon nicht für jedermann. Und ich habe teilweise auch, also ich habe nach, es gab, glaube ich, die vierte Folge ist das, wo jeder sagt, da muss man echt schon ein paar Mal schwer schlucken, ob man da auch weiterguckt. Aber ich habe dann weitergeguckt und fand es auch bis zum Ende wirklich super.
Aber spannend, dieser Punkt, dass du sagst, das ist eine Horrorserie. Eigentlich hört sich es erstmal an wie eine Schilderung wahrer Begebenheiten, übrigens 1950er Jahre. Also da.
Danke, ja, genau.
1950er Jahre hört sich erst so an und dann kommt eben sowas ein bisschen Übersinnliches rein, habe ich es richtig verstanden.
Richtig, und es gibt den Ganzen so ein bisschen den Touch. Also ich glaube, das war das, was ich auch, also weil wenn das nur ein Rassismusdrama gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht nicht weitergeschaut und gesagt, ja, ich weiß, das war scheiße und ich weiß gar nicht, ob ich mir das noch weiter anschauen mag, weil ich könnte kotzen, wenn ich das sehe, im Strahl. Und diese übernatürliche Story, die dann reinkommt, die macht das Ganze noch, also wirklich noch interessanter. Und ohne, dass man dann aber sagt, ah, okay, das lenkt ja ab von dem echten Rassismus und Gott sei Dank, dann wird das ja so ein bisschen runtergespielt und so. Nee, ist es nicht. Also wirklich, wirklich stark.
Also und volle auch, Empfehlung, oder?
Volle Empfehlung.
Aber gibt's glaub, Jordan Peele
hat auch mitproduziert, glaube ich zumindest. Also der hier Get Out und Us gemacht hat. Der ja, also eine der großen Ikonen des schwarzen Horrorkinos der letzten Jahre. Und steht dann auch dementsprechend für guten Content, muss ich sagen.
Und du hast natürlich im O-Ton geschaut und das, glaube ich, ist auch so sehr wichtig, oder? Da einfach
ist wirklich sehr wichtig, weil es geht auch so ein bisschen da mit dem, so von den Dialekten angefangen bis hin zu manchen Ausdrücken und so, wie darüber kommen. Also, ja.
Cool, Empfehlung, absolut. Du hast schon mal davon erzählt, fand ich es da schon spannend. Und jetzt gerade dieser Touch, dass dann was Übersinnliches noch reinkommt. Cool.
Ja, also es kommt auch eine zweite Staffel, die soll aber inhaltlich eben nichts mit den Charakteren vom ersten Teil zu tun haben, aber halt ähnliche Themen behandeln.
Also das heißt eigentlich, die erste ist für sich abgeschlossen, aber es gibt eine zweite Staffel, die dann eine neue Geschichte im selben Universum erzählt.
So wie ich das mitbekommen habe, ja, genau.
Okay, cool. Also hat auch ein Ende, wo du sagst, ist ein Ende, zufriedenstellend, passt so?
Ich fand es für mich, ja, also es hätte zufriedenstellender sein können, aber ich glaube, es war schon das richtige Ende für die Serie.
Okay, also nicht so, dass du sagst, das ist jetzt offen und dann kommt vielleicht doch nochmal eine Staffel, die da was draufsetzt.
Also genau, das habe ich befürchtet. Also man hätte es schon offen gestartet, also man hätte es offen interpretieren können und sagen, ja, da setzt man noch eins drauf mit einer Fortsetzung, aber das machen sie, glaube ich, eben nicht, was ich sehr, sehr gut finde. Also weil das wäre blöd.
Sehr cool. Them of Prime. Und auch Prime Video, also Amazon Original, da haben sie doch mal wieder was vorgelegt. Da können wir ja doch jetzt wieder umschwenken zu einer Produktion von Netflix, oder?
Ich hätte noch mal einen Amazon hinterhergeschoben.
Dann noch mal einen Amazon hinterher.
Weil es jetzt noch keiner von euch gesehen hat, mir dachte, sage ich, erzähle ich euch jetzt mal was Neues, und zwar besagtes Jolt.
Ach ja, genau.
Also wie Englisch Schubs, Stoß und sowas, ne?
Jolt,
genau. Jolt. Ein Actionfilm mit der Kate Beckinsale, Amazon Exclusive Production Movie Shit, seit gestern, glaube ich, auf dem Streamingdienst, habe ich gestern Abend tatsächlich noch kurz geguckt. Vorab, ich hab gerade nebenher so ein bisschen geschaut, es kommt tatsächlich gar nicht so geil weg in den Bewertungen, wundert mich jetzt zum Teil, weil im Prinzip will es ein relativ nicht tiefgehender Actionfilm sein mit Unterhaltungswert. Und so als Popcorn-Ding fand ich das eigentlich ganz cool. Aber jetzt mal so storymäßig geht es im Prinzip darum, die liebe Kate, die spielt eine Frau mit so einem Anger-Management-Problem am Ende. Ja. Bloß wenn sie eben wütend wird oder man sie triggert quasi, dann reagiert sie mit extremer Brutalität. So wird das irgendwo beschrieben. Sie überreagiert, und zwar so brutal und so krass, dass einfach keiner damit rechnet. Also sie hat keine Superkräfte, aber es kommt schon halt so ein bisschen rüber, weil wenn sie jemand ärgert, der wird halt brutal geschnetzelt, egal ob mit Pistole oder was weiß ich was, was halt gerade in der Nähe steht, Messer, egal, ne? Der überlebt es auf jeden Fall nicht. Und um das unter Kontrolle zu bekommen, bekommt sie von so einem zwielichtigen Psychiater-Arzt eine Elektroschockweste, mit der sie sich selber, wenn sie merkt, sie wird wütend, Elektroschocks geben kann. Das Ganze erinnert so ein ganz klein bisschen an Crank. ohne ganz wirklich so gut zu sein. Es ist eine trashige Version von Crank, ja. Also so eine Fusion aus Crank und Atomic Blonde mit Salt und so ein bisschen Zeug rein. Und sie trifft eben den Mann ihres Lebens, den sie ganz toll findet und in den sie sich verliebt. Der ist aber Buchhalter für einen Mafia-Typen und wird dann umgebracht. Und sie geht dann halt so auf ihren kleinen privaten Rachefeldzug. Das Ganze ist genau, wie es klingt, einfach ein stupider Actionfilm.
Ja.
Der ist nicht so. Der hat nicht besonders viel Tiefgang, aber er ist gut anzuschauen, er ist unterhaltsam. Ich würde es ein bisschen hier mit diesem Six Underground von Ryan Reynolds auf Netflix so in die Ding. Es ist schön produziert. Es hat keinen Tiefgang. Es ist lustig anzuschauen, fand ich zumindest. Und also ich kann es keinem, wenn jemand sowas mag, dann finde ich, kann man das durchaus gucken. Also auch gar nicht so, ich hatte wesentlich Schlechteres erwartet, sagen wir es so, weil der Film macht genau das nicht, was der Blood Red Sky tut. Der Film nimmt sich überhaupt nicht ernst, das merkst du ganz genau.
Wie bist du auf den gekommen? Wurde der groß angepriesen?
Wurde mir bei Amazon angeboten.
Amazon.
Hier, guck mal, was wir jetzt für dich haben. Und dann habe ich mir gedacht, oh cool, schaue ich mir mal an. Kate Beckinsale geht eigentlich meistens, rein aus optischen Gründen. Und es hat echt Spaß gemacht, den anzugucken. Also war jetzt nichts, was ich bereuen würde wie Blood Red Sky, aber es ist auch garantiert nichts, wovon ich in 10 Jahren noch meinen Enkeln, ich hoffe, das dauert länger als 10 Jahre, wovon ich in 20 Jahren noch meinen Enkeln erzählen würde.
Aber cooler Actionfilm, wenn man das so sieht, cool aufgemacht auch eigentlich.
Einfach ein lustiger Actionfilm, ja. Schöne Production Values, Story auch hier wieder, passt natürlich auf den Bierdeckel, ne? Mhm. Aber ab und zu mal ein bisschen übertriebene Gewaltsequenz. Ist tatsächlich nett gemacht. Das Ende deutet ein bisschen eine Fortsetzung an. Ich würde es mir wieder angucken, wenn es eine Fortsetzung gäbe.
Aber am Ende hat es dann doch ein bisschen was von Crank, oder? Das wäre mir jetzt eigentlich auch als erstes in den Sinn gekommen, als ich die Story so gehört habe.
Es geht ganz, ganz grob in die Richtung, wobei es bei ihm ja eher so ist, dass er braucht halt das Adrenalin, um auf Touren zu bleiben, ja. Mm-hmm. Und sie gibt sich halt die Elektroschocks quasi, um sich selbst zu bremsen. Und während sie auf ihrem Rachefeldzug ist, gibt sie sich die Elektroschocks halt nicht.
Ja.
Ja, um eben dann, also tatsächlich, die Vorgeschichte geht dann irgendwie so, dass man versucht hat, das bei ihr durch eine militärische Ausbildung in den Griff zu kriegen, was natürlich nur dazu geführt hat, dass sie noch besser töten kann. Also es ist halt Trash. Es ist aber unterhaltsam. Also ich finde diese durchschnittlich 50% Wertung, die es so gekriegt hat, vielleicht ein bisschen drüber.
3,5 Sterne bei Amazon, das langt schon.
Da, du weißt immer nicht, mit welcher Erwartungshaltung du da rangehst. Aber, ja.
Aber Amazon sind die Sternbewertungen. Das
ja, aber das ist schon so ein, so 3,5 Sterne ist was, da gucke ich schon mal rein. Weil da ist, das kann schon funktionieren. Kate Beckinsale?
Ich möchte fast wetten, dass es bei dir auch den gleichen Unterhaltungswert Schalter umlegt wie bei mir. Ja. Nicht nur wegen Kate, sondern allgemein, weil es ist einfach unterhaltsam. Und wenn du weißt, dass dich da jetzt kein, was ich ja auch nicht erwartet habe, kein Highlight der Filmgeschichte mit Oscar-verdächtiger Story oder sowas erwartet, dann kann man sich gut darüber amüsieren, auf Logik.
Erwartest du ja eh selten eigentlich.
Richtig. Durch so seltene Verbrauch keine Filme angucken. Für hohes intellektuelles Niveau muss ich mich nur mit meinem eigenen Leben beschäftigen. So, gut. Nächstes Thema.
In diesem Sinne darf sich der Tax als nächstes was aus seiner Liste aussuchen.
Oh, was nehme ich denn raus? Oh ja, ich habe einen ganz, ganz tollen Film. Da werdet ihr euch alle freuen. Also einer unserer Kollegen hat den auch schon angeschaut, der Hexi. Und wir hatten den noch gesehen, The Tomorrow War.
Haben wir alle gesehen, der steht bei uns.
Den habt ihr alle gesehen. Habt ihr doch alle gesehen.
Ich finde es ein super Blockbuster, in Anführungszeichen. Sollen wir mal kurz über den Film reden?
Bitte, ja.
Also ich finde, der Film hat ja wirklich so seine guten Seiten, aber storyline-technisch vielleicht nicht so viel. Ich hatte am Anfang den Eindruck, als wäre ich in einem animierten Battlefield-Optik-Spiel drinnen. Also es hat echt da voll so...
Um was es geht, Tax.
Diese Battlefield-Optik. Oh, Storyline weiß ich gar nicht mehr.
Tax geht immer nur auf die Optik und auf den Style.
Nur auf die Optik. Also... Die Erde existiert bald nicht mehr in der Zukunft und darum schicken sich Menschen aus der Zukunft in die Vergangenheit, also in jetzt, in heute, um Soldaten oder Kämpfer für die Zukunft zu gewinnen, um die letzte Schlacht sozusagen zu schlagen. Das ist so ein bisschen so die Storyline. Und Aliens oder unbekannte Wesen wollen halt die Menschen auffressen, ausrotten. Und dann muss man was dagegen tun. Ja, genau.
Ja, hast doch. Das passt doch.
Und,
also es kann mehr erzählen, dass die Handlung hergibt.
Ja, es hat so ein bisschen Independence Day Feeling, aber ja, kommt ja da einfach nicht ran. Und was ich interessant fand, es erinnert mich an viele, viele Filme und das ist vielleicht genau das Problem. Das ist ein Mischmasch aus verschiedenen Filmen, die ich früher gesehen habe. Ich sage nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Ja? Also daran erinnert es mich ein bisschen.
Nein, aber gut.
Starship oder Starship Troopers. Und dann
eine ganz andere Liga. Also ja, Independence Day-Vergleich, der war schon gut. Also ich finde ja, schon, das ist ein moderner Independence Day, weil der ist auch, Independence Day war auch nicht dümmer.
Ja,
aber oder schlauer.
Und dann gibt es diese Szenen so mit, Kevin Costner schwingt sich gleich durchs Bild im Sinne von Waterworld. Ja,
also der Vergleich ist jetzt nur, weil Kevin Costner mit Spieltax, der ist an den Haaren herbeigezogen, ne?
Nein, doch, wo diese ganzen Bohrinseln waren und alles auf dem Wasser, ich weiß nicht.
Also du hast das Gefühl, Tax,
dass es halt jetzt
vielleicht auch einfach schon zu viele Filme im Leben gesehen und dann findet man halt überall Versatzstücke, ist die eine Option. Oder aber, mal wieder mein Urteil bei den Ganzen, die Kollegen schauen sich halt an, was hat mal funktioniert und machen halt was Neues draus. Am Reißbrett entstandene Filme, so hört sich das für mich schon wieder volle Kanne an.
Angesagte Schauspieler. Also ich glaube, die Hälfte vom Budget hat Chris Pratt gekriegt, obwohl der ja mittlerweile auch, also der verkommt ja auch zu so einem, keine Ahnung, Steven Seagal. Und also was mein größtes Problem an dem Film war, oder nicht mein größtes Problem, sondern ich habe am Anfang den nicht sofort geguckt, weil ich dachte, das ist eine TV-Serie und kein Film. Und das ist die TV-Serie von Amazon produziert zu Edge of Tomorrow. Hier, Lift, Die, Repeat.
Ja. Weil weil das ähnlich alles aussieht.
Chris Pratt schaut auf dem Bild aus wie Tom Cruise.
Tatsächlich.
Es ist eine gewisse Ähnlichkeit da, ja.
Jetzt, wo du sagst, ja. Dann haben sie da das nächste Reißbrett-Thema mit reingezogen, dass es auch noch so aussieht.
Deswegen, ich habe das erst überhaupt,
bis ich dann begriffen habe. Weil der Film ja wirklich gut ist, ne?
Also, ich finde Edge of Tomorrow fand ich richtig gut. Edge of
Tomorrow ist richtig fett und richtig geile Ideen und eigentlich ja auch ein bisschen...
Geht auch so ein bisschen in die Richtung, so mit den Außerirdischen und hier Groundhog Day-mäßig halt auch...
Den würde ich sogar jetzt sofort kurz empfehlen, wenn wir gerade über Tomorrow reden, das ist zwar jetzt ein Abschweif, aber Edge of Tomorrow muss man eigentlich...
Genau, nimm den in die Shownotes auf, dann verlinken wir den auch in unserer tollen Letterboxd-Liste.
Edge of Tomorrow ist richtig
gut. Kann man da mal so ein Remaster machen, dass Tom Cruise ausschaut wie Chris Pratt, dann müsste ich jedes Mal, wenn er auftaucht, kotzen.
Ja, und ich mag Chris Pratt ja echt gern.
Ich mag aber Tom Cruise nicht, das ist mein Problem.
Nein, aber ich mag Chris Pratt gern. Ich mag Tom Cruise als Person nicht, aber ich mag die Filme, die er macht, ganz gerne.
Edge of Tomorrow ist übrigens, und da schließt sich der Kreis, ist Teil vom Prime-Abo aktuell.
Ah, sehr gut.
Also, Edge of Tomorrow schauen. Das ist auch gut, dann kommen wir zurück zum Tomorrow War.
Genau, kommen wir Tomorrow War.
Tomorrow War, ich fand den aber tatsächlich nicht so schlecht, wie er teilweise in den Kritiken gemacht wurde.
Danke, Fips.
Ja. Also die haben den
teilweise... Aber ich glaube, der Tanks ja auch nicht, oder?
Die haben den teilweise schon runtergemacht.
Ja,
Popcorn-Kino. Ja, natürlich, mehr sollte der aber auch nicht sein.
Ja, was erwartet ihr?
Und nimmt sich trotzdem nicht so ernst.
Natürlich nicht. Hallo, wir brauchen einen Vulkanforscher. Wen frage ich? Den 16-Jährigen in der Highschool, der sich für Vulkane interessiert.
Nein.
Na logisch.
Bei sowas weil
Chris Pratt ist Biologielehrer, der ja eigentlich wieder die Forschung zurück will, weil er von der Lehrerschaft Lehrer sein ist, nicht erfüllt ihn nicht. Aber er war mal ein super Soldat, deswegen geht er ja auch in die Zukunft und kämpft. Und dann findet er ja natürlich alles raus und das will ich auch nicht spoilern, weil das ist der einzige Kniff an der Handlung, der jetzt nicht so überragend ist, aber egal. Dieses Hauptpunkt, dass sie dann halt, wir brauchen einen Vulkanforscher und wen fragen sie? Den Typen in der Highschool, der Nerd ist, weil er sich für Vulkane interessiert. So geil. Also das ist echt, das ist auf einer Ebene mit, wir schicken einen ein Erkältungsvirus in dieses Schiff rein. Das ist genau dasselbe. Und fantastisch.
Das ist aber auch so ein Level wie bei Prometheus. Wir schicken die schlauesten Köpfe der Welt auf diesen Planeten, wo der Erste erstmal anfängt, unter seinem Helm eine zu rauchen.
Genau. Und ich habe mich verlaufen.
Ja, genau.
Ja. Meine Güte. Also, Hirn aus. Hirn
Hirn aus. Also, und ich finde auch, also der Hexe hat ja gesagt, die Monster schauen nicht gut aus. Ich fand die geil. Also, was sich natürlich nicht die Waage hält, die schauen so geil aus und die sind so übermunitioniert, dass die eigentlich, also jeden Menschen platt machen. Aber was ist, naja, hier single-handedly mit einem Buttermesser macht er natürlich nochmal einen fertig. Und so Geschichten. Mei, es ist halt ein Hollywood-Film. Forget it.
Schön wäre es, wenn es Hollywood wäre. Es ist halt
ein Hollywood-Film. Also ich glaube, der war auch fürs Kino mal gedacht. Sie haben es dann nicht gemacht.
Es ist ein Amazon-Original,
aber, ne? Ja, aber der hat richtig, richtig Geld gekostet. Also
okay. Ganz bestimmt. Und wie gesagt, ich habe am Tag danach habe ich ein, zwei Reviews gelesen und dann habe ich es aufgehört, weil die Zeitreise-Geschichte ist nicht ganz schlüssig, weil ich so sehr bescheuert. Hör ich mal an. Ja. Der wird hochgelobt. Die Zeitreiselogik ist immer beschissen in jedem Film, weil die Zeitreiselogik einfach beschissen sein muss, weil es ein Schwachsinn ist.
Sie kann nicht logisch sein. Also genau. Und, ja.
Hier ist er halt einfach noch richtig doof zusätzlich. Aber muss man vielleicht einfach
richtig
drüberstehen.
Mega.
Das spielt so ein bisschen drüber noch, aber eben wieder in so einer ähnlichen Liga wie dieses Jolt. Das ist einfach ein unterhaltsamer Film, wo du wirklich Spaß dran haben kannst, wenn du einfach wirken lässt und nicht hinterfragst.
Ja, genau.
Ich kann mich erinnern, dass Tomorrow War auch so ein bisschen die Eigenschaft hat, dir so ein paar unlogische Stellen einfach direkt frontal mit dem Hammer an den Stirnlappen zu nageln. Ja, aber man muss es einfach trotzdem übersehen, dann hat man echt einen
angenehmen. Ja, aber sie versuchen nicht drum rumzureden, um das irgendwie dumm zu erklären oder sonst irgendwie, sondern sie sagen halt, ja, hier ist es, so ist es und ja. Allein schon die Tatsache, die kommen ja aus der Zukunft. In die quasi Jetztzeit und wo landen sie? Im Endspiel von der WM in Katar 2022. Ach, komm. Wie geil ist das denn? Weil natürlich die ganze Welt, natürlich auch gesamt USA, hängt vorm Fernseher und schaut sich das Fußball-WM-Endspiel an.
Haben die das einfach gekauft, oder? Die haben sich da einfach eingekauft.
Ja, die haben sich, Katar hat sich da eingekauft, glaube ich, ja.
Boah.
Voll geil.
herrlich. Also, wie gesagt, ich fand den allgemein ziemlich runtergemacht worden, was ich mitgekriegt habe.
Ja.
Da muss ich halt sagen, verstehe ich nicht. Ja?
Nee, das ist halt aber auch unser Anspruch, Fips. Wir haben mit sowas echt Spaß und ich kann auch mit sowas echt Spaß haben, weil das ist genau dieses Level, wo ich sage, hey, da fange ich nicht zum Dekonstruieren an, weil es bringt nichts. Da höre ich nicht mehr auf.
Du musst schon so rangehen, oder? Das ist einfach der Punkt. Du musst rangehen, dass du sagst, ich will jetzt unterhalten werden, ich fange da gar nicht an, jetzt groß zu dekonstruieren. Ich schaue mir die geile Action an und genießt das einfach dann.
Ja,
genau. Kann ich überhaupt nicht.
Was ich gut fand, also was echt gut funktioniert hat bei mir, das war diese Vater-Tochter-Geschichte da von Chris Pratt und seiner Tochter. Das fand ich echt überraschend emotional, okay. Dicken Quotes, aber es war echt okay.
Auf der anderen Seite. Nicht so beschissen eingebaut wie hier bei Army of the Dead, wo man meint, muss nein. Das jetzt noch sein, dass man da auch noch so eine Story einbaut?
Nicht so beschissen, nein. Ja, genau. Auf der anderen Seite gibt es nämlich noch eine Vater-Sohn-Geschichte, also mit Chris Pratt mit seinem Vater. Die ist beschissen. Also die ist echt beschissen. Aber die ist lustig. Der Vater ist cool. Aber
okay. Ja, der Tax hat ja eigentlich angefangen. Jetzt schließen wir da auch mit dem Tax.
Ja, also man darf den Film schon anschauen. Allzu viel darf man nicht erwarten. Ich würde auch sagen, Welcome Independence Day passt schon.
Ja. Gute, schöne Unterhaltung.
Ein guter Bug ist ein guter Bug, weil die Monster einfach scheiße sind. Ja, also.
Also jetzt hör mal aus, Starship Troopers hat einen ewig hoch auf meinem Thron der
beste
Filme, deswegen da darfst du nichts sagen dagegen. Ja. Also wenn man sagen kann, bei Joker, das ist ungestritten ein guter Film, auch wenn ich ihn nicht so feiere. Also Tomorrow War habe ich wahrscheinlich mehr gefeiert und natürlich ist das nicht so ein guter Film wie Joker. Also Kinder, das macht euch selber ein Bild, ihr müsst selber wissen, was ihr euch erwartet. Wenn ihr euch was wie Joker erwartet, schaut euch nicht Tomorrow War an.
Ja, ja, ja. Und wenn natürlich die Kritiker dann immer dasselbe erwarten, sozusagen High-Class-Kino, dann sind sie hier enttäuscht, dann gibt es eine schlechte Kritik.
Also ich glaube, dass der im Kino genauso gut funktioniert hätte.
Ja,
ich habe ihn mir auch hier in meinem Heimkino angeschaut und da muss ich sagen, ja, super, muss sein. Muss so
hört
sein.
Hört sich nach Kino an, ja.
Genau.
Ach, ja.
Mir ist was eingefallen.
Oh.
Als Netflix-Abo-Grund.
Oh.
Wo wir vorhin so ich habe fast so lange gebraucht, aber nein, so lange geht's nicht. Und den hat der Fips auch gesehen. Ich habe mir Lupin, die Staffel 2, angeschaut.
Ja, Serien können sie ja.
Franzos.
lass mal Serien können sie ja. Ich bin ja
bei Filmen immer,
dass ich sage, Netflix und Filme, sorry, da ist mir zu viel Ausschuss dabei.
Aber gut. Und heute geht's ja los oder morgen How to Sell Drugs Online Fast, gell?
Staffel Netflix ist bei den, ich finde Netflix ja bei den kleinen, manchmal so ein bisschen internationalen Geschichten wesentlich besser als bei
den
Riesenproduktionen.
So spanische Sachen vor allem auch und so. Und so,
aber erzählt mal, Lupin ist ja dann französisch, denke ich.
Ist das französisch?
Oder kanadisch? Oder wo
ist das? Nein, es ist französisch. Spielt in Paris.
Oui. Ja. Stadt von die Liebe?
Oui. Die Stadt der Lichter.
Ist das nicht Papillon? Papillon?
Das hat auch was Lichter mit männlicher Liebe zu tun, ja.
Erzähl mal.
Also ich habe ja damals Staffel 1 ja schon so gelobt. Jetzt darf der Staffel 2 auch mitgeguckt. Das freue ich mich sehr. Deswegen möchte ich mal hören.
Ich habe ja Staffel 1 auch, fand ich ja auch gut. Also.
Dann erzähl doch mal was über Staffel 2.
Oh Gott, das muss ich echt, da war ich jetzt natürlich voll überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ne?
Wenigstens steht es auf deiner Liste.
So lange her, dass ich es gesehen habe. Ja. Also gut, es geht natürlich da weiter, wo es aufgehört hat. Das wäre
sehr Geschichte. Gut angefangen, Philipp. Das hast du jetzt auch geschafft ohne Vorbereitung.
Ja, es hätte ja tatsächlich auch
ein Prequel sein können.
Die erste Staffel hat ja mit einem fetten Cliffhanger geendet.
Genau, sein Sohn wurde ja gerade entführt und es ging dann eben, im Prinzip erzählt es die Geschichte nur in Anführungszeichen weiter. Er geht immer noch gegen den Hubert Pellegrini, der seine Familie zerstört hat und auch natürlich dafür gesorgt hat, dass sein Sohn entführt wird. Und er macht es halt in seiner, mit dem gleichen Charme ist, glaube ich, schön gesagt, ja. Ja. Mit dem gleichen Charme, den er an den Tag gelegt hat in dem ersten Teil. Der Schauspieler ist einfach, finde ich, wahnsinnig charismatisch. Das heißt eigentlich, ich glaube, ehrlich gesagt, 50% von der Serie trägt er.
Ja. Wobei ich gleich sagen muss, also das sagen ja alle, dass ihr Omar Sy heißt der Schauspieler, der den, ich habe vergessen, wie er heißt in der Serie, aber der halt den quasi Arsène Lupin. Das ohne den wäre die Serie nichts. Und das finde ich nicht. Also ich finde, die anderen Schauspieler, die sind nicht so präsent wie er. Und er macht es halt, weil er auch so, er wird halt auch so inszeniert, so als dieser charmante Gentleman-Dieb. Das machen sie halt echt gut. Aber der Pellegrini, auch der Schauspieler davon, das ist ja so eine Drecksau. Und der spielt das auch so geil. Also das ist wirklich gut. Und auch hier Ganimard, der sein Polizist-Kompagnon, Arsène Lupin, der in den Büchern auch immer einen Polizisten als Kompagnon gehabt, das war Ganimard. Und den nennt er dann auch so hier, der hat eben auch einen Polizisten in der Pariser Polizei, der ihm hilft.
Begeistert ist davon, ihm zu helfen, aber ihm natürlich trotzdem hilft. Ne?
Genau.
Hergerissen.
Er spielt das auch gut, finde ich. Also ich finde das echt. Und ich finde das eine Untertreibung, wenn man sagt, das würde nur von dem
Haupt. Aber er trägt durch seinen Charme trägt er sehr, sehr viel von dieser
Serie. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist ganz großes Kino, ja.
Also. Definitiv ein ganz, 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 ganz klasse Schauspieler. Also Staffel, es geht im Prinzip erstmal darum, natürlich, dass er seinen Sohn wiederkriegt. Und am Ende liefert er sich dann, weil er ist ja dann auch bekannt, er liefert sich quasi Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei, die ihn natürlich bis auf seinen bekannten Unterstützer, in Anführungszeichen, der auch so ein Arsène Lupin-Fan ist, bei der Polizei, die jagen ihn. Und der andere will ihn natürlich auch, Name, jetzt gerade wusste ich es noch gar
Pellegrini?
Pellegrini, danke. Ich war jetzt gerade bei San Pellegrino. Genau. Will ihn natürlich wahlweise tot sehen oder wenigstens im Gefängnis. Und er versucht halt immer noch nebenher die Ehre seiner Familie wiederherzustellen. Und es hat wieder so diesen Charme, dass du teilweise erst ein bisschen später erfährst, was die letzte Viertelstunde gerade tatsächlich passiert ist und nicht nur das, was du gesehen hast.
Ja. Ist nicht mehr so gut wie in der ersten Staffel, sondern sehr viel offensichtlicher.
Was mir immer wieder auffällt, das hat mich ja bei Prison Break so wahnsinnig gemacht. Bei Prison Break haben sie ja dieses Prinzip in der ersten Staffel perfektioniert gehabt. Und das wurde auch mit jeder Staffel weniger. Ich hoffe, sie greifen das bei Lupin Staffel 3 wieder auf.
Ja, das ist auch mein größter Kritikpunkt. Also die Staffel 2 hat mich sehr, sehr mitgenommen. Ich fand sie sehr toll und sie war auch gut und das war alles ein bisschen zu lang und es war eigentlich nur der zweite Teil der ersten Staffel, meiner Meinung nach.
So waren die Episoden 6 bis 10.
Genau, so war es, ist ja auch dargestellt, genau. Aber es wurde halt vermarktet als Season 2 und bei Netflix und das ist halt ein Blödsinn. Und auch alles gut und ja, die Twists und die Auflösungen, wie er was inszeniert, fand ich nicht mehr so ganz so elegant und so durchdacht wie im ersten Teil von der Staffel, aber auch noch sehr, sehr gut und sehr toll. Aber genau, es wird alles aufgelöst am Ende, mehr oder weniger. Pellegrini kriegt sein Fett weg, seine Familie ist quasi, also für sich selber hat er sie wiederhergestellt, die Ehre. Und dann kommt ja, Lupin kommt zurück in Staffel 3 und du denkst dir eigentlich, warum?
Eigentlich ist die Geschichte fertig erzählt. Ja, wie gesagt, deswegen, ich hoffe, dass sie sich von dem Muster nicht noch weiter entfernen, weil wenn sie es schon machen, dann sollen sie wenigstens bei einem schönen, funktionierenden Muster bleiben.
Wobei ja, es ist wie bei Sherlock. Also es hat so Potenzial zum Ausschlachten und das hat Sherlock auch nicht gut getan in späteren Staffeln.
Und es hat auch das Thema, wo wir gesagt haben, Mandalorian, eigentlich ist jetzt auch gut, da braucht es keine weitere Staffel mehr. Das ist eigentlich auserzählt, diese Story.
Ja, aber das sagst du mal den Leuten, die Geld verdienen wollen. Die sagen das noch lange nicht. Siehe Army of the Dead, Prequel und Sequel und das alles.
Auch kommen.
Also Snyderverse. Und
ich habe das gerade gesehen, es wurde wirklich hier in Teil 1 und Teil 2 aufgeteilt und es waren dann sozusagen bei Netflix 2 Seasons. Aber eigentlich...
Ja, das machen sie ja gerne. Bei Haus des Geldes haben sie ja auch die Originalfolgen zusammengepackt und auseinandergerissen in mehrere Seasons, was es eigentlich gar nicht waren.
Aber hier braucht ihr mir noch nicht erzählen, dass die nicht von Haus aus einfach diese Folgen produziert hatten. Machen
das weiß Seasons ich nicht. Vielleicht haben sie es echt noch nicht. Sie haben es vielleicht durchgeplant, aber um halt die Kosten zu minimieren, erstmal nur den ersten Teil produziert. Weil das war ja also schon eine
machen,
Pause.
Sie machen aber meistens, also was ich bei Netflix ja so gelesen habe, sie machen ja meistens schon 2 Staffeln von den Serien. Sie machen selten nur eine. Und entscheiden dann, wie es weitergeht.
Ach so, ja, stimmt.
Und vielleicht hier ähnlich und es geht wohl weiter, oder? Es kommt eine dritte Staffel, die es aber rein von der Handlung her überhaupt nicht bräuchte.
Aber es sind doch jetzt einige eingestellt worden, wo sie gesagt haben, sie machen nicht mehr eine zweite.
Okay, ich dachte, die waren alle so.
Wie das dann intern bei Netflix Frankreich wieder läuft.
Ach so, stimmt. Das ist ja wieder...
produziert hat.
Ja. Vielleicht haben die auch erstmal nur den Zuschlag für 5 bekommen oder für den ersten Teil und mussten dann entscheiden, wie geht's weiter und haben dann den Zuschlag bekommen für den zweiten Teil.
Genau, vielleicht dann für den zweiten und dritten gleich, keine Ahnung.
Okay, aber ihr sagt weiterhin Empfehlung, auf jeden Fall Teil 1 und Teil 2 schauen, weil es ist in sich dann eine runde Sache, oder? Wenn man Teil 1 gesehen hat, wahrscheinlich mit dem Cliffhanger und so, muss man
Teil 2. Ja, genau, also wenn man nach Teil 1 noch weiter gucken will, dann muss man den gucken. Wenn man nach Teil 1 gesagt hat, interessiert mich nicht, dann schaut man natürlich nicht weiter. Aber da frage ich mich, warum man da 6 Folgen angeschaut hat. Aber es ist schon eine ich finde es eine intelligente Serie. Es ist jetzt nicht übermäßig intelligent und anspruchsvoll, sowas nicht, aber es ist jetzt nicht so was Plattes, wie was wir davor hatten mit Tomorrow.
und da davor. Okay, also eigentlich vielleicht sogar was für unseren Tax, wenn der Tax mal wieder eine Serie braucht und nicht nur irgendwelche Filmchen.
Definitiv.
Ja, wenn es die Chefin erlaubt.
Ja. Der Tax, der nur noch im Beifahrersitz schaut.
Es ist ein charmanter Typ, der Oma C. Also das ist schon so ein Womanizer.
Das ist der aus natürlich beste Freunde, oder? Aus dem
Ich glaube schon, genau, ja.
Ja.
Das ist eine französische Comedy da mit dem.
Genau, der dann auch ein Remake, glaube ich, bekommen hat aus Hollywood.
Ja, genau.
Nicht allzu langer Zeit, ja, genau. Aber der war schon in dem Film ziemlich cool.
Ja, ist ein klasse Typ, ehrlich.
Ja. Ja, schön.
Ja.
Dann, Christian, der Tax darf noch nicht jetzt fertig machen, sonst hat der Tax wieder nichts mehr auf der Liste. Deswegen würde ich mal sagen, nimmst du noch irgendwas Schönes, weil du hast ja doch einiges geschaut.
Ja, dann wechseln wir mal doch mal den Streaming-Anbieter und gehen mal rüber zu Disney.
Oh ja.
Ja, ich habe nämlich was geguckt mit der ganzen Familie und das ist wahrscheinlich können wir es dann dementsprechend schnell abhandeln, aber ein Tipp für die ganze Familie, für die es noch nicht geguckt haben, ist auch groß beworben worden überall, sogar hier an Plakaten, an Bushaltestellen und so. Luca, der neue Streifen von Pixar.
Cool.
Es geht um einen kleinen Meerjungmann, Meerfischmann oder so, der halt da sein Leben unter Wasser fristet als quasi als Schafhirte für so komische, doofe Fische, die sich halt verhalten wie die Schafe. Die muss er halt hüten und immer wieder auf die, keine Ahnung, Seealgenfarben führen.
Eine ganz kurze Frage. Haben Sie da wieder geschafft, ein Easter Egg einzubauen bei den Fischen, dass da irgendeiner auch aus Findet Nemo dabei ist? Weil die schaffen es ja immer, ihre Filme in den anderen Filmen mit einzubauen.
Habe ich nicht darauf geachtet, habe ich nichts gelesen.
Wahrscheinlichkeit hoch.
Ganz bestimmt. Also ich wusste das gar nicht, dass die da so Easter Egg-mäßig immer das machen.
Du findest in allen Filmen findest du, und sei es irgendwo ein Spielzeug oder so, aus einem anderen Film wieder.
Ah, okay, das müsste man mal nachschauen. Also ich wüsste es nicht, aber das muss ja eigentlich schon sein, weil bietet sich ja an. Naja, auf jeden Fall ist der halt eigentlich relativ unglücklich. Also er ist nicht unglücklich, sondern er ist halt ein Junge, der viel mehr leben möchte, als er will. Seine Eltern sind sehr vorsichtig, sagen, geh bloß nicht zu nah an die Meeresoberfläche, da sind die bösen Menschen und sowas, alles scheiße. Naja, und er ist halt dann doch sehr interessiert daran und guckt mal. Und dann lernt er einen anderen Fischjungen kennen, der quasi schon aus dem Wasser raus ist. Und die Fischjungen, die, wenn die aus dem Wasser raus sind, dann sind das normale Menschenjungen. Und ja, der hat sich dann dort in so ein kleines Zimmer eingerichtet, in so einer alten Ruine. Und da nimmt er den Luca immer tagsüber auf. Und der Luca versteckt sich immer. Also der tut so, als ob er auf die Fische aufpassen würde, ist aber draußen. Und dann erleben die halt Abenteuer in dieser kleinen italienischen Hafenstadt. Und das ist also echt, natürlich ist es belanglos. Die Story ist total belanglos. Aber meine Herren, ist das nett und ist das toll gemacht und die Grafik ist so toll und das ist einfach fantastisch und so eine wirklich herzerwärmende Story und dieser Luca ist so ein netter Junge und der andere und es ist echt super. Der Sommer-Pixar-Film 2021, den man gucken muss.
Sehr cool. Hast du eigentlich davor Soul auch gesehen?
Nein, habe ich nicht. Der ist mir zu ernst.
Okay, weil der soll ja richtig gut sein und einige haben jetzt bei Luca eher gemeint, ja, wahrscheinlich haben sie wieder was Ähnliches erwartet, dass sie jetzt wieder auf der ernsten Schiene waren. Luca ist halt der leichtere Film, glaube ich.
Genau, Luca ist so wie dieses Upside Down, nee, nicht Luca, Souls ist ja so wie Upside Down so in der Richtung, so ein bisschen ernster und auch die Themen, ein bisschen ernstere Themen anzusprechen. Ja. Und Luca ganz und gar nicht. Ja.
Ja, wir haben gerade im Chat auch noch gepostet, hier, es gibt wohl wieder unzählige Easter Eggs.
Ja, ich habe es auch kurz gegoogelt, das ist unglaublich.
Das ist wohl wirklich in allen Pixar-Filmen so, also gerade in den neueren immer mehr, dass sie das halt wirklich, sie referenzieren sich überall oder referenzieren auch andere Sachen in den Filmen, aber primär auch halt ihre Filme, dass irgendwo mal ein Gegenstand steht, der in einem anderen Film bekannt ist und so weiter und so fort. Ja, Pixar ist schon, muss man ehrlich auch sagen, also Pixar durch den Kauf, durch Disney, ist jetzt nicht unbedingt schlechter geworden. Sie sind vielleicht manchmal nicht mehr so edgy, wie sie mal waren, auch mit den Kurzfilmen. Sie hatten relativ witzige Kurzfilme früher, die auch teilweise vielleicht bei Disney jetzt nicht unbedingt einen Haken bekommen hätten. Aber die großen Filme, die sie bringen, sind doch weiterhin Top-Qualität. Du hast doch auch bei den letzten einige gesehen, oder? Also Luca und davor hast du sicher auch einige angeschaut. Mit die Kids oder so.
Ja, mal überlegen. Also ich habe einem erzählt. Echt das? Weiß ich jetzt gar nicht. Findet Dory und so habe ich natürlich geguckt. Und
ja, genau. Bei Cars kam doch auch ein Zweier raus, oder nicht?
Da gibt es einen dritten schon.
Ach, krass.
Ja, den habe ich auch geguckt mit meinem Kleinen, der war auch ganz nett. Also kannst du nichts sagen. Also ich meine, das ist nicht alles so eine hohe Art von Unterhaltung, wie jetzt zum Beispiel Soul oder Upside Down. Aber das ist mir manchmal auch zu schwer und auch mit den Kindern. Also ich fand halt Luca, das hat für die ganze Familie was. Ja. Die Kinder, ja, die haben
den geliebt. Spagat so hinkriegen. Also das finde ich auch faszinierend, dass sie doch auch so ernste Sachen machen und dann wieder so leichtere Unterhaltung.
Das finde ich schon. Ja, es sind halt wahrscheinlich auch mehrere immer, Teams und so.
Es kommt aber schon dieses Pixar-Feeling durch. Ich finde, jeder Pixar-Film, da erkennst du, natürlich könnte man das jetzt sagen, ja, das weiß das vorher weißt, aber die sind irgendwie schon anders als andere Animationsfilme, finde ich.
Ich finde schon auch, ja.
Auch der Humor und so, da ist einfach noch immer so ein bisschen mehr drin, wo du das Gefühl hast.
Ja, also wobei ich jetzt auch sagen muss, ich mag von anderen Herstellern die Dinger, also Pets zum Beispiel. Die
holen auf, ja.
Oder war jetzt Zoomania auch von Pixar? Weiß jetzt gar nicht mehr. Zootopia heißt der
eigentlich. Zootopia könnte es sein, ne? Weiß ich gar nicht.
Weil genau, den habe ich ja auch geliebt.
Das sage ich aber auch, die holen natürlich über die Zeit auf. Wahrscheinlich war früher auch einfach der Abstand von Pixar, der war halt enorm. Da gab es halt Pixar und da gab es lange nichts. Ne? Die haben halt wirklich da einen Benchmark gesetzt, als sie mit ihren Filmen rauskamen.
Es ist zumindest von Disney, aber ich glaube, er ist nicht von Pixar, Zootopia.
Ja. Ja, cool. Dann doch Luca schauen, nachdem ich jetzt eher immer gehört habe, ja, nee, passt schon, aber ist halt einfach wahrscheinlich die leichtere Unterhaltung und.
Also ich glaube, ich hätte auch ohne die Kinder Spaß gehabt.
Man hat ja
Wobei ich
dann
dann ist.
so ein italienisches Flair auch, oder
Ja,
wie ist
ja,
das?
ja, ja,
Ja,
ja, ja, ja, ja.
oder?
Er kommt ja raus und dann sieht er ja, ich weiß gar nicht, wo er das sieht, auf jeden Fall sieht er dann irgendeinen auf einer Vespa und dann sagt er, oh, mein größter Wunsch ist einmal eine Vespa fahren. Und dann bauen sie sich selber eine Vespa und dann nehmen sie an diesem Fahrradturnier teil, damit er halt sich eine Vespa kaufen kann und so. Das ist wahnsinnig geil, ja.
Einfach nie, ich habe nur den Anfang gesehen, tatsächlich. Deswegen habe ich es auch nicht draufgeschrieben. Ich wollte ihn aber auch noch mal fertig gucken, meinem Kinder anschauen lassen, habe noch ein bisschen was getan. Und es kam aber sehr liebevoll gemacht. Es sind die immer. Am Ende sind die immer sehr liebevoll und mit Auge für Details und was weiß ich was.
Cool.
Ja, qualitativ
Ja,
unglaublich hoch.
Wahnsinn,
Dieses,
Wahnsinn.
die Renderqualität, das ist der Wahnsinn. Also Tax, da schaut der Rauch richtig gut aus.
Ja. Aber Tax hat ja, glaube ich, bis heute noch kein Disney Plus. Habe ich das immer noch richtig vernommen,
Na, ich
Tax?
habe Disney Plus geschossen und dann wieder
Ach, du hast Mandalorian geschaut einfach, ne?
erfolgreich wieder beendet.
Du hast einfach nur
Mandalorian
Mandalorian geschaut,
geholt.
oder?
Und dann kommen aber vielleicht noch mal andere Filme dann.
Ja, wenn ich mir
Oder?
denke, mit Disney Plus echt und im Vergleich zu Netflix auch die Kosten. Und dann können wir jetzt auch mal überleiten zur nächsten Serie, die der Fips und ich ja nur noch jetzt
Oh ja, mach
abschließen
das mal, unbedingt.
müssen. Es sind halt qualitativ Welten dazwischen, ne?
Es ist Wahnsinn.
Also sogar zu den guten Netflix-Serien sind qualitativ Welten dazwischen.
Und zwar richtige Multiversen sind da dazwischen.
Ja, schöne Überleitung.
Nach Luca kommt Loki. Wie schön.
Wie schön, das ist ja echt
Super.
wie gemacht, dieses Wortspiel.
Und
Ja,
wer will? Wer will?
fertig geguckt. So schön.
Ich
Die erste
nicht mehr.
Serie auf Disney Plus, Marvel-Serie, die quasi mit einem Cliffhanger endet, ne?
Genau. Und die auch mal endet mit Loki Returns in Staffel 2.
Ja, was mich jetzt
Und
tatsächlich sehr freut, aber
ich nur mit den Hufen schaue und sage, wann kommt jetzt endlich dieser blöde Doctor Strange ins Kino? Und wann kommt jetzt endlich auch Ant-Man? Also es ist ja mehr die Überleitung zu Ant-Man,
ja,
ist, glaube ich, eher, ja.
es wird tatsächlich Zeit. Und wann kommt endlich der Alligator-Loki-Film?
Oh ja, wann? Es gibt einen Alligator-Loki in einem von diesen Multiversen und
Die allerbeste
Wahnsinn.
Loki-Inkarnation. Ich habe mich so totgelacht über den. Also, ich meine, die sind alle cool gemacht, ja.
Ja.
Aber der Alligator-Loki ist halt wirklich so ein kleiner Alligator, also mit Loki-Helm,
Mit dem Loki-Helm. Das
den
ist
sie überall mit
Wahnsinn.
hinschleppen und nur eine andere Loki-Inkarnation kann mit ihm reden. Das ist der Einzige, der ihn versteht und es ist super. Es ist
Das ist so
echt super
geil.
gemacht.
Also, ihr habt ja letztes Mal schon ein bisschen was erzählt und da habt ihr ja schon gesagt, ist gut und hat euch gefallen. Jetzt ist sozusagen sind die letzten Folgen auch gelaufen und ihr habt alles gesehen.
Ja,
Ne?
wir haben halt
Ja.
mit Kang haben sie, also muss man sagen, sie haben eigentlich Kang eingeführt als Gegner,
Genau.
als Mega-Villain.
Und zwar, ich glaube, das ist ein Mega-Villain, der wird uns für mehr als einen Film begleiten. Also ich glaube, der kommt jetzt als erstes jetzt mal in Ant-Man, wobei es mich wundert, weil es eigentlich ja so für Doctor Strange ganz gut passen würde, auch in den Multiversen, aber keine Ahnung.
Es könnte durchaus sein, dass Kang der Big Bad der kompletten Phase wird. Ne?
Genau, weil, also ich meine, ich kenne mich ja nicht gut aus, ne? Also, aber Kang sagte mir dann schon was und in diesen ganzen Easter Eggs und Explained-Videos und so, die ich mir dann natürlich noch angeschaut habe, also da gibt es ja auch das Comic-Universum hat genug Futter und es gibt ja eben nicht nur einen Kang, sondern es gibt ja durch das Multiversum und durch diese unterschiedlichen Zeitreihen viele Kangs und in dem Loki-Serie war es halt genau einer Kang, der halt eigentlich versucht hat, die bösen Kangs auszuschalten.
Genau, und
Ja, und das hat
deswegen.
Loki eigentlich erfolgreich verhindert.
Ja. Aber das bietet sich einfach wahnsinnig an, weil, wie du sagst, ich glaube auch, dass uns der durch mehrere Filme begleiten wird.
Ja,
Zu
und
Kang gibt es so unglaubliche Massen an Storylines und an Sachen und Situationen, in denen er auftauchen kann.
genau.
Und es ist ein noch mächtigerer Gegner als Thanos, für den du gerade
Deutlich, ja.
gut. Ja.
gute Steigerung, für den du auch wahrscheinlich ganz andere Mittel brauchst, um ihn zu besiegen.
Richtig. Richtig.
Ja, diese Überleitung war halt echt auch schön.
Ja, das Ende genial, also wirklich, du willst, dass sich Loki mit seinem weiblichen Loki eigentlich wieder trifft, dass es eigentlich wolltest ein Happy End und dann denkst du, naja, wenigstens hat er ja seinen Möbius wieder, aber nein, in der Zeitlinie, wo er gelandet ist, kennt den Möbius nicht und ach, es ist so furchtbar und jetzt stehen wir da und warten auf eine zweite Staffel Loki und es ist keine da.
Die irgendwann kommt oder gibt es da schon eine Aussicht?
Ne, gibt noch keine. Ich meine, die ist in der Phase nicht angekündigt, sagen wir es mal so. Sie haben ja noch einen Haufen Serien angekündigt, von She-Hulk angefangen, bei denen ich echt gespannt bin, wie sie das alles noch Tie-In-mäßig in das Universum reinklatschen.
Ich mache mir da gar keine Gedanken.
Ich bin gespannt. Ich mache mir keine Sorgen drüber. Ich bin einfach gespannt, wie sie es machen. Ja. Ich hoffe auf mehr in Qualität von Loki und WandaVision und vielleicht sogar ein bisschen bei den Serien ein bisschen weniger Falcon and Winter Soldier.
Ja, es war gut, aber es war schon die schwächste von den dreien bisher. Ja.
Es war die generischste Action-Serie, wenn du so willst.
Aber ja, allein mit diesen Action-Sequenzen, also allein diese Flugsequenzen. Also
wunderbar, Wahnsinn. Die waren wunderbar. Die,
ey, das ist halt wie so ein Flugsequenzen-Action-Porno. Ja, das kannst du dir halt
größte Problem ist bei dieser Captain America, alle Storylines, die sich irgendwie um Captain America drehen, ertrinken halt irgendwie im Pathos.
Na.
Das ist so ein ganz schlimmes Problem, finde ich. Weil mir das total gegen den Strich geht.
Aber man kann jetzt schon sagen, nach diesen drei, also bisher haben sie geliefert für euch als
Qualität Fans. War hoch. Also wenn man jetzt sagt, die Falcon and the Winter Soldier war die schwächste der Serien, dann wird es für Netflix und so immer noch ziemlich eng, über die schwächste der Serien drüber zu kommen, qualitativ, ne?
Wobei wie heißt die jetzt hat, diese Stop-Motion-animierte mit dem Bösewicht.
Mordok,
genau. Mordok. Die habe ich ja nicht geguckt.
Nee, das war ja Hulu, das gilt ja nicht.
Ach, das war noch Hulu.
Das war von Hulu, ja.
Aber es ist doch auch Kanon und
ja, es ist auch so semi-Kanon, aber das ist diese ganze AIM-Geschichte, die haben sie ja noch gar nicht beleuchtet. Da sind sie ja mit dem normalen MCU noch überhaupt nicht ran.
Ah, siehst du mal. Ja, also da, wie gesagt, habe ich mal versucht reinzugucken, aber das war, hat mir nicht zugesagt. Aber
was sie halt echt gut machen dann auf Disney Plus, da kam, ist das eine Simpsons-Episode oder was kam dann da raus?
Oh, ich habe The Good, the Bad and the Loki.
Aha.
Das ist ein Kurzfilm, also ein Simpsons-Kurzfilm mit einem Crossover zum Marvel-Universum. Und zwar Loki wird aus Asgard verbannt. So, du musst wieder auf die Erde. Ach, schade. Ja, wo geht's denn hin? Diesmal Rom, Paris. Ach, was werde ich denn so? Nein, Springfield! Ja, und dann landet er in Springfield und lebt sich dort bei der Familie Simpsons ein und findet dort ein sehr gutes, glückliches Zuhause, weil er nämlich beim Homer gut ankommt, weil er nämlich das Schweinekotelett verdoppeln kann durch seine magischen Kräfte.
Aber schau mal, sowas ist halt einfach genial, das zu nutzen und diese Lizenz zu nutzen, um einfach dann auch nochmal Loki da einen Antrieb zu geben und den
auch mal eine Portion Blödsinn
herzuschicken. Ja, das ist super. Ja, und das ist, du siehst dann auch so ein Menschenaufkommen in Springfield, wo die ganzen Leute dann irgendwie kommen und dann hält einer ein Schild hoch, wo da drauf steht, das passiert, wenn Disney Marvel kauft und danach noch Fox.
Nehmen sie allen einfach Wind aus dem Segel auch mit sowas. Ja, weil.
Es ist total belanglos, aber es sind super unterhaltsame 5 Minuten.
Geil.
Ja, das soll es sein. Wenn,
ne? Was kommt als nächstes für eine Serie? Weiß man das schon? Oder kommt ein Film?
What If, oder? Ja, genau.
Ach, What If ist auch wieder ein bisschen so, wahrscheinlich eher Brainfuck. Also
ja,
eher
es ist animated. Oder? Also es ist gezeichnet, animated und die halt so, die haben es schon mal angeteased, was alles kommt, aber das sind halt alles so die weirden Geschichten, was wäre passiert, wenn jemand Tony Stark gerettet hätte, bevor er die Iron-Man-Rüstung gefunden hat.
Ja, okay. Also genau, es gab einen Trailer, der hat mir richtig gut gefallen.
Also ich sag für Fans doch genial und auch einfach nicht so 0815, weil die Idee ist ja echt auch witzig.
Gab es aber auch als Comic, die What-Ifs.
Okay.
immer wieder. Und danach dieses Jahr kommt noch Hawkeye und Miss Marvel kommen dieses Jahr.
She-Hulk noch, oder?
She-Hulk ist nächstes Jahr.
Ah, nichts erst. Schade, weil auf den freue ich mich.
Hier, Hawkeye ist für Herbst angekündigt und Miss Marvel für Holiday Season. Mhm. Also denke ich mal, dass She-Hulk nächstes Jahr kommt und danach Moon Knight, Secret Invasion, Armor Wars, Ironheart und Echo soll auch noch kommen, aber das ist noch nicht bestätigt.
Das sagt mir alles gar nichts. Also, siehst du, Peter, es ist für Fans, also ich glaube, die Fans gehen ja ab wie Sau und ich bin ja nur Moon so ein Pseudo-Fan.
Aber noch, oder?
Wen kenne ich?
Moon Knight?
Nein.
Und was ich krass finde, ist, dass es sich nicht abnutzt. Dass es sich nicht abnutzt über die Zeit. Das wundert mich am meisten, dass es sich nicht einfach abnutzt, aber sie schaffen es irgendwie trotzdem, oder? Das
richtig.
Nutzt sich nicht ab.
Also weil auch bei immer mir, neue
Characters, oder?
Ich bin mehr Marvel-Fan, als ich jemals war. Und ich lese jetzt immer noch nicht die Comics und habe da auch nicht groß.
Sie erzählen halt einfach, also sie haben es halt geschafft, ein Universum aufzubauen, das, auch wenn es dir jetzt nicht taugt, aber doch sehr, sehr.
Ich habe nie den Zugang dazu gefunden. Deswegen
sehr, sehr vielschichtig ist und in dem du alle möglichen Arten von Geschichten erzählen kannst.
Ja,
also ich geh mal davon aus, hier Secret Invasion wird sicherlich lustig, das geht wieder so ein bisschen ins Kosmische, das sind diese Gestaltwandler aus Captain Marvel, die wie Menschen ausschauen und die halt ihre Invasion durchziehen. Danach Armor Wars dürfte um die Iron Man Energierüstungen gehen, die halt hier Iron Army und so weiter, ne, wo die halt auch zu militärischen Zwecken missbraucht werden können. Ironheart ist ja zumindest in den Comics so ein bisschen die jugendliche Genie-Nachfolgerin von Tony Stark, die mit, keine Ahnung, 16 ihre erste eigene Energierüstung baut. Ist so ein bisschen so ein Teenie-Ding. Ja. Aber auch interessant, und Echo müsste ich jetzt tatsächlich lügen. Sagt mir jetzt gerade spontan auch nichts, aber das ist die unbestätigte. Also das ganze Universum wieder durch. She-Hulk eher so ein bisschen bodenständig, die Hulk-Geschichten sind ja eher so ein bisschen Fantasy-Märchen. Moon Knight wird eher in die düstere Richtung gehen.
Und dadurch bleibt es halt auch abwechslungsreich, oder? Ich höre schon raus, das ist halt einfach total verschieden auch, wie die Serienfilme sind, wie die Filme sind, wie die Universen sind, in denen sich dann speziell.
Das ist ja schon an den dreien, die jetzt gelaufen sind.
Ja. Dann erklärt mir jetzt noch eine Sache und natürlich auch den Hörern, Black Widow. Black Widow kam doch jetzt ein Film raus. Kam der dann auf Disney Plus? Kam der im Kino?
Beides.
Kapiert.
Beides.
Okay.
Also VIP-Zugang bei Disney Plus VIP. Und halt Kino, genau. Und im Oktober kommt er dann im normalen Disney Plus Stream.
Genau, ich habe mir jetzt ausnahmsweise nicht dazu durchringen können, obwohl ich den gerne sehen möchte.
Me too,
ich habe mich nicht dazu durchringen können, da nochmal irgendwie 21 Euro dafür zu zahlen. Kino hat sich jetzt auch noch nicht so direkt angeboten.
Ja. Das ist immer heftig, dass diese VIP dann doch 21 Euro kosten.
Naja gut, du musst mal sehen, wenn ich jetzt hier Black Widow anschaue mit Frau und Kind, und dann wäre ich zu dritt ins Kino gegangen.
Ja, genau, also wenn ich mir den jetzt zu Hause, also wenn meine Frau nur ein bisschen Interesse hätte, mein Kleiner ist noch zu klein dafür, also dann hätte ich das schon gelöhnt, weil ein Kinobesuch
ist teurer. So kann man es schon sehen, ja. So kann man es dann schon rechnen, ja, okay. Ja. Wenn es mehrere Leute schon.
Ja, und das macht sich ja bezahlt anscheinend. Also ich glaube, die haben Hälfte, was Leute im Kino angeschaut haben und sich daheim gestreamt haben.
Kinobetreiber haben sich auf jeden Fall ordentlich drüber beschwert.
Ja, es gab schon einige, und da gab es so ein paar fadenscheinige Argumente, dass sie gemeint haben, oh, wir zeigen den doch jetzt nicht ins Kino, wenn er im Oktober dann schon im Stream kommt, da haben ja die Kinofilme keinen Mehrwert mehr. Na, das war, und eigentlich war es eigentlich nur ein Disney-Boykott und kein so noch Filme.
Am Ende ist es natürlich für die Kinos jetzt nach der langen Schließzeit schon sau ätzend, wenn sie so Sachen, die sie früher wirklich exklusiv hatten, zumindest für ein paar Monate, jetzt nicht mal mehr exklusiv zeigen können.
Ja, ich meine, die Zeiten werden auch für die. Also das, ja,
aber die Kinos müssen mehr auf All-Inclusive-Erlebnis gehen, und der Film ist da auch, aber das muss außenrum, muss es halt was Besonderes sein, dass du da
gehst. Ja, da ist, glaube ich, auch das, wo sie verdienen. Also ich habe gehört, was so Disney Auflagen hat, wenn ein Kino den Film zeigt von Disney, da gibt Disney vor, in wie viel Kinosälen der laufen muss. Wenn du halt 5 Säle hast, dann musst du in 2 oder 3 laufen. Wie oft am Tag muss der laufen? Und sie nehmen mal pauschal 50% von den Kinotickets und so Geschichten. Also ich meine, da ist Disney schon
knallhart.
Und ja, natürlich, da, die Kinos müssen sich da auch was Neues einfallen lassen. Die werden so, wie sie jetzt sind, werden sie nicht lang weiter Bestand haben.
Und dann gibt es die großen Kinoketten, die ja auch zu Filmproduktionsfirmen gehören, wie zu Universal zum Beispiel oder sonst irgendwie. Oder auch zu Fox. Und das ist ja auch wieder Disney, ja, keine Ahnung. Und das ist halt, ja, die kleinen Kinos, die haben halt gar nicht mehr viel zu melden. Und den gebe ich.
Die müssen sich einfach darauf besinnen, dass sie halt Sachen zeigen, die die Großen halt nicht zeigen. Und die auch im Streaming nicht gezeigt werden. Also
entweder das oder sie müssen dir halt ein besonderes Ambiente bieten, sag ich
mal. Oder so, ja, genau. Ja.
Aber die müssen einfach netter, cooler, freundlicher und was weiß ich was sein und dann irgendwie was bieten. Ich meine, früher gab es in Ottobrunn hier das Smoky, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt.
Nee.
Das war das einzige Kino, als du indoor in Kneipen und so auch noch rauchen durftest, wo eine Bar drin war im Kinosaal und wo du rauchen durftest. Ja, die hatten auch Tische, die hatten nicht so Reihen wie im Kino, sondern das war eher wie eine Bar, ja. Und in den hinteren drei Reihen durftest du rauchen. Das war total cool. Da hast du den Nebeleffekt, der war immer echt. Ja.
Das war der Rauch schaut aber
gut aus. Wurde einmal im Jahr die Kinoleinwand dann gestrichen oder wie?
Aber ich war da nur einmal drin. Ich habe damals selber noch geraucht, aber ich fand das ganz furchtbar. Ja. Aber ich meine, das sind halt so, die haben damals durchaus ihr Klientel angezogen. Mit dem hast du dich nicht identifizieren wollen. Ja. Aber die hatten die Bude voll.
Ja, aber das meine ich, also die müssen halt irgendwas Besonderes bieten, weil sonst daheim werden die Heimkinos immer besser. Es gibt rein für den Film bald keine Gründe mehr für die Leute, dass sie in die Kinos gehen. Mit technologisch haben sie es ja immer wieder versucht, dann kam irgendwann 3D, dann kam dies, dann kam jenes, damit man da irgendwie versucht, im Kino dann ein besonderes Erlebnis zu bieten, rein allein vom Film, aber das Außenrum, das Ambiente. Und wenn du dann auch besonderes Klientel anziehst, dann musst du dich wahrscheinlich drum kümmern, dass du da halt irgendwie rausstichst und dass du dann immer nur sagst, ich gehe da hin, weil nicht unbedingt nur wegen dem Film, sondern weil das ganze Erlebnis cool ist.
Also ich glaube, es gibt schon noch genug Leute, die sich gerne einen Film auf der großen Leinwand anschauen. Und ich meine, jetzt habe ich ja ein Heimkino daheim, aber gehe trotzdem noch ab und zu ganz gerne ins Kino. Weil ich habe nämlich vorhin auch gesehen, nächste Woche startet Suicide Squad. Also da bin ich ja schon versucht, den Philipp mal zu fragen, ob wir zwei Geimpften nicht mal ins Kino tingeln.
Ja, aber schau, du machst das dann halt auch als Erlebnis zusammen. Das ist dann aber auch schon wieder ein Faktor, den du halt hast, wenn du ins Kino gehst. Dass du halt sagst, man trifft sich und man geht da in einen Kinofilm und kann danach noch drüber labern und davor ein bisschen und was essen gehen oder so. Die Kombi, die muss halt her und die muss funktionieren. Dann bringt es Kino auch. Aber allein wegen dem Film, weil jetzt da irgendwie das Atmos besser ist als bei dir daheim.
Nee, das ist wahrscheinlich wirklich ein
bei zwei, drei Filmen im Jahr vielleicht maximal.
Das ist ein Relikt der Vergangenheit, dass du nur wegen einem Film ins Kino gehst.
Ja.
Ich meine, außer du sagst wirklich,
ja, ich will jetzt da
die volle Technikdröhnung haben und ich gehe dann
ins spezielle Kino. Godzilla vs. Kong wäre so ein Ding gewesen. Ich meine, da freue ich mich so dermaßen, aber irgendwie im Kino mit noch mehr Rums wäre das halt schon geil gewesen.
Du musst einfach dein Heimkino pimpen.
Es wird sicherlich immer noch Filme geben, wo du sagst, ja, der macht mir jetzt im Kino mehr Spaß. Ja? Aber ich meine, jetzt überleg mal, also als ich jung war, so in der Steinzeit, da war es ja tatsächlich so, da kam der Film ins Kino. Danach kam der vielleicht 8 oder 9 oder 10 Monate später, kam er in die Videotheken.
Ja.
Und dann hast du nochmal so 3-4 Jahre gewartet, bis der im Fernsehen kam.
Ja, weil da gab es ja noch nicht mal sowas wie Pay-TV. Premiere war ja viel, viel später. Dann kam der dann nach einer Zeit erstmal. Ja. Ja, das stimmt schon, Philipp. Das war schon, also Kino war damals halt was, das war die einzige Chance, diese Filme zu sehen.
Ja, und jetzt
in zeitnah auch zu sehen.
Das Ganze halt wirklich auf Speed. Ja, ich weiß gar nicht, nachdem ich keinen normalen Fernsehempfang mehr habe, ich weiß gar nicht, ob die Kinofilme der letzten Jahre überhaupt noch irgendwann im Fernsehen laufen.
Ja, doch. Also ich bin immer überrascht, was da kommt. Ich denke mir, ach, den könnte ich mal wieder angucken, aber bloß nicht im Fernsehen. Ich schaue mir den doch nicht mit Werbeunterbrechung an, hier den Scheiß.
Aber ich habe jetzt gesehen, wenn ich nicht irre, läuft jetzt dann auf ZDF oder so, läuft Parasite irgendwann jetzt mal. Ich glaube, Mittwochskino oder Montagskino, die haben ja immer.
Na gut, das passt eher ins Öffentlich-Rechtliche.
Aber lustig, dass der Zeitversatz ist halt heftig, aber Parasite lief, oder jetzt laufen halt einfach auch Filme, die im Kino kommen bei Sky, teilweise sogar schon inklusive im Paket. Also Sky kauft relativ oft jetzt Kinofilme direkt zum Start als im Paket mit ein. Du musst da halt nichts mehr extra zahlen für.
Ja, wobei Godzilla vs. Kong kommt jetzt bald auf Sky.
Der zeitliche Versatz jetzt ist ein Scherz.
Ja, ja.
Der ist also, das ist ein Witz. Also das war vor 2 Jahren oder so, war das Fenster bis zur DVD-Veröffentlichung oder Blu-ray-Veröffentlichung irgendwie ein halbes Jahr oder halt im Stream dann.
Da gab es doch eine Regelung sogar, oder?
Auch, ja, ja, es war geregelt, glaube ich. Ja. Mittlerweile ist es noch weniger.
Es war ein halbes Jahr mal. Das weiß ich noch, weil dann habe ich immer gesagt, boah, der kommt jetzt im Kino. Boah, dann hole ich mir, in einem halben Jahr, dann in dem Monat hole ich mir dann die DVD.
Ich weiß noch, war das der Star Wars oder sowas? Weil das war ein Riesenaufschrei, wo es hieß, boah, der kommt schon ein halbes Jahr nach Kino-Release auf Blu-ray.
Da gab es Zeiten, da habe ich mir dann immer die UK-Fassung von Filmen auf Blu-ray geholt, weil die schon viel früher rauskamen, weil sie da früher gestartet sind.
Genau. Ja, die kam ja schon raus, bevor der hier im Kino lief.
Es war oft voll geil. Ich habe mir relativ viele Blu-rays dann aus UK geholt, Amazon UK, und um die möglichst zeitnah zu schauen. Ja.
Das mache ich ja immer noch.
Ja, gut. Manche ist hängen geblieben.
Okay, Boomer.
Blu-ray, cool.
Ja, nice. Du blödes Arschloch.
Ja, nice. Apropos Streaming-Services, ich habe dann auch nochmal einen Streaming-Service endlich mal wirklich ausprobiert. Wir haben oft drüber geredet und ich glaube, bisher hat keiner von uns auf Apple TV Plus ernsthaft eine Serie geschaut, außer diese Gaming, wie hieß diese Serie?
Du hast die geschaut. Mystical Quest oder sowas.
Ja, genau. Du hast es geschaut, oder?
Ich habe die geguckt, ja.
Auch die neue Staffel?
Ich habe kein Apple TV mehr, also Apple Plus mehr.
Ja. Ja, man kriegt es ja als jemand, der Apple-Geräte kauft, immer wieder dazu sozusagen. Also meins läuft auch noch.
Aber ja, ich kann es noch aktivieren bei meinem iPad, aber ich habe es noch
nicht. Die haben das übrigens gekürzt jetzt. Also es war ja immer so, dass du, wenn du ein neues Gerät gekauft hast, hattest du ein Jahr Apple TV Plus. Mhm. Jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Tax, korrigier mich, du kriegst da sowas auch immer gut mit. Ich glaube, jetzt sind es nur noch 3 Monate.
Wenn du ein neues Gerät kaufst. Ja, ich war auch ein bisschen geschockt. Ich glaube auch, das sind 3 Monate, ja,
richtig. Die haben das jetzt gekürzt. Sie haben jetzt langsam Content eingefüllt und wollen vielleicht dann auch langsam mal die Schrauben ein bisschen anziehen. Keine Ahnung. Es gibt ja relativ, also serienmäßig gibt es ja, die sind zumindest alle relativ gut angepriesen und wohl ganz gut produziert. Ich habe noch keine einzige geschaut, bis eben jetzt. Und ich habe mich jetzt endlich mal an For All Mankind rangetraut. Nachdem ich jetzt öfter schon gehört habe, dass ich es schauen soll, weil ist ja ganz cool, deswegen soll ich es mal schauen. Und ich habe bisher aber nur Staffel 1 geschaut. Staffel 2 ist ja, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit jetzt in diesem Jahr released worden. Um was geht's? Es geht ganz kurz gefasst, ohne da irgendwie zu spoilern, geht es darum, dass das Rennen also es spielt in den 60er Jahren, und es geht darum, dass das Rennen, wer als erstes auf dem Mond landet, anders ausgeht, als es vielleicht in der Realität ist, und sich dadurch auch neue Ergebnisse oder neue Ereignisse ereilen. Und diese Serie startet eben damit, und ich glaube, das kann man sagen, weil es am Anfang schon passiert, dass die Sowjetunion eben vor den USA auf dem Mond landet, als erste Nation. Und dann wird eben erzählt, wie sich die Geschichte dann weiterentwickelt. Weil man kann sich ja vorstellen, alternative Realität, vielleicht ist dann alles anders dadurch, da ja die Mondlandung damals schon ein Riesending war, zwischen den beiden großen Weltmächten sozusagen, wer schafft es als erster? Und das war ja auch ein Statement, das war ein weltweites Statement letztendlich, auch von den USA ja in der Realität, dass sie es dann als erster geschafft haben. Und da ist es eben genau andersrum. Ja, und dann kümmert sich die Serie eben darum, diese Geschichte auf dieser Basis weiterzuerzählen. Wie macht sie das? Zum einen geht es natürlich darum, dass es dieses Art Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion dann natürlich gibt, weil die USA wollen natürlich möglichst schnell nachziehen und dann möglichst schnell auch einen oben drauf setzen, um auch zu zeigen, wir sind wieder vorne. Und so geht es sozusagen auf dieser Ebene, schaukelt sich das so ein bisschen hoch über die ganze Staffel, kann man eigentlich sagen, dass da geschehen Dinge, da geschehen bestimmte neue Landungen auf dem Mond, Erkenntnisse, auch Forschungsergebnisse, die man so nicht kennt. Also die Realität wird wirklich umgedichtet, kann man sagen. Und diese ganze Mondlandung und auf den Mond überhaupt so wichtig zu betrachten, ist viel wichtiger als jetzt. Weil ist ja schon interessant eigentlich momentan. Es gab ja die Mondlandung der USA, aber eigentlich ist der Mond ja gar kein Thema mehr. Also seitdem die USA dort gelandet sind, ist es ja wirklich kein großes Thema mehr, dass man sagt, man forscht da weiter, man schaut, ob man da vielleicht doch Wasser findet oder Sonstiges. Weil ich glaube, vielleicht wisst ihr das besser, da habe ich mich da nicht so reingelesen, das ist eigentlich schon alles ausgeschlossen, oder? Der Mond ist eigentlich ein toter Planet. Oder ein toter Stern, glaube ich, ist es ja sogar nur.
Ja, die Amerika hat doch bis vor kurzem das ganze NASA-Programm quasi aussterben lassen. Also da ist halt einfach kein wirtschaftlicher Hintergrund dahinter. Und damals, die Propaganda war halt noch wichtig, die Ersten vor den Russen zu sein. Deswegen hat man da rein investiert. Ja. Aber
genau, das war super
wichtig. Jeder Chinese, jeder Chef von einem Buchladen kann ins Weltall fliegen heutzutage. Ja.
Übrigens, genau, das ist gerade, deswegen kam ich, glaube ich, auch drauf, das zu schauen, weil ja jetzt hier einer nach den anderen von diesen alten Boomern, die irgendwelche Online-Stores gegründet haben, die weil fliegen ja gerade
langweilig ins All. Ist. Was machen wir als nächstes so ungefähr?
Ja, genau. Ich glaube, danach bin ich drauf gekommen und dachte, jetzt brauchst du mal wieder irgendwas zum Schauen, jetzt schaust du mal For All Mankind. Ja gut, also wie gesagt, das wird so erzählt, das ist mal nur diese Basis dieser Raumfahrerei, da kann man erst mal auch den absoluten Haken dran machen. Das ist mega spannend inszeniert, dieser Teil. Der ist mega gut inszeniert, also auch Sci-Fi-mäßig. Tax, da schaue ich zu dir. Diese ganzen Aufnahmen auf dem Mond, in Anführungszeichen, oder diese ganze CGI auf dem Mond und so, das ist richtig geil gemacht.
Ist das in demselben Studio gedreht wie damals die Mondlandung?
Ja, ich wollte auch sagen, jetzt haben sie ja die Erfahrung. Jetzt können sie auch in
4K zeigen. Schaut zumindest genauso aus.
Sie haben, glaube ich, nur bessere Kameras. Unbedingt anschauen. Also,
sie haben nur bessere Kameras reingehängt. Ja, ich bin ja noch nicht ganz fertig. Also es ist ja so, dieser Faktor ist wirklich großartig. So, und jetzt geht das Ganze weiter. Jetzt gibt es noch einen zweiten Faktor, der erzählt wird natürlich, was so in der amerikanischen Gesellschaft in der Zeit so passiert. Weil dann gibt es natürlich auch Wahlen, dann gibt es auf einmal andere Präsidenten oder andere Konstellationen, als man es jetzt vielleicht kennt, ne? Weil durch die Mondlandung ergeben sich andere politische Strömungen, andere... Kann man sich ja vorstellen. Ne? Sie haben ja verloren, also wurde natürlich damals vielleicht dieser Präsident nicht so hochgejubelt, weil er hat es ja nicht geschafft und so weiter und so fort. Also da geben sich neue Erkenntnisse. Kann man cool finden. Ist auch eigentlich ganz cool gemacht. Es ist immer mit so Versatzstücken aus echten Reden und echten Aufnahmen, dann halt immer nur mit Audioaufnahmen, die auch wahrscheinlich nachgesprochen sind, im selben Tonfall und so ist das gemacht. Ganz cool. Also man fühlt sich voll in diese Zeit versetzt. Genau, und dann gibt es den dritten Faktor. Der dritte Faktor ist dann, und das ist eigentlich so, glaube ich, der gewichtigste Faktor in dieser ganzen Serie. Es wird sehr stark auf dieses Leben sowohl der Astronauten als auch der ganzen Personen in Mission Control, weil so eine Mondlandung besteht ja nicht nur aus den Astronauten, die hochgeschossen werden, sondern natürlich auch die man immer sieht, die vor großen Schalltafeln sitzen und letztendlich alles berechnet haben, ne? Und das Ganze halt im Blick haben, überwachen, Kommandos geben, nennt man Mission Control. Das wird sehr genau beleuchtet. Also da spielt auch relativ viel Handlung im Mission Control dann auch bei den einzelnen Starts und so weiter. Also Astronauten auf der einen Seite, Mission Control auf der anderen Seite. Und der dritte Faktor, der mit reinkommt, ist, und da hat es mich dann manchmal ein bisschen, das vielleicht, Philipp, du hast da ein bisschen reingeschaut, du fandest das ein bisschen tröge und langweilig und ein bisschen zu fad. Da hat es auch mich hin und wieder ein bisschen verloren, ist der Faktor, es wird sehr stark auf die Familien auch eingegangen. Also wie ist das für die Familien, wenn der Vater zum Beispiel Astronaut ist? Welchen Impact hat das auf die Familie? Und dann kommst du sehr stark in so eine Drama-Sozialserie auch rein, weil die dann untereinander irgendwie halt Konflikte haben und so. Also wenn man jetzt eine reine Sci-Fi-Serie sehen will, ist es nicht For All Mankind, weil For All Mankind echt auch diesen sozialen Faktor beleuchtet. Wie fühlen sich die Frauen auch in dieser Zeit? Da wird dann auch viel in die Zeit so reingenommen. Beispielsweise auch, dass ein Thema, das groß beleuchtet wird, ist auch jetzt kein Spoiler, ist das Thema, warum sind eigentlich nur Männer Astronauten? Könnten nicht auch mal Frauen zum Mond fliegen zum Beispiel? Das Thema wird beleuchtet. Also so gesellschaftliche Themen. Alles sehr gut gemacht. Aber ich muss sagen, mir war es dann teilweise ein bisschen zu wenig, Sci-Fi, zu wenig, macht doch irgendwie noch mehr coole Ideen oder coole Sachen während der Raumfahrt in den doch recht damals ja noch relativ spartanischen Raketen auf dem Mond und so weiter. Es gibt schon viele, es wird auch zum Ende der Staffel immer mehr, was sozusagen auch auf dem Mond passiert oder direkt im Space passiert. Aber der Faktor soziale Gesellschaft, Leben, wie geht es den ganzen Verwandten der Astronauten, ist schon auch im Fokus, ne?
Wobei ich muss sagen, ich glaube, dass damit hast du eines meiner Probleme mit dieser Serie ganz gut zusammengefasst. Ich finde die zu wenig fokussiert.
Also dadurch, dass sie versuchen, so diese ganzen, wie sieht denn die soziale Dynamik zwischen den Ehefrauen der Astronauten aus? Warum sind Frauen keine Astronauten? Welchem Stress ist die Mitarbeiterin des Mission Control jetzt ausgesetzt und wie viel davon kommt daher, dass sie eine Frau ist? Gemischt mit dem Science-Fiction-Tech-Kram, ich fand die Serie einfach zu unfokussiert.
Das kann ich voll nachvollziehen. Da kann ich nur sagen, das ist gerade in der ersten Staffel fast schon am Anfang bis zur Mitte und die fokussiert sich letztendlich ein bisschen mehr. Also sie wird zum Ende hin, wie gesagt, fokussiert sie sich mehr auf das Thema Sci-Fi. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in Staffel 2 wieder ein bisschen abebbt. Ne? Man muss ja auch so eine Staffel voll kriegen. Aber Philipp, du hast das echt gut gesagt, die Fokussierung ist auch für mich manchmal falsch gewichtet. Also die Fokussierung ist in manchen Folgen sehr stark wirklich auf die Personen, die eigentlich auf der Erde sind. Noch nicht mal unbedingt auf die Personen, die im Mission Control sitzen, sondern die Personen, die gar nichts mit der eigentlichen Mission vielleicht zu tun haben. Da habe ich auch mein Problem mit. Da habe ich echt mein Problem mit, wo ich am Anfang sehr begeistert war von der Serie, hat mich das dann manchmal ein bisschen verloren. Ich habe es dann trotzdem jetzt weitergeschaut, die erste Staffel. Finde es auch geil, fand auch das Finale richtig gut, habe auch Bock auf die zweite Staffel. Die letzte Folge ist auch mit Abstand die beste von allen. Ich glaube auch in den Kritiken allgemein. Ist eine super Abschlussfolge für eine Staffel, richtig gut. Man kann auch überlegen, wo das Ganze gerade so hinführt. Also da haben sich schon coole Sachen ergeben auf dem Mond, ne? Also coolere als in Realität. Oder vielleicht auch nicht so cool. Und dann ist mir ein Faktor noch aufgefallen und da würde ich mal den Tax fragen, was er von dieser Theorie hält. Wir haben ja gelernt, so gerade in den Serien der letzten Jahre und Jahrzehnte, ne, eher in den letzten Jahren, dass Serien manchmal mutig genug sind, dass sie auch mal Entscheidungen treffen, beispielsweise Charaktere sterben lassen oder mutig sind. Ich erinnere so an Game of Thrones oder an Walking Dead in den früheren Episoden, da gibt es sicher noch weitere Beispiele. Da hat die Frage an dich, Tax, und das ist mir so aufgefallen, es gibt so Sachen schon auch in For All Mankind. Ne? Es ist nicht so, dass For All Mankind alles wunderbar funktioniert und alles ist rund, aber ich habe so ein Gefühl, das Ganze ist von Apple produziert. Ich habe das Gefühl, dass sie sich nicht, bisher zumindest, nicht wirklich trauen, mal radikale Entscheidungen zu treffen oder richtig auch mal böse zu sein. Weißt du, was ich meine? Einfach mal.
Das ist so ein bisschen wie das Star Trek Universe, so ist alles immer shiny, kein Blut und so. Also vielleicht ist
jetzt. Ich kann nicht beurteilen, ob das immer noch so ist, sozusagen, aber da habe ich so
distanziert
das
Gefühl, sich ja immer,
dass die Firmenpolicy da sehr stark, also es trieft an manchen Ecken und Enden. Trieft die Serie nach dem, wie Apple sich selbst so aktuell ein bisschen immer präsentiert. Ja, so. In allen sozialen Bereichen und so. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht dramatische Ereignisse
gibt. Er wäre beinahe gestorben, aber durch ein Wunder.
Ja, ich will nicht sagen, dass es gar keine dramatischen Ereignisse gibt, aber es ist schon so gewählt, dass es, sage ich mal, für den Zuschauer am wenigeren schmerzhaft ist. Nicht so wie bei anderen Serien, die auch dir einfach mal einen Main-Character von heute auf morgen über die Klinge springen lassen. Ja. Was in so einer Serie sehr gut passen würde, weil es geht ja nun mal um sehr viele riskante Manöver und Ereignisse bei dem Ganzen.
Das ist eigentlich die harte Realität wieder.
So mein Eindruck. Es ist wirklich mein Eindruck, dass es teilweise
direkter, dass man vielleicht sowas ertragen kann.
Und da könnte Apple ein Problem haben, zum Beispiel gegenüber einem Netflix auch, dass einfach sich sowas auch trauen kann, weil es dann nicht noch ein zusätzliches Image immer mitverkaufen muss, weil Netflix muss nur sich selbst so verkaufen als jemand, der Serien und Filme produziert, aber Apple verkauft ja ein komplettes Image. Und da würde mich mal interessieren, wie das in den anderen Serien ist, die sie produzieren, ob es da auch bei so kritischeren Entscheidungen auch eher der leichtere Weg gewählt wird. Und weißt du, was das Hauptproblem dabei ist? Dadurch macht es manches sehr vorhersehbar. Wenn du das nämlich mal dir so überlegst, dann hast du bei manchen Sachen, wo ja eine Serie oder ein Film auch gerne damit spielt, oh, was ist denn jetzt passiert, hat er es denn überlebt und so weiter, weißt du eigentlich schon, wie es ausgeht.
Aber hast du dir nicht mal überlegt, Peter, dass auch Apple damit spielt? Also, dass Apple vielleicht nur sagt, okay, wir gehen jetzt mal in den Markt und ziehen nicht und beobachten das sozusagen, welches Feedback wir bekommen. Wir schauen die ersten 6 Monate oder das erste Jahr an. Und dann, ach, dann tun wir doch mal so eine Serie rein, die ein bisschen härter ist, ja.
Vielleicht. Ich habe Staffel 2 auch nicht gesehen und ich
Also, das
will
ist
auch nochmal
jetzt.
sagen, Staffel 1 gibt es auch das ein oder andere Ereignis, das ist schon hart, aber es ist eben nicht das, was man aus anderen Serien kennt, dass es dir den Boden unter den Füßen wegzieht.
Ja.
Obwohl es hier so manche Szenen gab oder manche Elemente, wo ich sagte, hätte man es so geil machen können und es hätte wahrscheinlich nochmal ganz anders, einen ganz anderen Effekt gehabt. Als dieses doch sehr, ja, es funktioniert schon vieles ziemlich gut, muss ich sagen. Also
Die
Hut
Frage
ab,
ist
Hut
halt, geht
ab.
es dir nur um den Effekt oder wäre die Story dann eine andere?
Möglicherweise wäre das ganze Feeling zur Serie eine andere. Und so habe ich halt immer das Gefühl, ja, unfokussiert, der Philipp hat es gut auf den Punkt gebracht. Es ist teilweise mir nicht fokussiert genug. Der Mainplot ist nun mal, es geht immer noch um Mondlandung und wir wollen irgendwie die Vorherrschaft auf dem Mond erringen. Aber es passiert so viel außenrum und so viel. Die Characters sind cool gezeichnet, aber ich bin gespannt. Staffel 2, ich werde dann auch berichten, wie es da weitergeht. Aber ich bin jetzt nicht zu 100%, dass ich sage, super Serie ist für jeden zu empfehlen, schaut es unbedingt an. Und besonders Vorsicht, wenn ihr auf volle Sci-Fi-Power steht. Es kommt viel coole Sci-Fi-Power vor, aber es kommt auch vieles vor, was halt einfach ein Dialog zwischen Personen auf der Erde ist, ne?
Ja, und da hätte ich vielleicht mein Problem, wenn es dann so konstruiert ist, wie sich hypothetisch dann die Familienmitglieder da unterhalten. Und also, das ist das
Also
Einzige, was mich
es
abschreckt,
wirkt
tatsächlich.
realistisch, es wirkt schon realistisch, es ist schon auch gut gemacht und
Ist
schlüssig, aber ob ich da so
es
viel
wirklich
Bock
so
drauf habe.
recherchiert, ja, also, sondern, oder ist es dann eine Geschichte? Und dann unterhält es mich vielleicht gar nicht so sehr, wenn es so eine hypothetische Geschichte ist, dann denke ich mir aber.
Ja.
Was ist denn das für ein Scheiß? Ich will jetzt wissen, war es denn wirklich,
Ja.
dass, keine Ahnung, die Familien
Ja, ich
zerrüttet
glaube,
waren,
das
weil dein
trifft
Vater
auch
laut
natürlich ganz gut.
hey, hat das Ziel der Menschheit zu erreichen, hey, wir fliegen auf den Mond, das ist doch wurscht, ob jetzt eine Spülmaschine gekauft wird, also das ist doch wurscht. Wisst ihr, was ich meine, so
Ich
irgendwelche.
weiß, was du meinst, und ich muss sagen, ich glaube, das kommt so ein bisschen dazu, dass, also wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr konkret erinnern, was das war, aber ich kann mich erinnern, dass mir die Geschichten, die sie dann da aus diesem sozialen Umfeld erzählt haben, teilweise einfach in ihrer Geballtheit und sowas unheimlich konstruiert erschienen sind.
Ja, da gibt es die ein oder andere, die wirkt einfach, die ist einfach auch sehr konstruiert.
Konstruiert und gekünstelt auch von der Darsteller, von der Schauspielerei. Also insofern, das, wie gesagt, also ich werde mit der Serie nicht warm. Also ich sehe den, it doesn't get to the point. Ja, also das ist
Ja.
irgendwie.
Es geht dann auch ein bisschen, wie du sagst, die Progression ist auch ein bisschen zu langsam. Also was in der ersten Staffel am Ende alles passiert, ich finde, da hätte ein bisschen mehr im Mainplot passieren können, als dann wirklich passiert ist. Na gut. Aber das ist auch dann natürlich geschmäcklerisch und vielleicht zieht Staffel 2 auch ganz anders an. Muss ich mir als nächstes auf jeden Fall geben. Ich will noch ein kleines Randdetail dazu erwähnen. Das ist ganz wichtig bei dem Ganzen. Ich habe dann irgendwann mal in Staffel 9 dran gedacht, Moment, Moment, es gibt doch jetzt dann bald dieses neue tvOS 15, wo ja dann auch endlich der 3D-Sound am Apple TV funktioniert. Also es gibt ja bereits diese 3D-Sound, Spatial-Sound-Unterstützung auf den Mobilgeräten, iPad und iPhone mit den entsprechenden Kopfhörern, also entweder AirPods Pro oder AirPods Max, mit denen es möglich ist, dass sozusagen der Atmos-Sound und oder der Dolby-Sound virtuell wiedergegeben wird in den Kopfhörern, auch je nach Kopfbewegung und so weiter. Dass wenn du deinen Kopf bewegst, dass dann auch der Sound trotzdem noch aus der richtigen Richtung kommt. Gibt es ja jetzt dann auch mit tvOS 15 ab dem Herbst und es gibt ja auch schon die Beta. Und ich war ja bisher nie so der Beta-Freund, aber jetzt habe ich mir gedacht, Folge 9 und 10 will ich mir jetzt doch mal geben und habe mir jetzt die Beta installiert auf meinem Apple TV, weil ich gelesen habe, dass der 3D-Sound bereits an Bord ist und funktioniert. Wusstest du das, Tax? Dass der ist jetzt, das war eins der ersten Beta-Features, das sogar direkt ausgerollt wurde.
Ja, absolut. Ich hatte bloß kein Device, was das unterstützt, ja.
Okay,
Und bin
genau.
ganz neugierig, wie das klingt bei dir. Und ob
Genau,
du
und ich habe
wirklich
ja die ich
den
habe ja dann
Unterschied hörst.
in einem Überschwang an, ich brauche jetzt neue Hardware, mir die AirPods Max besorgt, die jetzt auch ein bisschen günstiger sind. Übrigens, Tipp, nicht bei Apple kaufen, sondern eher bei Saturn oder Mediamarkt und Co. schauen, wenn ihr daran interessiert seid. Und ja, der Effekt ist bombastisch geil. Also das ist, kann man jetzt erstmal sagen, ich habe mit den AirPods Pro es noch nicht probiert. Da kann ich nicht sagen, ob es so gut funktioniert, aber die Macs haben halt auch noch einen guten Bass. Und das ist ja oft das Problem bei Kopfhörern, wenn du dann Dolby und so weiter hast und mit Kopfhörern schaust, dass manchmal der Bass ja noch ein Thema ist, der vielleicht auf so kleinen Kopfhörern nicht so massiv rüberkommt. Auf den AirPods Max ist es bombastisch. Und dieses auch bei Kopfbewegungen oder kleinen Bewegungen, dass der Sound immer noch aus der richtigen Richtung kommt. Ich habe dann auch zwischendrin immer Sound umgeschalten, also wieder ausgeschalten, wieder einen Teil ohne 3D-Audio geschaut und dann wieder hergeschalten. Das ist eine ganz andere Welt. Also das ist ganz anders und es ist viel geiler und es ist wirklich zu empfehlen und es funktioniert auch.
Und das bewegt sich, wenn man den Kopf dreht, oder habe ich es falsch verstanden?
Genau, wenn man den Kopf dreht, dann hört man auf einmal, dass der Sound, also wenn ich zum Beispiel den Kopf nach rechts drehe und der Fernseher bleibt ja an seiner Position, dann wird der komplette Sound auf einmal aufs linke Ohr so verlagert, der eigentlich momentan ja links-rechts entsprechend verlagert wäre. Und
hört man die Stufen oder geht es super smooth? Ja, also wenn es so
Super smooth. Du meinst wirklich, die ganzen Boxen sind an ihrer Position und nur dein Kopf dreht sich und dann kommt der Sound weiterhin.
Stört das nicht mehr? Also weil wenn ich Kopfhörer auf habe, dann will ich doch eigentlich, egal wo jetzt mein Kopf ist, den Surround-Sound haben, so wie ich auf den Film schaue. Nur wenn ich mich hinlege und mein Kopf quer ist, will ich doch nicht jetzt einfach die Richtungen von dem
virtuell Sound bleiben haben. Manche Sounds im Raum statisch.
Genau, stellst
du dir vor, Sachen,
wenn du Boxen hättest.
Relativ zum
Kopf. Ja, also stelle ich mir das ja auch vor, aber
solange du direkt auf den Bildschirm schaust, ist ja alles an der richtigen Position. Aber wenn du natürlich mal kurz den Kopf rüber bewegst, was ja dann gar nicht so oft vorkommt, wenn du natürlich einen Film schaust, du merkst nur auch kleinere Bewegungen, fühlt sich's halt wirklich so an, als würden Boxen hinter dir, über dir, vor dir stehen.
Ja. Also ich habe ja die AirPods Pro auf dem iPad benutzt und da muss ich schon sagen, also die Klangqualität und Tonqualität, das ist schon geil und auch dieses Spatial Sound, wobei ich das jetzt gar nicht wusste von diesem Feature und das ist mir auch nie so aufgefallen, aber wenn ich mir da einen Film anschaue, so dieser Raumklang im Ohr, der ist schon echt cool. Ja. Klar, fehlt Bass und so Sachen, aber da schaue ich mir das natürlich ja nicht auf dem iPad an, solche Sachen, aber finde ich schon, also die Klangqualität ist da schon toll. Ja.
Und sie haben, das Problem war, bisher gab es auf den Mobilgeräten die Möglichkeit, weil sie halt über die entsprechenden Sensoren sehr genau sagen konnten, wie schaust du, wo ist der Screen und so weiter und so fort. Und jetzt haben sie das halt auf dem Apple TV so ausgerollt, dass sie halt auch durch das, dass du ruhig sitzt, die Kopfhörer sich nicht bewegen, wird es dann auch entsprechend berechnet. Sobald du dich dann bewegst, ich bin allerdings auch nur in den Raum gegangen, ging es auch noch ganz gut. Aber eigentlich ist es jetzt dafür ausgelegt, dass du halt vor dem Screen sitzt, da auch sitzen bleibst und den Film schaust. Und dann ist es perfekt eingestellt. Also ist technisch interessant. Und ich denke mal, wenn es in der Beta so ist, es wird in der finalen Version vielleicht nochmal eine Nummer geiler sein, obwohl ich gerade nicht wüsste. Also ich finde es mega cool schon und ich werde jetzt auch Filme, die ich bisher mit den AirPods, normalen AirPods geschaut habe und die jetzt Atmos unterstützen, halt gerade in der Apple TV Plus App oder so, oder die halt wirklich Atmos im iTunes Store unterstützen, werde ich sicher mit den AirPods schauen, mit den Macs.
Und dann bin ich sehr gespannt. Aktiviert. Also muss ich mal auch ausprobieren, wenn ich so ein Device hier hätte. Ja.
Und der 3D-Sound funktioniert auch in anderen Apps, die gar kein Atmos haben. Da wird dann halt ein bisschen simuliert, aber das hört sich lange nicht so geil an. Ich habe dann zum Beispiel auch Twitch noch kurz geschaut und das war dann auch ein anderes Klangerlebnis, als wenn du es normal schaust. Nur reines Stereo. Schon sehr cool. Also schon cooles Feature, aber ja, wie gesagt, man braucht halt entweder AirPods Pro oder AirPods Max, wenn ich es richtig verstanden habe, damit das Ganze ja, wirklich so funktioniert.
Ich glaube, das sind alles echt Zutaten und Bestandteile, die so Immersive Audio Telepräsenz verstärken. Also mir kommt es immer so vor, als würde Apple an was Großem Ganzen arbeiten und es hilft, dass die Leute in ihrem Ökosystem bleiben. Also irgendwann hast du halt diese Videokonferenz mit deiner
ja, beziehungsweise die VR-Brille,
Virtual
Reality-Brille, von der gesprochen genau. wird. Ja. Ja. Okay, aber das so, das Rundum-Paket. Ich habe echt eine Apple TV Plus-Serie geschaut. Wahnsinn, hätte nicht erwartet, dass das doch noch irgendwann passiert.
Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du sagst, dann landen sie auf dem Mond und dann sind da die Nazis und machen Experimente und
nee. Es ist leider in keinster Art und Weise irgendwie Trash, Christian, es tut mir leid. Es ist wirklich, es nimmt sich auch natürlich ernst, also es ist schon eine Drama-Serie.
Wie schließt du denn jetzt auf Trash von meiner Anmerkung?
In diesem Sinne können wir ja wieder zu Content überleiten, der von euch kommt. ihr wolltet auf jeden Fall noch zwei Sachen zusammen besprechen, weil ihr es alle drei geschaut habt, dann solltet ihr das jetzt auch tun. Ja, dann natürlich mal, schon wieder nahe.
Wir sollten an über Fear Street reden, oder?
Genau, dann müssen wir mal über Fear Street, dann kann nämlich der Tax auch mal wieder was sagen.
Mach das mal. Tax, du kannst auch direkt starten. Oder ja. Wer will mal erklären, was Fear Street ist? Vielleicht macht es auch Sinn, wenn es jemand anders macht. Ich weiß es nicht, weil vielleicht kennt da jemand noch einen Background, wer das macht und was das ist.
Ach, lassen wir doch den Tax. Das ist immer amüsant.
Na dann, Tax.
Jetzt. Und ich korrigiere.
Stage is yours.
Ja, Fear Street ist, soweit ich es verstanden habe, echt eine Verfilmung von ein paar Horror-Jugendbüchern, die es schon ein Weilchen gibt. Und das Tolle ist, dass es jetzt eben diese Trilogie auf Netflix gibt. Das heißt, spielt sozusagen in den, glaube ich, 90ern, dann irgendwie in den 60ern, 70ern und auch in relativ später Zeit.
1666.
Ja, 1666, also 166, Number of the Beast or of the Bitch.
Lustiger Zufall. So ein Zufall.
Ja, und das Interessante ist, das ist halt alles miteinander verbunden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, damals war es eben so eine Art Jugendcamp zur Zeit. Und es gab sozusagen Shady Side und wie heißt die andere Seite?
Sunnyvale.
Ja, Sunnyvale. Und
das ist
vermeintlich halt um einen Fluch und um Hexen, aber ganz so einfach ist es nicht.
Und das sind drei Filme oder drei Folgen, die in drei verschiedenen Epochen oder Jahren spielen. Verstehe ich das richtig?
Genau. Naja, also der dritte Teil spielt zur Hälfte in 1666, wo dann eben die Backstory erzählt wird mit der Hexe und was da war. Und der zweite Teil des Films spielt dann wieder 1994, wo die Jugendlichen, die im ersten Teil der Serie halt mit den Killern da konfrontiert worden sind, quasi alles auflösen und vielleicht sogar schaffen, Shady Side von seiner düsteren Vergangenheit zu befreien.
Wobei ich sehr dankbar war, dass der dritte Teil nur zur Hälfte in 1666
spielt. Oh ja, also steigen wir noch nicht damit ein, aber oh ja.
Ganz kurz, hört sich für mich ganz kurz ein bisschen so an, das ganze Setting hat ein bisschen was von Es.
Ja, es hat ein bisschen was von Es. Ein bisschen, ja.
Also es ist schon sehr viel zusammengeklaut. Also es hat mich auch sehr stark Stephen King Anleihen, also beziehungsweise Stephen King Reminiszenzen. Also weil der macht kein Hehl daraus, der Autor von den Büchern, von den Fear Street Büchern wohl. Ich weiß nicht, ob das mehr als drei Bücher eigentlich sind. Keine Ahnung, soweit käme ich ja auch nicht aus. Aber was ich weiß, ist, es gibt ja diese Goosebumps-Filme doch auch mit, ich glaube sogar Jack Black, oder? Wenn mich alles täuscht.
Eine Episode mit ihm, glaube ich, ja.
Ja, da gibt es ja echte Verfilmungen, genau. Und der Autor von Fear Street ist derselbe Autor von den Goosebumps-Büchern. Und die Goosebumps-Büchern sind quasi so die PG-13-kompatiblen Gruselgeschichtchen. Und Fear Street war in den Büchern dann schon so dieses Coming-of-Age, ein bisschen so für junge Erwachsene, Young Adults, Horror-Stories. Und ja, und dann in der Serie merkt man das ja auch. Also ich meine, die ist dann teilweise schon recht blutig, aber halt nicht nur, es ist jetzt nicht nur so ein Gore-Fest und Torture-Porn oder sowas, aber halt dann teilweise schon. Und dann merkt man halt auch, also von der ganzen Geschichte und von den Handlungen und den Charakteren, dass es halt doch auch so auf eigentlich so ein Publikum abzielt, die halt eigentlich mehr Twilight-Bücher lesen oder so und nicht so richtig jetzt unserer Altersklasse, aber also das war mein größtes Problem auch damit, dass mir gerade beim ersten Teil, also bei der 1994, nicht klar war, wer ist denn jetzt eigentlich hier, wer soll denn angesprochen sein? Horrorfans, die von den ganzen Anspielungen leben wollen oder doch mehr so Teenies, die halt weder Scream noch Jason kennen und dann einfach meinen, oh, das ist ja voll cool alles hier.
Ich glaube, sie haben einfach versucht, jeden anzusprechen.
Das glaube ich nämlich auch und das hat nicht wirklich immer funktioniert. Also gerade im ersten Teil hat es bei mir zum Beispiel gar nicht funktioniert, dass ich angesprochen war. Der zweite Teil dann in dem Summercamp, den fand ich erstaunlich unterhaltsam, der hat mich gut angesprochen, weil das war so ein losgelöster, geradliniger Camp-Slasher. Das war halt wie ein Freitag der 13. halt mit ein bisschen anderem Setting, anderen Charakteren und zu dieser Nebenhandlung mit der Hexe.
Ja.
Das war echt ganz gut. Und der dritte Teil, du hast es ja schon gesagt,
Also bitte, wie beschissen kann man echt ein Setting im 17. Jahrhundert darstellen und wie beschissen mit diesen Charakteren? Ich meine, die Schauspieler spielen dieselben Schauspieler wieder mit, das finde ich ja noch einen ganz netten Kniff, aber sie verhalten sich halt auch wie Jugendliche aus dem 20. Jahrhundert. Ja. Und das halt in dem Setting von 1666.
Ja, das fand ich auch mega schräg.
Das war alles die Ausstattung, die Kostüme
und so. Ein
bisschen Authentizität.
Ja, genau. Beleuchtet haben.
Naja, aber Gott sei Dank, wie du schon gesagt hast, nur zur Hälfte den zweiten Teil in den 90er Jahren. Den fand ich deutlich besser als den ersten Teil in den 90er Jahren. Dann, das fand
ich. Fand ich jetzt tatsächlich die zweite Hälfte des dritten Films die beste Hälfte überhaupt
in die drei Filme. Ja, ich sag nur Maul und Schwarzlicht. Also, das hat
mir. Ja, nicht. Also, ich finde es auch besser, aber ich fand, also das Highlight war schon der zweite Teil, muss ich für mich persönlich, aber. Ja.
Der hatte auch was, aber. Also,
und mit Highlight meine ich, glaube ich, 3 Sterne habe ich gegeben. Und dem ersten 2 und dem dritten 2,5. Also etwas, was man halt mal nebenher schön schauen kann. Nichts, wo ich sage, hey, das ist eine Horroroffenbarung.
Ja, genau, wovon sprechen wir? Also es war jetzt nicht so, dass es irgendeinen von euch richtig vom Hocker gehauen hätte.
Nee.
Weil es so gut war.
Nee.
Nee, absolut nicht. Also ich fand es eine relativ, wie gesagt, es hatte teilweise so einen Vibe von Teenager-Horror für Teenager, ja?
Ja.
Rot oder sowas, ne? Und dann kam dieser Teil mit dem Slasher, der ja sehr klassisch angelegt war, hat der Christian auch schon gesagt. Hat dieser unglaublich
übrigens
Kostümfilm, ja? Und also, ja. Also, nee.
Das Set, wo sie es gedreht haben, den zweiten Teil, dieses Sommercamp, das ist dasselbe Set im Sommercamp wie in, ich glaube, Freitag der 13. 4 oder 6. Dasselbe Sommercamp, ach, wo das abgedreht wurde.
Gibt es da dann auch Anspielungen irgendwie zu anderen?
Mega. Filmen? Also gerade in den ersten 5 Minuten ist quasi eine so mega Verbeugung gegenüber Scream. Das fand ich dann noch ganz toll. Mhm. Aber diese Höhe erreicht es dann halt nie und nimmer.
Okay.
Aber es sind dauernd Anspielungen. Also dann sieht man ja auch, sie arbeitet dann in so einem Buchladen. Das sind sowohl Bücher von diesem, wie heißt der, Klein, Fein, Mein, keine Ahnung, der halt die 4 Street Bücher geschrieben hat, als auch hier Stephen King Romane ohne Ende da ausgestellt. Und zwar halt, ich glaube, Insomnia, was gerade zu der Zeit 1994 auch wirklich aktuell war. Oh ja, genau, und das ist nämlich auch ein Punkt. Also da haben sie mal, da war es wenigstens akkurat. Und gerade der erste Teil, der versucht ja dann so ein bisschen auch so Stranger Things Vibes zu kreieren, dass man sagt, wir spielen ja 1994, also erzeugen wir halt mit dem Holzhammer die Atmosphäre, wie es 1994 war. Und das klappt halt gar nicht. Das versuchen sie irgendwie hauptsächlich mit Musik. Das heißt, sie spielen ein Musikstück ab, das thematisch eigentlich zu 80% nicht zu der Situation passt, die gerade auf dem Bildschirm passiert und dann auch irgendwie ausblendet und sofort das nächste Musikstück hinterherkommt, bevor das alte zu Ende ist und einfach nur so auf Biegen und Brechen. Und da passieren halt dann so Sachen, ich glaube, das allererste Musikstück, was kommt, ist das, wo sie dann diesen Liebesbrief da halt schreibt und das ist was, ein Lied, das 1996 erst veröffentlicht wurde.
Okay, krass. Das heißt sie hätten es ja eigentlich drauf. Bei Stranger Things haben sie es ja super drauf gehabt, eine Epoche darzustellen und wirklich dir das Feeling zu geben, dass du da voll drin bist.
Sie haben sich im Gegensatz zu Stranger Things halt einfach nicht entschieden, was sie eigentlich machen wollen. Das merkst du, finde ich immer wieder, ob sie jetzt so eine Nerd-Culture-Verbeugung machen wollen, wie sie es teilweise ja gemacht haben, oder was Eigenständiges oder irgendwas kreuz und queres, also sie wissen es halt selber nicht immer so genau, ja. Und es ist halt, macht halt nicht so viel Spaß.
Aber Tax, du meintest ja zwischendrin schon mal, du freust dich so richtig auf die nächste Folge. Du hast gesagt, oh ja, jetzt ist es ja schon wieder soweit.
Ja, ich fand es lustig, war nett unterhaltsam. Ich habe es aber mit einem schlimmen kritischen Auge angeschaut. Und also, genau wie der Philipp gesagt hast, das große Highlight war wirklich der zweite Teil der dritten Folge sozusagen, ja, von dem großen Finale. Es hat halt richtig Spaß gemacht und ja, es ist auch ein bisschen Blut geflossen. Also es das wieder bezogen auf hier Apple TV Plus Ökosystem. Ich glaube, sowas würde man nicht sehen, wenn dann irgendwelche Köpfe geschreddert werden und man sozusagen die Details sieht.
Das meinte ich vorhin.
Genau, war sehr nett gemacht.
Haben sie halt da die Chance. Ja. Aber ich habe jetzt schon gelesen, das habe ich woanders gesehen, dass ja die sogar davon sprechen, da kommt vielleicht dann nochmal was, weil irgendwie eine Post-Credit-Scene gab es und dann sprechen sie davon, das könnte ja so ein ganzes Universum werden.
Ach, oh ja, also bitte, diese Post-Credit-Scene, das war halt so dieses 0815 Horror-Trope, wo halt dann dieses Buch von der Hexe irgendwie nochmal da ist und irgendjemand schnappt sich das. Okay. Ja, I don't know. Also das bei der ersten Folge, das war so, da war meine Erwartungshaltung halt falsch. Und dadurch hat halt Teil 2 und 3 nochmal eine Chance gekriegt. Dadurch war meine Erwartungshaltung extrem runtergeschraubt. Deswegen haben die mich positiv überrascht, als sie wahrscheinlich echt sind. Und da gibst du dich dann schon zufrieden mit. Und ich hab, und da sagst du auch, ja, für eine Netflix-Produktion, ja, echt ganz nett. Aber eigentlich ist es sowas, wie was du halt in der Ramsch-Ecke auf Prime irgendwo findest. So hier Gargoyle Wars oder sonst irgendwas. Also die Sachen, wie Fips und ich halt dann mal rauf und runter gucken, die wir hier nicht erwähnen, weil es einfach auch schon fast zu peinlich ist. Und mehr ist es halt eigentlich echt nicht. Das ist so wie Army of the Dead. Army of the Dead habe ich halt mich hingesetzt und gesagt, ja, hey, Leinwand an, Bierchen hier, gucken. Und dann war ich halt enttäuscht, weil ich mir halt mehr erwartet habe. Und im Endeffekt ist es halt doch nur ein Netflix-Film. Und das ist halt schade. Das ist also, ja. Weil sie könnten es ja teilweise, ja.
Es ist immer das Faszinierende. Sie könnten es ja teilweise, nur sie zeigen es zu selten einfach, bei der Menge, was sie pushen. Ja, aber jetzt um hier nochmal einen schönen Abschluss zu finden, würde ich sagen, jetzt sucht euch doch nochmal aus euren Listen Sachen raus, die ihr unbedingt noch erwähnen wollt, weil es echte Empfehlungen sind. Dass wir hier auch den Leuten nochmal die richtig guten Sachen mitgeben, falls es da noch was gibt in euren Listen.
Bestimmt.
Also macht es zum Beispiel Sinn, hier über A Classic Horror Story zu sprechen oder sind wir dann nur wieder im Netflix? Ist eigentlich ganz okay, aber könnte besser sein. Salmon.
Eigentlich sind wir mehr da. Wer Netflix hat, wer Horrorfilme mag, hat den bestimmt schon geguckt und der Rest nicht und der Rest
ja, verpasst. Also ehrlich gesagt, doch, den sollte man anschauen, diesen A Classic Horror Story. Ich habe den ja auf dem Trigger von Christian angeschaut. Und ich muss sagen, irgendwie hätte mir da auch damals, also nicht heute, damals ein Jack Black ganz gut gefallen in der Rolle von hier unserem Wohnmobilfahrer. Ja, also Jack Black hätte da gut reingepasst.
Aber er war ja nicht drin. Also ist es dann trotzdem eine Empfehlung?
Ja, ich war okay, würde ich sagen.
Dann lassen wir den einfach mal drauf, ohne groß zu erzählen, um was es geht. Aber es ist auch auf jeden Fall Horror, weil das steht ja sogar schon im Namen.
Ja, genau.
Es ist richtig Horror, ja.
Ja, so.
Aber dann sagt
doch lieber mal Road Movie, so fängt er an. Und es ist, ich weiß gar nicht mehr, es ist italienischer Film, oder?
Ja, es ist ein italienischer Film und er wird oft bezeichnet als der italienische Midsommar. Und ey, bitte hört nicht auf so einen Schmarrn.
Oh, wenn ich sowas immer höre, das nervt mich so
sehr. Genau, er nimmt sich einzelne Elemente aus dem Film raus, die halt auch in Midsommar passieren, aber halt kontextuell überhaupt nichts miteinander zu tun. Nein, ja. Das sind eigenständige Filme. Und ja, also ein Horrorfan-Film kann den gucken. Und ich fand den auch gut. Und ich habe mir auch danach noch mal ein bisschen was dazu angeschaut. Und der geht auch noch ein bisschen tiefer. Also eigentlich ist es sogar auch noch eine Geschichte mit der Aufarbeitung mit der Mafia, weil er spielt auch im Süden Italiens, in Kalabrien. Ja,
mit den Menschenverschleppungen auch.
Auch und halt wegen diesen Snuff-Movies und was halt, dass das halt eigentlich so ist, was die Mafia mit den Menschen macht, was Erde hier halt jetzt macht mit seinen Mitfahrern da und so Sachen. Mhm. Also es ist so ein bisschen Interpretationssache. Ich habe das nicht rausgesehen und es wäre mir auch wurscht, aber es ist ja wohl, es gab einen, der sich ein bisschen besser auskannt, der hat das gemeint, ja, das ist ja offensichtlich, weil da spielen so drei irgendwelche komischen Wesen eine Rolle, Osso, Cantrosso und Roller Rosso oder so, keine Ahnung, wie die heißen halt, Lollo Rosso. Und das sind wohl irgendwie die drei Urgründer, also die gelten wohl als irgendwelche Ritter, die in Italien dann sich niedergelassen haben und eigentlich die Urmafia gegründet hatten, angeblich, habe ich so in dem Podcast gehört. Ja. Okay. Also kann man, aber erwartet euch nicht, dass es so tief reingeht. so irgendwie eine tiefere
Aber Bedeutung. Hey, du hast gesagt, das ist was der italienische Midsommar, dann muss der ja ganz gut sein.
Genau, genau. Ja. Ari Aster kann einstecken.
Ja. Ja, aber dann machen wir es doch jetzt lieber nochmal so, Philipp, auf deiner Liste, ich glaube, wir haben einige Sachen angesprochen, was wären da noch, was du sagst, auch vielleicht aus Trash-Gründen, egal aus welchen Gründen, eine echte Empfehlung?
Webs Cosmic Sin.
Habe ich gar nicht auf meiner Liste, Christian.
So, schade.
Nee, ich habe tatsächlich etwas, einen Film aus 2009 habe ich durch Zufall entdeckt, Pandorum. Ich weiß nicht, ob das einem von euch jetzt was sagt.
Ja, logisch.
Christian kennt den, das habe ich mir schon gedacht, aber der hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Geht um zwei Astronauten, die auf ihrem Raumschiff aufwachen, ohne große Erinnerung, und irgendwie ist alles komisch und Horror und bla. Und hat mich tatsächlich irgendwie ein bisschen streckenweise an Event Horizon erinnert, ohne wirklich diese Klasse zu erreichen.
Genau.
Aber Hammer ist durchaus schon irgendwie 12 Jahre alt, habe ich wahrgenommen, dass es den gab. Kann ich aber total empfehlen. Ist wirklich ein total
guter. Absolut. Läuft auch bei Prime gerade.
Deswegen, der ist neu bei Prime. Keine Ahnung, wo sie den jetzt gerade hergekauft haben, und da haben sie ihn mir hingeworfen. Und da habe ich mir gedacht, dann schaust du den jetzt halt mal an. Und wie gesagt, also ich empfehle das durchaus. Würde ich,
irgendwas sagt mir der.
Genau. Der ist, kann ich auch top, nur unterstreichen.
Der ist nicht top aktuell, ne? In 2009, ja, genau.
Nee, aber mit Dennis Quaid hier und Ben Foster.
Ah, das Cover kenne ich. Ja, 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 ja.
Und schon echt eine geile Story. Ich habe den schon zweimal gesehen und kann den echt empfehlen. Auch immer.
Wieder mal ein Astronauten, Raumschiff. Okay, cool.
Wie gesagt, ich bin ja ein großer Event Horizon Fan, und so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt es auch.
Ist doch auch so. Tax, du bist doch Event Horizon
auch voll
angetan.
Wie gesagt, ohne die Klasse von Event Horizon zu erreichen.
Ja. Also auch nicht so hohes Budget. Man merkt es auch an den Effekten und sowas alles, aber nichtsdestotrotz gute Atmosphäre, und ich fand auch eine witzige Handlung.
Ja, ja, durchaus. Durchaus.
Cool. Haben wir mit drauf auf der Liste. Und Christian, du hattest gerade, du wolltest was anderes noch ansprechen, glaube ich. Nur der Philipp hat den gar nicht auf der Liste.
Nein, braucht man nicht ansprechen. Also das ist der größte Rotz.
Dann nimm was Gutes. Wir wollen zum Abschluss nur noch Empfehlungen aussprechen.
Bullshit mit Bruce Willis und dem Grillo.
Wollen wir gar nicht. Wollen wir gar nicht drüber reden.
Ich bin sehr nischig. Ich bin ins 80er Jahre, sowohl 80er Jahre US-Action-Kino, also so richtig auch ein bisschen die B-Movie und C-Movie-Riege mit Philip Rhee auf der Best of the Best-Reihe und so mal wieder hängen geblieben und sogar einige Van Damme-Filme geguckt. Und auf der anderen Seite so Hongkong-Action-Kino und auch Hongkong-Klassik-Kung-Fu-Filme mir ein paar reingezogen, weil es da ein paar gute Neuveröffentlichungen von einem meiner Lieblingslabels aus England, Eureka, deswegen, das sind die Blu-rays aus England, die ich mir kaufe, weil die gibt's halt sonst irgendwo nicht. Somit da habe ich mir 4 Filme von Sammo Hung, also wo halt Sammo Hung auch Regie geführt hat. Das ist der Dicke hier von Martial Law.
Und nicht mal das hilft mir gerade, wenn du das
sagst. Schade.
Ich glaube, was du echt mal bräuchtest, du bräuchtest mal so ein, zwei Spin-off-Episoden für diese Art Film, weil wir können da ja auch nicht mitreden. Also das ist ja wirklich alle drei nicht, oder? Philipp, haben dir die Hung und Zung jetzt gerade was gesagt?
Nee, nicht. Ja, aber natürlich, meine, die Van Damme-Filme, die kenne ich natürlich.
Okay.
Ja, genau, also da finden wir uns hier. Best of the Best-Reihe, Van Damme und hier auch Michael Dudikoff. Ja,
also natürlich hier Dudikoff, American Fighter und so, ne?
Genau, ja. Und da habe ich mir eben American Fighter, habe ich mir auch nochmal auf Blu-ray besorgt, weil den hatte ich jetzt noch gar nicht. Und den kann man sich immer wieder mal angucken. Und da gibt es noch einen Spin-Off. Eigentlich ist es echt ein Spin-Off, weil es ist derselbe Regisseur und dieselben Schauspieler, eben Michael Dudikoff und der Schwarze, weiß ich leider nicht mehr, wie er heißt. Und der heißt Avenging Force, beziehungsweise im Deutschen Nighthunter, und der ist noch viel geiler als American Ninja oder American Fighter. Also das ist unglaublich, wie viel Afzeleut geballter Schwachsinn damals als Actionfilme durchgingen. Es ist schön. Also man muss schon ein Fable.
Aber du gibst dir das dann schon einfach auch als nostalgischen Flashback, oder? Weil so
ohne nostalgischen Flashback.
Sonst ist das doch schwierig.
Aktuellen Kontext? Nein, nee, also wie gesagt, Avenging Force hatte ich zum Beispiel, also ich glaube, ich habe ihn mal gesehen, kann sein, aber ich kann mich nicht mehr aktuell daran erinnern. Und ich habe trotzdem Spaß mit diesem Film, obwohl der natürlich aus heutigen Gesichtspunkten, also weder knalle Action, noch gute Schauspieler, noch gute Effekte, da ist nichts drin, sondern es ist halt purer Trash. Und wenn dann da ist so eine Right-Wing, so eine Faschistenvereinigung, die halt Jagd auf Menschen macht und halt auch auf den schwarzen Freund vom Dadikow, der ist Politiker, und dann erschießen sie erstmal seinen Sohn, dann erschießen sie seine Frau, dann erschießen sie noch seinen anderen Sohn. Also wirklich ganz, schon knallhart, aber diese Nazis sind alles so voll Honks, wo du dir die ganze Zeit nur denkst, was soll das? Die veranstalten dann so Menschenjagden, wo sie sich verkleiden mit so weißen Masken, und der eine hat eine Fischmaske auf, wo du denkst, das kann sich doch ohne Schmarrn kein Regisseur und Produzent ausgedacht haben, jemals sowas zu drehen. Und das war damals der Actionkracher schlechthin. Die sind abgegangen wie die Sau. Und aus solchen Gesichtspunkten finde ich das auch heute noch extrem amüsant.
Okay.
Ich bin manchmal komisch.
Ja, aber dann greif doch aus deiner komischen Kiste noch wenigstens eine Empfehlung, wo du sagst, das war ein guter Film.
Sei es zu nischig. Die anderen Sachen waren alles kantonesischer Originalton hier von Sammo Hung.
Scheiße.
Wie gesagt, ich kann gerne mal so ein Spin-off machen, wenn wir hier im Publikum auch gerne jemanden finden, der sich meldet, der mit mir darüber reden möchte.
Das wäre es halt.
Ich habe Redebedarf, wie man ja unschwer erkennen kann. Und gerade über sowas.
Meldet euch bei uns, wenn ihr Bock habt, mit dem Christian mal über... Werfen wir ein paar Sachen in den Raum. Du hast gesagt, was ist Sammo Hung, oder?
Genau, also ich habe mir jetzt von Sammo Hung angeschaut, zum Beispiel Eastern Condors. Das ist ein
Nein, du musst gar nicht, noch nicht ausführen.
Antikriegsfilm. Genau, dann habe ich...
Für was muss man Interesse haben?
Also, Bloodshed, 80er-Jahre Hongkong-Kino oder Klassik-Kung-Fu oder ein Mischmasch daraus.
Na, das ist doch eine Ansage. Meldet euch, und dann machen wir mit dem Christian zusammen, machen wir hier einen Spin-off, wo ihr dann einfach zusammen euch überlegt, über was wollt ihr labern, und dann kriegt ihr hier den Raum, besonders der Christian kriegt auch den Raum, mit jemandem einfach mal das durchzukauen.
Nein, wir versprechen euch, ihr kriegt auch den Raum.
Also ja, klar, aber ihr wisst, es wird nicht leicht, der Christian wird sich den Raum nehmen, aber ihr werdet das auch schaffen, da ein bisschen was.
So. Ich habe gerade ein Bild von den Bösewichtern aus Avenging Force in den Public Chat gepostet. Unbedingt reinschauen und anschauen.
Oh mein Gott, okay.
Genau.
Okay, das heißt aber übersetzt, du hast eigentlich nichts mehr, was du hier sinnvoll beitragen kannst.
Nein.
Für heute. Dann frage ich den Philipp nochmal, nicht, dass da noch was verloren gegangen ist und wir noch...
Nö.
Keine wichtige Info, wichtiger... Ja.
Nö,
auch nicht. Und der Taxi hat es wieder geschafft.
Durch
der Taxi immer mit seiner kleinen Liste, der schafft es dann immer, die auch komplett durchzukriegen. Ich heute auch. Also das ist nämlich der Trick. Wenn man eine kleine Liste vorbereitet, hat man eher die Chance, sie durchzukriegen, als eine lange Liste. Ja, ich habe auch nichts mehr. Wir sind wieder bei den 3 Stunden. Das schaffen wir immer. Egal, wir könnten uns auch nur ein Thema, glaube ich, geben. Wir würden es irgendwie zurzeit schaffen, die 3 Stunden voll zu machen. Aber ich hoffe, ihr habt's trotzdem bis hierhin genossen und hattet Spaß. War ja sehr film- und serienlastig dieses Mal. Wir geloben Besserung, dass wir wieder ein bisschen mehr zocken. Gell, Tax? Der Tax erstmal nicht. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis der Tax ein Game am Start hat. Aber Tax, du hättest ja trotzdem einmal hier auch There is no Game auf iOS ausprobieren können.
Tatsächlich, ich muss gestehen, ich bin noch nicht durch. Ich bin gerade beim Starten. Das Spiel nimmt sich ja so richtig schön gar nicht ernst, weil es ja einfach kein Spiel ist und man das Spiel ja kaputt macht. Und
dann spielt's
auf dem iPad ein bisschen und oh no. Und ich finde, alleine wegen der Idee muss man da 1-2 Euro dem tollen Entwickler einschmeißen. Also es ist wirklich süß gemacht.
Ich glaube, Christian, wir hatten es letztes Mal noch gar nicht durch, oder? There is no game.
Das kann sein. Ich hatte es irgendwie bei mir auch noch auf der Liste stehen, aber oder hattest du es noch nicht durch? Oder ich?
Also ich habe es erst nach dem Cast wieder durchgespielt. Und
man kann es auf jeden Fall nur noch mal erwähnen und empfehlen, genau.
Absolut. Ich finde, es hält nicht den Innovationsreichtum, den es am Anfang hatte, komplett bis zum Ende. Es hat mal, sage ich mal, zwischendrin für mich persönlich ein bisschen ein Durchhänger, aber ganz zum Ende wird es wieder so wie am Anfang. Deswegen, das ist aber wirklich ein marginaler Kritikpunkt und ich hatte trotzdem Spaß. Und ich hatte auch hier und da bei manchem Rätsel, musste ich echt auch ein bisschen nachdenken, wie das Ganze so funktioniert.
Aber wie sich das Spiel selbst persifliert, ist es einfach großartig und weiterhin Empfehlung. Und Tax, das ist doch was, wo du vielleicht dann beim nächsten Mal berichten kannst, wenn du durch bist.
Das werde ich definitiv machen. Ich weiß nicht, ob ich es durchschaffe. Keine Ahnung, wie lange man das spielt. How ja, long to beat.
Ich glaube, wie viel.
Es gibt schon ein paar schöne Szenen.
Ein paar Stündchen halt,
ja. Ja, ein paar Stündchen. Okay. Dann, glaube ich, sind wir wirklich durch. Ihr habt auch nichts mehr? Dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Hören. Vielen, vielen Dank. Meldet euch, wenn ihr Hongkong-Kino oder Hung Wung Tsung oder wie sie alle heißen.
Slamo Hung. Und Jackie Chan und Yuen Biao.
Ah, Jackie Chan kenne ich auch. Das ist ja der aus Rush
Hour. Ja, aber das sind ja eben die drei Kumpels hier, die drei Dragon Brothers, die zusammen auch ein paar Filme gemacht
haben. Ihr seht schon, der Christian braucht jemanden, mit dem er mal wirklich sinnvoll über das Thema sprechen kann. Mit uns kann er das nicht. Deswegen brauchen wir da jemanden. Also meldet euch, wäre cool. Und ansonsten gerne melden bei Kritik, bei Feedback, bei irgendwelchen Ideen. Schickt uns doch einfach mal einen Film, den wir unbedingt schauen sollten und dann drüber reden. Oder ein Game, das wir spielen sollen, um dann drüber zu reden.
Oder ein Bier, das wir unbedingt trinken sollen.
Oder, das ist genau, das schließt sich zum Anfang. Sehr guter Punkt. Wie gesagt, die Adressen findet ihr. Ja, so ein Bierchen würden wir schon nehmen. Oder was auch sonst so kommt. Und wenn das alles nichts für euch ist, Hauptsache ihr hört zu. Das ist uns das Allerwichtigste. Genießt die Zeit mit uns und freut euch auch schon, wenn wir in einem Monat, das ist dann schon Ende August, zurückkommen mit vielen neuen Content. Vielleicht mehr Games, vielleicht aber auch noch mehr coole Filme und Serien. Wir werden sehen. Und ich habe dann vielleicht auch Staffel 2 von For All Mankind gesehen. Ja, und bis dahin eine gute Zeit und schönen Sommer. Und wer in Urlaub fährt, viel Spaß. Macht es gut und
adieu. Kommt gesund zurück.
Ciao, ciao.
Ciao.